Hallo ihr Lieben, bevor es hier mit dem eigentlichen Podcast losgeht, vorab noch ein kleiner Disclaimer. Und zwar hatten wir während der Aufnahme mit einer ja, unerwarteten Lärmbelästigung zu kämpfen, die ja auch nicht beizukommen war. Das Ganze in Form von Live-Musik, Karaoke, whatever. Ich habe es nicht gesehen. Die im Hintergrund ziemlich lautstark zu hören ist, ungefähr ab Minute 7 und geht dann knapp eine Stunde lang. Und ich habe in der Postproduktion so gut es ging versucht, dem beizukommen durch Schnitt und andere Tricks. Und ich hoffe, das ist mir gelungen und das verleitet euch nicht, die erste Stunde euch anzuhören. Ihr solltet das auf keinen Fall überspringen, weil es gibt auch da schon sehr wichtige Aussagen und ja, also in dem Fall macht es auch keinen Sinn, inhaltlich die erste Stunde zu überspringen. Aber egal, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem folgenden Podcast.
Podcaster sprechen. Der Kongress hat eine mysteriöse Nachricht empfangen. Eine Drohung in den finsteren Stimmen der Kulturpessimistinnen und deren Anhänger. Das Sendezentrum entsendet Spione, um Informationen zu sammeln, während sich zahlreiche Podcasterinnen auf den Kampf gegen das finstere Spotify vorbereiten. In der Zwischenzeit tobt der wütende Star Wars Fanmob auf der Suche nach J.J. Abrams, der sich ins Exil auf Dagobah abgesetzt hat. Bitte erheben Sie sich.
Was? Aber dann geht hier das Licht aus.
Wir begrüßen und ehren Erik.
Oh, was passiert denn hier?
Wir begrüßen und ehren den Christopher.
Es gibt Geschenke.
Max Snyder reicht uns Tütchen.
Wir begrüßen und ehren Becky, die ich zuerst hätte. Na egal. Und wir begrüßen und ehren Ralf.
Oh, danke. Da ist was drin. Darf man das auspacken?
Ja.
Wir sollen wahrscheinlich darüber sprechen, was da drin ist, oder?
Und meiner einer ist immer noch der Max Snyder.
Ach ja, das hätten wir jetzt sagen können, was?
Und wir begrüßen und ehren den Max Snyder.
Setzen wir uns wieder?
Ich glaube, wir setzen uns
wir
wieder.
Wir dürfen uns wieder setzen, ja, genau. Danke.
Okay, es ist eine rot glitzernde Schachtel. Ist auch rot glitzernd.
Ja, meine ist gold glitzernd.
Meine ist golden glitzernd.
Und dahin?
Ich wollte aber das Imperium.
Wir haben einen Regenbogen-Pin bekommen.
Sehr schön.
Ja, sehr schick.
Vielen Dank. Regenbogen.
Rebel Rainbow-Pin.
Ihr werdet in den Shownotes dann ein Foto davon sehen. Wenn wir dran denken.
Ich hatte jetzt kurz erwartet, dass da die Medaille drin ist.
Chewbacca wieder abgekämpft. Chewie, sorry, war nur ein Scherz. Also.
Können wir die
du weißt, das also ne, mit Wookies und also.
Ja. Ich hatte auch kurz erwartet, dass Ralf keine bekommt.
Ja.
Ralf ist der Chewie in unserer Runde, oder?
Weil ja die Medaillen weggesprengt wurden eigentlich. Vor 2 Jahren.
So. Und damit herzlich willkommen beim großen
hey, der moderiert.
Star Wars Crossover Podcast und jetzt übergebe ich die Moderation an Erik.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Nachdem wir ja jetzt schon die ganzen Jahre über die Star Wars Filme geredet haben, kommen wir jetzt natürlich auch zur Konklusion sozusagen unserer Staffel der Crossover-Episoden zu Episode 9. Und dazu begrüße ich mal, ich wollte eigentlich der Reihe nachgehen, aber Becky ist gerade weg, deswegen fange ich mal bei Max Snyder an. Ich begrüße Max Snyder.
Hallo, nochmal.
Und ich begrüße, man kennt ihn aus unseren vielen Podcasts, man wird die Stimme wieder erkennen, auch wenn er ein Jahr Pause gemacht hat, den Christopher.
Wie der Imperator kehre ich zurück.
Unverhofft.
Unverhofft zurück.
Ja, dann begrüße ich noch die Becky.
Hallo.
Und als gern gesehenen und immer wieder begrüßten Dauergast, den Ralf.
Einen wunderschönen
Das Ralf-Stockmann-Projekt in Personalunion.
Ja. Und ich bin Erik.
Achso, ja, ich war gerade beschäftigt mit deinem Pin.
Genau.
Der Applaus, den ihr im Hintergrund hört, der ist natürlich für uns.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, warum sind wir denn hier? Wir wollen über Episode 9 reden, ne?
Wollen wir?
Ja. Wollen wir?
Wir müssen, glaube ich.
Ja.
Ja, den...
Ich hörte von anderen Projekten, die über diesen Film geredet haben und fast die Messer ausgepackt hätten. Also ich hoffe,
ja, ich hörte
wir bleiben
auch schon eskalierende...
Knives Out ist der andere Ryan Johnson-Film.
Und zuallererst mal die Karten auf den Tisch an alle Leute, die erwarten, dass sie nicht gespoilert werden.
Erwartet anderes.
Wir müssen sie enttäuschen. Ja.
Ja, es wird natürlich hart gespoilert. Und wo kam jetzt gerade die Musik her?
Von das hier nebenan. Einfach. Du kennst das, wir sind auf dem Kongress.
Ich lese nicht, ich denke mir das on the spot aus. Und wir reden natürlich über Episode 9 und wir haben uns so ein bisschen überlegt, dass wir da nicht so zu durcheinander durchgehen,
gar nicht in das Dock geguckt.
Fangen wir quasi an, reingezoomt über den Film an sich zu reden völlig und machen geil. Dann über den Abend nach und nach das Blickfeld größer, zoomen raus und gucken an, wie steht der Film in Beziehung zu der Trilogie und wie steht der Film im Besonderen in Beziehung zur gesamten Skywalker-Saga, die ja damit auch abgeschlossen wird. Aber zuerst mal wäre es vielleicht ganz gut, mal so ein generelles Gefühl hier am Tisch einzusammeln, was denn euer Gefühl so zum Film ist und was denn euer Einstiegsstatement ist, mit dem ihr hier reingehen wollt. Und ich fange in der ersten Runde mal so rum an, also über den Max Snyder und dann kommt ihr anderen dran und ich dann zum Schluss.
Ja, ich weiß noch gar nicht. Also ich habe zur Meinungsbildung den zweiten Kinobesuch gestern genutzt, das Anhören von Podcasts und den Besuch hier in der Selbsthilfegruppe und bin aber mit einem guten Gefühl aus dem Kino gegangen und wäre sicherlich nicht nochmal ins Kino gegangen, wenn er mir nicht gefallen hätte. Das mit der Lautmusik nebenan ist etwas ungeil jetzt. Und bin allen Spoilern so weit aus dem Weg gegangen.
Ja, die
das muss vielleicht jemand klären, dass da ausgemacht wird.
Die nehmen da live, die spielen Live-Musik. Also ich habe Bescheid gesagt, dass sie jemandem Bescheid sagen, aber mal gucken, ob das was bringt. Warst du schon fertig mit deinem Eingangsstatement?
Ja, ich wollte eigentlich warten, bis da ein bisschen die Beschallung leiser wird.
Wird nicht leiser werden.
Dann laufe ich da mal eben rüber, wenn das okay ist.
Ja.
Okay, lieber Stream, ich kommentiere kurz live. Also Ralf macht jetzt große Schritte in Richtung eines Live-Konzerts, was hier neben uns stattfindet. Und versucht da mal, ich versuche ihn durch die, er hebt die Hand, spricht mit den Tontechnikern und zeigt
wild in
unsere
Richtung. Oh Gott, er schleudert Lichtblitze.
Das wird bitte als Outtake am Ende hinten reingeschnitten, ja?
Ist da ein rotes Lichtschwert?
Die nachfolgenden Aufnahmen verzögern. Ach, zum Glück gibt es keine nachfolgenden Aufnahmen. Haben wir ein Glück.
Never weiß. Morgen wollen ja auch noch Leute.
Es kommen schon, ich sehe diverse Sendezentrumsleute aus Richtung dieser Bühne kommen und ich finde, habt ihr auch das Gefühl, es ist leiser geworden?
Nicht wirklich.
Nee. Doch, ich habe das Gefühl, es ist gerade leiser geworden.
Das stört immer noch zu sehr.
Aber diese Musikbühne war ja auch nicht zuletzt.
Ja, aber jetzt ist sie halt da. Was sollen wir machen? Wir müssen damit umgehen.
Muss man so Kopfhörer hier lauter drehen.
Ralf ist wieder da. Ralf, was konntest du aushacken?
Das ist falsche Kopfhörer.
Die Offiziellen werden einschreiten, wir werden sehen.
Alles klar.
Bin ich dran?
Nee, ich bin dran. Okay. Wir haben dich, wir haben live kommentiert, was du getan hast.
Ah, famos. Okay, gut. Sehr gut. Weiter so.
Ich bin dran. Ich bin ja sonst bekannt für die begeisterten Eingangsstatements. Ich bin diesmal nicht so begeistert. Aber ich kann das nicht so richtig es ist ein mittelmäßiger Film fassen, weil das stimmt nicht. Es ist ein Film, der mich gleichzeitig ganz, ganz viel mitnimmt und ich habe bei der ersten Sichtung die Hälfte des Films geweint und ich merke, dass es mich alles bewegt, aber dieser dicke Stinkefinger gegen meinen liebsten Star-Wars-Film, nämlich Episode 8, den dieser Film einfach ausstrahlt, den kann ich nicht wegdenken und der ist beim zweiten Mal gucken auch noch ein bisschen größer geworden. Okay. Deshalb bin ich sehr gespannt, mit was für einem Endergebnis ich aus diesem Gespräch heute rausgehen werde. Ralf.
Ja, es ist natürlich kompliziert. So meine Grundhaltung ist, glaube ich, es hätte alles viel schlimmer kommen können. Also man kann mit diesem Ergebnis, glaube ich, insgesamt schon leben. Der Film gibt sich ersichtlich sehr viel Mühe, irgendwie Dinge einigermaßen zusammen und zu Ende zu bringen. Und das ist gleichzeitig auch das Problem, dass er sich halt sehr viel Mühe gibt. Das heißt also, es ist ein Film, der insgesamt eher so ein bisschen verkrampft daherkommt und angestrengt und nicht so wirklich irgendwie lockig, flockig, wie man sich das vielleicht irgendwie wünschen würde. Aber auf der anderen Seite hat er dann eben dann doch auch einen ganzen Zoo an Dingen, die ziemlich gut funktionieren. Ich hätte mir nur unglaublich gewünscht, ihn gesehen zu haben, ohne einen einzigen Trailer vorher. Weil das ist mir noch bei keinem einzigen Star-Wars-Film so extrem aufgefallen. Eigentlich alle wirklich coolen Szenen waren vorher schon in den Trailern verballert. Und ich glaube, der hätte auf mich beim ersten Mal sehr anders gewirkt, wenn ich keinen Trailer gesehen hatte. Also nur mal ein einziges Beispiel, dass man schon wusste, okay, naja, es kommt ja eine riesen Rebellenflotte noch, ja, mit irgendwie 10.000 Schiffen.
Ja, das stimmt.
So, die haben wir alle schon vorher gesehen. Das heißt also, dass der ganze Showdown am Ende war nur eine Frage, ja, erzählt mir, wann kommt denn die Flotte, wir haben sie ja schon gesehen.
Aber das war zum Beispiel das Film
Einstiegszeit.
Ist mir völlig schleierhaft, wie man das machen konnte. Und das bezieht sich auf ganz, ganz viele Trailer-Szenen. Also ich habe dann selber schon die Situation geahnt und die letzten zwei Wochen dann keine mehr der Kurztrailer mehr angeguckt, also diese TV-Trailer, in denen dann in der Tat der komplette Rest des Films nochmal gespoilert wurde. Aber ich glaube, die Erstsichtung wäre besser und cooler geworden ohne Trailer.
Ich habe mir das vorher sogar aufgeschrieben, weil ich finde den Film gut, weil der Film nicht gut ist. Und dadurch finde ich ihn wahnsinnig spannend.
Scheitern als Chance.
Scheitern, das ist, also ich möchte nicht das altgenutzte Klischee des Autounfalls nutzen, wo man nicht wegschauen kann. Und ich fand den Film wahrscheinlich auch nicht so schlecht, dass ich ihn jetzt als Unfall bezeichnen würde. Ich würde eher sagen, da waren viele Happy Little Mistakes, Happy Little Accidents, die im Großen und Ganzen doch einen relativ komplexen, aber dann, wie du schon gesagt hast, durchaus auch verkrampften und schwierigen Film entstehen lassen haben und darüber hinaus das zum Schluss nochmal weniger abgeschlossen als nochmal verkompliziert hat. Aber das finde ich, also ja, das finde ich einfach schön, weil es nicht langweilig ist.
Mein Einstiegsstatement ist so ein bisschen, also ich habe bei mir festgestellt, dass meine Beurteilung über den Film doch sehr variiert und sehr heftig variiert, je nachdem, wie weit ich rauszoomen werde. Also ich werde wahrscheinlich hier auch in den drei Segmenten sehr heftig hin und her springen. Werdet ihr dann sehen, wo ich auf welcher Seite lande. Und ja, deswegen ist insgesamt mein Urteil halt auch so ein bisschen, ja, durchwachsen über den Film. Und es fällt halt wirklich schon auf, was in vielen Podcasts auch schon angesprochen wurde, von der Mediencrew zum Beispiel oder im Radio Tatooine Podcast auch, dass da sehr viel Fanservice drin ist und dass das sehr sehr sicher gespielt ist, eigentlich noch sicherer gespielt ist in vielen Hinsichten als Episode 7 schon. Und ja, da müssen wir dann halt drüber diskutieren nochmal, wie wir das denn alles finden. Und zum Teil hatte ich auch wieder so ein bisschen das Gefühl, wie schon bei Endgame, bei der ersten Sichtung des Films, dass ich gedacht habe, ist das jetzt nicht schon so langsam Fanfiction the Movie mal wieder? Also da war doch sehr viele Sachen drin, die davor irgendwo in Reddit theoretisiert wurden, die dann einfach umgesetzt wurden irgendwie. Ja, ich glaube, die zweite Einstiegsfrage können wir dann direkt überspringen, oder? Mhm. Weil das war ja jetzt doch schon sehr auf den Film reingezoomt. Und ja, wer will denn die Runde eröffnen, über den Film direkt zu reden? Was sind denn eure wichtigsten Punkte so?
Also, was ja wahrscheinlich so der größte Knackpunkt an diesem Film sind quasi die dramaturgischen Entscheidungen, die getroffen wurden. Es gibt ja im Grunde eine große Stelle, um die sich quasi die Hauptdiskussion in vielen, ich weiß nicht, ob jetzt in diesem Podcast drehen wird, nämlich, wir sind ja schon im Spoilerteil, die Entscheidung von Rian Johnson zu retconnen und sagen, Rey ist nicht irgendwie irgendjemand und macht sich ihre eigene Destiny, sondern Rey ist die Enkeltochter von Imperator Palpatine, der auch noch in diesem Film wieder auftaucht und ist eine große Familienreunion in als siffliche Eintracht gibt.
Und Rey macht aber dennoch ihre eigene Destiny. Mhm.
Ja, genau.
Ja. Das aber heißt, das ist ja eigentlich mehr...
Das ist mehr für später.
Für den zweiten Teil dieser Diskussion. Für den, wie funktioniert er innerhalb der Trilogie. Weil tatsächlich finde ich, dass dieser Film selbst, da wirkt es ein bisschen künstlich eingebaut, all diese Momente. Also wenn man sich nur den Film anguckt, all diese Momente, wo es darum geht, wer ist denn jetzt Rey, wirken für mich so, ah ja, das müssen wir jetzt auch noch unterbringen. So, und ich finde, es hat gar nicht so viel mit der tatsächlichen Handlung, die in diesem Film stattfindet, zu tun. Natürlich hat es ganz viel damit zu tun, wie wir den Film gucken, weil wir von der Trilogie kommen und die anderen beiden Filme davor gesehen haben. Aber ich finde, für das, was in diesem Film letztendlich passiert, gut, es hat was zu tun mit Entscheidungen, die Rey trifft im Laufe des Films. Aber ansonsten kommt es mir fast ein bisschen zu kurz.
Also, was ja die ganze Zeit in der Werbung auch kam, so der Abschluss der Skywalker-Saga, so. Also nicht nur der Abschluss der neuen Trilogie, sondern auch der...
Das ist aber ja jetzt für das dritte Teil.
Der alten und der Prequel-Trilogie. Und das war so... Das wurde mir so indoktriniert, das war irgendwie meine größte Erwartung so und war schon nach der ersten Sichtung so, der Abschluss der neuen Trilogie, ja.
Aber blende das doch mal aus. Denk jetzt einfach mal nur an die 2 Stunden, die du im Kino gesessen hast. Hattest du da Spaß mit dem Film? Hat er dir... Und euch allen, hat er euch als Film Spaß gemacht? Habt ihr euch für die 2,5 Stunden gut unterhalten gefühlt?
Ja, also grundsätzlich schon. Was mir auffällt ist, ich habe von relativ vielen Menschen mittlerweile gehört, dass sie mindestens einmal, meistens mehrmals geweint hätten. Vielleicht mal kurz ein kurzes akustisches Handzeichen. Wer hat bei dem Film mindestens einmal geweint? Die Zuhörer hinten
können auch
einmal.
Zwei
Zuhörer.
Bei der zweiten Sichtung.
Zwei von 4 Zuhörenden. Und wie viele hier bei uns am Tisch?
Die Preisfrage wäre jetzt 3. An welcher Stelle?
Ja, Natschui, der um Leia weint.
Ja. Genau.
Hat mich total kalt gelassen.
Mich überhaupt also
ich
nicht.
Ich würde gerne über eine andere Stelle reden.
Ich war jetzt noch überhaupt nicht fertig mit meinem Narrativ. Entschuldigung. Ah, okay. Was ich halt einbringen wollte, ist, ich bin normalerweise relativ dicht am Wasser gebaut. Und mich kann man normalerweise relativ schnell mit solchen Szenen abholen. Das hat bei diesem Film überhaupt nicht funktioniert. Also ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn auch durchaus spannend. Ich fand ihn interessant. Aber emotional hat er mich relativ distanziert vorgesehen. Das heißt also, all die Szenen, wo ich ahne, dass sie triggern sollten in der Richtung, halte ich für im Detail schlecht inszeniert. Ja, also erste Szene, wo wohl viel geheult wurde, der vermeintliche Chewie-Tod. Ja, der wird ja, ich glaube, in Film 60 Sekunden später schon aufgelöst. Ja.
Beim zweiten Mal gucken ist mir schon aufgefallen, so wo ist eigentlich das zweite Shuttle? Man müsste es ja eigentlich sehen. Ja,
muss man schon sehr darauf achten, also, dass man am Anfang behält, es sind zwei Shuttles. Ja, aber ich dachte wirklich nur so, okay, ihr bringt Chewie so offscreen um. Interessante Entscheidung. Ach nee, er ist ja gar nicht tot. So. Ja, nächster Plotpunkt, Kylo Ren wird erstochen, ja. Oh, ihr bringt Kylo Ren um, so, auf die Art und Weise interessant. Ach nein, er ist ja gar nicht tot, ja. So, scroll nach hinten, also Chewie, der irgendwo im Miniscreen irgendwie heult. Ich habe da kaum gesehen, weil das so in der Totalen gefilmt ist, wie Chewie um Leia trauert, ja. Da siehst du also irgendwie 80 Leute auf dem Screen und in der Mitte ist irgendwo Chewie. Ja, guckt euch die Stills an, das ist so, wie ich sage, ja. Du hast den kompletten Rebel Campus und in der Mitte irgendwie wirklich 40 Meter weg siehst du Chewie. Ja, nächste Szene, Rey stirbt. Oh, ihr lasst Rey sterben? Ah nein, ihr lasst sie gar nicht sterben, da ist sie ja schon wieder. Ja, Kylo Ren fliegt hinten runter. So bringt der Kylo, ach nein, mit Sicherheit nicht. Also und es wird immer sofort wieder aufgehoben und wird überhaupt nicht irgendwie dramaturgisch mal durchdekliniert, sodass ich mich also frage, was soll mich denn da erreichen, wenn jedes theoretische emotionale Konstrukt sowieso irgendwie nur für 60 Sekunden durchgehalten wird. Ja.
Also beim ersten Mal diese Chewie-Szene habe ich auch gedacht, also ich habe so gedacht, okay, das ist jetzt eine spannende Entscheidung, das so zu machen. Und ich war sofort in diesem Modus, okay, was macht das jetzt mit Rays Charakter? Wird sie das jetzt auf die dunkle Seite der Macht bringen? Weil, also diese Schuld quasi, dass sie einen Freund und einen quasi auch einen der letzten Verbliebenen der alten Garde umgebracht hat.
In Sith-Manier umgebracht hat.
Und da war ich tatsächlich, also einerseits natürlich erleichtert, dass Chewie weiterlebt und auf der anderen Seite auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich da so eine Missed Opportunity fand, weil wirklich eine gravierende Charakterentscheidung auch für Rey oder zu bringen, sodass sie wirklich mal mit diesen Konsequenzen leben muss.
Ja, wobei, ich finde, also generell finde ich die Szene sehr, sehr stark. Ich bin halt sauer, dass sie diese TIE Fighter Jump-Szene in den Trailer schon drin hatten, weil ich finde, das ist dramaturgisch vorher eine der besten Szenen des ganzen Films, wie das aufgebaut wird, sie alleine in der Wüste, ja, und hätte man das nicht im Trailer schon gesehen, was da passiert, das wäre richtig awesome gewesen nochmal, wenn man das davor gehabt hätte.
Du siehst auch das Problem.
Ich sehe das Problem, aber ich finde es nicht als Problem, dass Chewie dann doch lebt, weil ihre Handlung trotzdem da ist. Das heißt also, sie hat jetzt einfach mal Glück gehabt, dass Chewie noch lebt. Ja, de facto und von ihrem Wissensstand her hätte er tot sein müssen oder können. Ja, so, und es waren eben Evil Force Lightning Blitze, die aus ihr rauskamen und nicht irgendein Jedi Fangnetz oder was auch immer. Ja. So, das heißt also, mit ihm, ihre Handlungen sind so gewesen, wie sie waren, und das hat sie auch in dem Moment sehr wohl kapiert, ja, dass sie da also schon zwei Fuß breit auf der dunklen Seite war. Und ob dann noch jemand lebt oder nicht lebt, macht diesen Moment, finde ich, nicht schwächer.
Ja, das Problem mit den Trailern ist halt, sie hätten nicht viele andere Sachen in diesen Trailer packen können, um diesen Film zu verkaufen. Ja, also es waren schon die Highlight-Szenen, da war nicht so viel Luft nach oben, sozusagen.
Ich finde sowieso ein Unding, dass man mittlerweile halt für jeden Film irgendwie 8 Trailer braucht. Ja, so, dann hätte ich halt einfach mal die Teaser-Trailer standen eigentlich auch bisher in der Tradition, dass da fast nur Gespräch und irgendwie ein bisschen Atmo ist. Ja, und dann mache ich halt noch einen richtigen Trailer, indem ich halt irgendwie langweilige Sturmtruppen und sonst was irgendwie zeige. So, also ich hätte alle visuell interessanten Momente wurden in den Trailern, also auch die ganze Todessterngeschichte hätte ich nie gezeigt im Trailer, ja. Ja, stellt euch vor, ihr hättet wirklich im Kino zum ersten Mal jetzt diesen abgestürzten Todesstern da mitten im Meer gesehen, das hätte komplett anders gewirkt.
Aber das zeigt vielleicht auch so den Krisenmodus, in dem halt Lucasfilm in dem Moment war, wo sie halt wirklich Angst hatten, dass die Leute nicht diesen Film sehen werden.
Das ist gut möglich, ja. Und jetzt ist natürlich nach der ersten Sichtung ist es egal, ja, das heißt also jetzt der Longtail ist natürlich in der Rezeption dasselbe, aber so um diesen Spaß der Erstsichtung fühle ich mich also schon massiv betrogen. So.
Ja, also mein Eindruck beim Film an sich ist so ein bisschen, was mir am stärksten auffällt, ist, dass der Film Pacing-Probleme hat. Wenn man den mal in Drittel aufteilt, passiert im ersten Drittel so wahnsinnig viel auf kurze Zeit zusammengepresst und ich habe gar keine Zeit, mich irgendwie auf irgendwas einzulassen, ja, was hier wieder hier und dahin geht. Gerade die Anfangssequenz mit Kylo, also die allererste Szene mit Kylo, wo er den Wegfinder, den Pathfinder oder was sucht und sich dann auf den Weg macht, fand ich eigentlich noch ganz gut. Gerade bei der zweiten Sichtung fühlte sich das für mich irgendwie wie so ein James-Bond-Intro an, wie so ein James-Bond-Action-Intro. Aber alles, was danach passiert, ist mir zu schnell. Also dieses Ray-Training wird zu schnell abgeschlossen und so weiter. Und aus dem Pacing-Problem führen für mich auch zum Teil so Probleme, warum emotionale Sachen nicht wirken, weil die zu schnell übergeskippt werden und dann werden andere Sachen irgendwie ausgewalzt, wo ich mich dann frage, warum wird jetzt auf diesem B-Plot so viel Zeit verwendet und für das gesamte Setup, das wird in einer halben Stunde irgendwie durcherzählt. Mich hat der Film beim ersten Mal schon so ein bisschen fast beim Title Crawl verloren, um ehrlich zu sein. Da habe ich schon kurz gedacht.
Beim ersten oder beim zweiten Mal?
Beim ersten Mal hat der Film mich schon beim Title Crawl verloren, weil ich da so ein bisschen gedacht habe, oh, haben wir jetzt wieder irgendwie Trade Fuels, haben wir jetzt wieder irgendwie Besteuerung von Handelsrouten? Was soll das?
Ganz ehrlich, Besteuerung von Handelsrouten hätte ich richtig geil gefunden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne über diese Anfangssequenz reden, weil einerseits finde ich, das ist so eine richtige Trailer-Szene, wo ich gesagt hätte, das ist so 0815 Railer auf so einem random Planeten, der random People mit seinem Laserschwert umhaut. Und dann hat mich gewundert, dass es so eine integrale Szene in dem Film ist. Und dann sagen sie noch nicht mal, auf welchem Planeten er ist. Hast du das Visual Dictionary dir jetzt gekauft?
Es gibt es noch nicht, vernünftig zu
holen. Ich habe nämlich Artikel drüber gelesen, dass das nämlich Mustafa ist.
Ja, das ist Mustafa, das hat man auch erkannt.
Und das finde ich nämlich so spannend, nämlich es gibt halt zwei Sith Wayfinder, so wie es immer zwei Sith Peoples gibt. Und der eine Sith Wayfinder ist halt beim Imperator im Imperial World und der andere ist halt auf dem sozusagen Geburtsplaneten von Darth Vader, dem anderen letzten großen Sith.
Vor allem bei ich glaube, Rogue One und Solo, wenn ich mich nicht täusche, gab es bei jedem Planeten eine Namenseinblendung irgendwie.
Ja. Also das wundert mich jetzt, dass Mustafa Bäume hat.
Ja, aber man hat ja schon gesehen, es ist so Aschefelder. Ja,
das ist klar, aber bisher war nie bei Mustafa irgendwo was von Bäumen.
Ja, also über das Set ist halt nicht im anderen sicher, aber es ist halt von den Visual Dictionary so her klargestellt, dass es Mustafa sein sollte.
Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass das Sprite fast genau 1:1 aussah wie in Rogue One, das Mustafa Sprite, wo sie da...
Was ist ein Sprite?
Also dieser... Wo sie da den Planeten am Anfang zeigen.
Danke.
Ja, bevor sie auf den Boden gehen.
Und ich finde, einerseits halt, also für mich ist diese ganze Anfangssequenz, bis er halt den Imperator trifft, im Grunde so, J.J. Abrams hat im Grunde für Last Jedi ein anderes Ende haben wollen und hat quasi das Ende, was er gerne für Last Jedi gehabt hätte, an den Anfang von seinem Film getan. Weil das wäre ein super Cliffhanger gewesen, wenn am Ende von, also in J.J. Abrams Kopf wahrscheinlich, ein super Cliffhanger, wenn er am Ende von Last Jedi irgendwie so, okay, alle sind gerettet und jetzt sieht man nochmal Kylo Ren, oh, was passiert mit Kylo Ren, oh, er trifft den Imperator, zack, Film ist zu Ende, wir warten jetzt 2 Jahre, bis wir rausfinden, was damit passiert. Und so hat sich das angefühlt, er hat quasi gesagt, ich hätte gerne gehabt, dass der letzte Film anders geendet hätte, deswegen klatsche ich das jetzt nochmal vor diesen Film, weil alles, was danach kommt, fühlt sich viel natürlicher wie ein Filmanfang an.
Wobei ich finde, um J.J. Abrams ein bisschen in Schutz zu nehmen, man möge mir den Kopf abreißen, ich finde ja, Star Wars hat schon immer ein bisschen Expositionsprobleme. Dadurch, dass so viel, was man auch zeigen könnte, in diesen Crawl gepackt wird am Anfang. Und ich habe wirklich, also erst beim zweiten Mal genau die ersten 20 Minuten des Films durchdrungen, wer da gerade wann, wo, wie, was macht und so. Und das finde ich dann halt schon problematisch für so einen Film, der so viel in den Anfang packt, um mir dann natürlich am Ende irgendwie ein episches Finale zu bieten, aber das, was am Anfang passiert, irgendwie so Hack auf Hack aneinander zu reihen.
Also mir hat der Anfang ausgezeichnet gefallen. Weniger diese Mustafa-Geschichte, die fand ich okay, aber das war ja wirklich jetzt irgendwie nur 30 Sekunden oder sowas. Aber die ganze Sequenz, wie dann Rey zum ersten Mal auf den Imperator trifft, finde ich inszenatorisch...
Meinst Kylo?
Kylo, ja. Finde ich nahezu perfekt. Ja? Das fängt mit dem Grundsetting an, das heißt also dieses Riesenteil, was da über dieser was auch immer Steinwüste schwebt. Ja? Diese gigantischen Sith-Statuen, die da irgendwie rum, die sind völlig über überflüssige Kette, die irgendwo rumhängt.
Die Blitze mit diesem krassen,
diese
keifenden Sound.
Dann natürlich dann der Imperator mit seiner dann doch echt auf Deutsch albernen, auf Englisch aber natürlich fantastischen Stimme, der dann erstmal so aus dem Off zu ihm spricht. Und dann, was habe ich gefeiert? Die Bacta-Tanks, in denen irgendwie zwei Snokes noch abgammeln. Vor allem, wie lässig das abgehandelt wurde, ja, einfach nur, ich habe Snoke erschaffen, so, und du musst ja schon drauf achten, ja, dass da, da hängen ein paar Snokes
drin. Er steht deshalb auch noch im Abspann als Beteiligter.
Da war ich echt im Party-Modus und dachte, ey, JJ, das hast du jetzt aber geil gemacht, ja. Nicht irgendwie groß Drama und groß erzählen, sondern der hängt halt einfach ab und schwupps ist die Kamera schon
wieder. Ganz ehrlich, ich habe so viel über den Imperator nachgedacht und ich hätte gerne eine eigene Stunde, wo wir nur über den Imperator und seine Pläne reden. Und vor allem, dass der Imperator auch gerne so tut, als hätte er einen Plan, weil er kann mir nicht erzählen, dass so oft wieder sagt, haha, ich hatte eigentlich was ganz anderes vor.
Aber jetzt mache ich, mach ich so. Da kommen wir, glaube ich, noch zu. Aber
und ich sage nur ein Stichwort. Oberlichter.
Ja, was ich inszenatorisch aber auch noch bei der Szene vorheben wollte, ist dann die Beleuchtung des Imperators selber.
Ja, diese
Blitze. Das muss ich mir in der Tat nochmal im Detail und im Slow-Mo angucken. Ich glaube, also von der Erzählweise her ist es ja so, dass ja ständig da irgendwelche Blitze runtergehen und er halt von verschiedenen Seiten durch die Blitze beleuchtet wird. Ich glaube aber, dass in der Tat er quasi während die Blitze nicht da sind, eine Verschiebung seines Gesichtes jeweils immer macht. Das heißt also, es ist nicht ein und derselbe Gesichtsausdruck und ein und dasselbe Gesicht, mal von links angeleuchtet und mal von rechts, sondern da ist noch ein sehr verstörender Shift in der Mimik und im Gesamtgesicht drin, während dieser Links-Rechts-Blitze. Ich glaube, das hat bei mich ein totales Unwohlsein und okay, das ist wirklich sehr spooky hier und sehr klassisch Horrorfilmmäßig, was ihr da gerade tut, gefällt mir, weiter so. Müsste man sich nochmal im Detail angucken, was da wirklich auf die Einzelbilder hergeben.
Habt ihr eigentlich alle beide Versionen gesehen, also OV und Synchro? Mhm.
Ja. Also ich ja unfreiwillig, weil ich war ja im Europas modernstem IMAX, wo bei einem wirklich kein Scherz am Anfang 15 Minuten IMAX-Trailer hinter IMAX-Trailer zeigen, wie fantastisch das alles ist und dass es jetzt die totale Awesome-Geschichte wird. Und dann ist direkt im Finale den der Projektor abgestürzt, ne, alles Digitalprojektor.
Kannst du genau sagen, wo, in welchem Moment?
Ja, da als die Flotte kam.
Oh.
Flotte kam, alle freuen sich und Projektor tot.
Alter.
Und Ralf muss nach Hause gehen.
Und ich muss bei den Mitternachtsvorstellungen, weil ich halt irgendwie mit Kind und Frau zu Hause, dann kann man sich halt nur zu der Zeit, das heißt, ich war 2 Uhr nachts und ich konnte den Film nicht zu Ende gucken.
Ich fand nämlich meine...
Dann habe ich ihn am nächsten Tag, aber Entschuldigung, nur damit am nächsten Tag dann auf Deutsch in einem vernünftigen Kino geguckt und das IMAX wird eher abgerissen.
Ich fand nämlich meine Wahrnehmung vom Imperator in den beiden Sichtungen sehr unterschiedlich, doch weil er im OV quasi so überkörperlich die Stimme von überall kam und so sehr tief dröhnend, fast schon unmenschlich klang, als würde das niemand sprechen, sondern irgendwie der Raum auf einen eindröhnen. Und im Gegensatz dazu haben sie es in der Synchro ja so gelöst, dass es mehr so klingt wie Prequel-Palpatine, der da zu Anakin in der Oper irgendwie was erzählt.
Genau, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, die Imperator-Stimme.
Und ich muss aber auch sagen, für das, was Ian McDermott, so spricht man ihn übrigens aus, die Frage kam auf, Ian McDermott gegeben wurde an, sagen wir mal, Dialog und Set-Design und so, hat er das wirklich exzellent gemacht. Also ich finde, er hat wirklich eine ikonische Rolle nochmal sehr gut wiederbelebt.
Für mich haben sie ja mit dieser Szene Worldbuilding technisch auch noch was ganz anderes geschafft. Mich hat der Film an vielen Stellen überhaupt nicht überrascht. Also ich fand ihn an vielen Stellen ziemlich vorhersehbar. Aber an der Stelle war ich versucht, da sagte ich auch so laut What the fuck im Kino, weil ich dachte, jetzt trifft die Klontheorie ein. Also es gab ja so eine Fantheorie vorher, dass Rey ein Klon ist aus verschiedenen Skywalker-Körperteilen, die im Laufe der ersten Filme so abgetrennt wurden von verschiedenen Skywalkers. Und ich dachte, nein.
Okay, eigentlich geil.
Nein, dachte ich, weil jetzt ist da so eine Klonstätte. In der
Und dann sagt auch noch Random Fighter Pilot 23 dunkle Wissenschaften, Klone, Klonwissenschaften, was nur die Sith beherrschen.
Und dann... Und ich war echt so, what the fuck? Und da brauchte ich dann brauchte der Film wieder so eine halbe Stunde, um mir klar zu machen, nein, das ist es nicht. Sie haben es leichter gelöst.
Aber ganz, Moment, leicht ist es trotzdem nicht, weil Lindsay Ellis, eine bekannte YouTuberin und Twitterin, hat ausgerechnet, dass der Schauspieler der muss seinen Sohn gezeugt haben, nachdem er quasi zum Face-Melt-Imperator geworden ist. Und die Frage ist, wie das dann vonstatten ging. Ob er einfach wild durch Coruscant sich geschlafen hat, per Macht, aber...
Per Macht.
Macht schlafen.
Ja. Hat es euch jetzt sehr gestört, dass nicht en Detail erklärt wurde, wie Pelpy eigentlich überlebt hat?
Ja, also fehlte mir so ein bisschen so irgendwie... Zumindest ist das während irgendeinem Dialog so oft so ein paar Szenen kommen, wo man das irgendwie kurz sieht, dass oder irgendwie erklärt wird, ich habe den und den Körper übernommen
Der hat ja kein, also man hat ja gesehen, der ist so ein bisschen bröcklig und das ist, glaube ich, schon sein Originalkörper aus, also wie wir ihn zuletzt in Return of the Jedi gesehen haben. Ja. Weil das ist so ein Ding, was ich ganz oft in dem Film gemerkt habe, dass hier so ein bewussten Absprungpunkt für einen Comic, für, keine Ahnung, einen Roman, für ein Computerspiel, für irgendwas geschaffen wurde, um nochmal das Expanded Universe mit Sachen zu füllen, die man dann verkaufen kann.
Ja.
Das ist mir, das ist quasi die Palpatine, was passiert zwischen Return of the Jedi und diesem Film. Das ist bei Stormtrooper und Lando Calrissian begeben sich auf Abenteuer. Das ist bei so vielen Sachen, wo ich mir denke, okay, hier wurde bewusst was im Drehbuch offen gelassen, damit man dann nochmal anderes dafür verkaufen kann. Und dieses im Opening Crawl, dieses The Dead Speak und diese Botschaft, die kann man ja hören, die gibt's ja, aber die kann man nur hören, wenn man bei einem bestimmten Fortnite-Event mitgemacht hat. Das ist kein Scherz.
Ja, das
und das ist halt genau das, was mich auch in diesem Film ein bisschen gestört hat.
Das finde ich eher den Punkt mit dem Fortnite-Event, dass man diese Botschaft hat
wirklich das, was du gerade gesagt hast, haben sie ja schon gemacht, nämlich in der Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2, wo sie erzählen, was passiert denn direkt nach Episode 6 auf der Imperium-Seite, als der Todesstern explodiert ist und was machen die Imperialen und wie geht's da weiter?
Ja. So. Also was mich stört das eher nicht, weil wir hatten so eine ähnliche Diskussion ja schon mal zur Episode 7 mit von wegen, wo kommt Lukes Lichtschwert her, wo wir ja so ein bisschen analysiert haben, ja, das fällt ja so in so einen Schacht runter und was ist mit Luke passiert in Episode 5, der fällt ja auch in so einen Schacht runter und wahrscheinlich ist das eine ähnliche Geschichte einfach mit Palpatine.
Er fällt ja auch einen Schacht runter.
Ja, genau.
Er fällt ja auch so einen Schacht runter.
Also,
und irgendwie, vielleicht wird er dann von so einem Reinigungsroboter aufgefangen und direkt weggebracht von irgendwelchen geheimen Leuten, die also niemand sonst kennt.
Sicher sein, wenn irgendwas in Star Wars in Schacht runterfällt, landet es in einer zentralen Auffangstation, was wahrscheinlich der...
Darth Maul ja ebenso, ist ja auch genau. Nicht tot, obwohl er einen Schacht runtergefallen ist.
Ja, gab's eine
die Schachttheorie.
Robot-Chicken-Code-Szene, wo irgendwie das Wall also, runterfällt und einer so am Putzen und so. Oh.
Also ich glaube, man kann in der Tat jetzt sogar das als ehrenes Gesetz definieren, dass also Menschen, die einen Schacht runterfallen, niemals tot sind im Star Wars Universe.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht. Ich glaube, es gibt in der Tat kein Gegenbeispiel.
Ja, ich würde. Ja.
Also mich hat das ehrlich gesagt gar nicht gestört. Ich fand es halt cool, dass der seinen Spruch aus der Opernszene er dann nochmal gesagt hat. Ne, das ist nämlich auch das Einzige, was wir aus den Prequels irgendwie reingenommen haben, leider. Aber der hat mir an der Stelle echt gereicht. Ich dachte mir, die machen dann so einen Sith-Kram und guck mal, da sind auch echt Leute, da sind echt Experten da am Start in diesem Laboratorium. Die haben alle schlechte Laune und das werden die schon irgendwie hinbekommen haben.
Nee, also das war für mich auch, mich hat einfach nur gestört, dass hier offensichtlich Plotpunkte für andere Verkaufsveranstaltungen offen gelassen wurde. Das gibt's ja in Comics wörtlich so mit, wenn ihr wissen wollt, was dort und dort passiert ist, lest Comicband 43, Ausgabe 7.
Ja.
Und das ist so, wird jetzt in so einen Film übertragen.
Also, mein Gegenbeispiel, wo ich denke so, das hat dem Film nicht wirklich geholfen, wäre nämlich der zweite Teil von Herr der Ringe, der ja damit anfängt, wie Gandalf mit dem Balrog von der Brücke runterstürzt, was ja eigentlich ein Story-Element aus Teil 1 war, nach dem Motto, sie haben...
Die sind auch in den Schacht gefallen.
Okay, ich erweitere sofort meine Theorie. Noch nie ist im Film irgendjemand gestorben, in irgendeinem Film, wo jemand in einen Schacht gefallen ist. Also die Szene hätte ich da in Herr der Ringe auch nicht gebraucht, ja, dass mir jetzt nochmal haarklein gezeigt wird, wie er da wo gerungen hat und sowas. Also manchmal kann
kommt
man das
Tempo auch einfach... Vor? Fängt das zweite Buch auch so an mit und Backlash
zu Gandalf? Das habe ich in der Tat nochmal nachgelesen. Da Gandalf erzählt dann irgendwie, ich rang mit dem Balrog und konnte ihm ein Ende besiegen. Und das war es dann. Also wie vieles bei Herr der Ringe in 3 Zeilen abgehandelt.
Ja. Wenn wir nochmal kurz über Dramaturgie dieses Films weiterreden wollen. Ich mache heute wirklich Sachen, von denen ich vorher nicht gedacht hatte, dass das passiert. Ich nehme schon wieder J.J. Abrams in Schutz. Weil ich glaube... es gibt einige Stellen, die mich richtig gestört haben währenddessen, wo ich aber glaube, die sind entstanden durch den Tod von Carrie Fisher. Ja. Also Szenen, wo ich denke, warum? Wo ich dann hinterher denke, ja, das mussten sie so machen, weil eigentlich war Carrie Fisher dafür geplant. Zum Beispiel Rey auf der Insel mit Lukes Force Ghost und Luke erzählt quasi alles über seine Schwester und gibt ihr das Schwert seiner Schwester und Rey kriegt irgendwie gerade alles geschenkt von ihm. Warum? Sie hat gerade alles verbrannt.
Die Han-Kylo-Szene?
Ja, genau. Also die Han-Szene, das könnte auch sehr gut sein, dass das eigentlich Carrie Fisher hätte sein sollen. Und das passt ja auch zu unserer Theorie, die wir mal hatten, dass sie quasi von den 3 neuen Filmen den ersten Teil so ein bisschen Han in den Fokus, beim zweiten so ein bisschen Luke in den Fokus und beim dritten so ein bisschen Leia in den Fokus
nehmen. Das ist keine Theorie, das ist bestätigt worden, dass das so sein sollte.
Genau. Und also da habe ich halt währenddessen, also war ich richtig wütend auf diese Szene auf der Insel und dann habe ich hinterher gedacht, ja gut. Aber ich finde trotzdem gut, wie sie Leias Tod und so weiter eingewoben haben. Und
ja, filmtechnisch finde ich das auch gut umgesetzt. Also so in dem Sinne von, dass es beim ersten Mal, beim ersten Schauen, bei der ersten Sichtung, noch gar nicht aufgefallen ist irgendwie. Also ich finde es gut geschnitten und erst bei der zweiten Sichtung ist es mir aufgefallen, dass die Dialogszenen doch zum Teil so ein bisschen aus Leias Seite so ein bisschen wie so ein Computerspiel-NPC wirken, die nicht wirklich einen Inhalt übermitteln, sondern eher so, ja, nein, ihr wolltet mir eine gute Nachricht übermitteln.
Aber sie haben sich ja auch, oder es wurde ja von Anfang an nach ihrem Tod auch ausgeschlossen, dass es irgendwie eine CGI-Lea geben wird.
Es gab eine, aber halt
ja, aber CGI-Lea. Also in sehr kurzen Szenen, ne?
Ja, also ich finde, sie haben wirklich das Beste aus dieser Situation gemacht und dafür, da kann man jetzt auch niemandem die Schuld geben, dass halt Carrie Fisher einen Film zu früh gestorben ist.
Ja.
Und ich finde, sie haben es auch wirklich sehr schön gelöst und es ist ja auch so ein bisschen, sie haben jetzt nochmal so ein Denkmal gesetzt, also jede Szene mit Carrie Fisher hat man ja auch allen Schauspielern so ein bisschen angemerkt, es ist nicht nur eine Verabschiedung von Princess Leia, sondern auch eine Verabschiedung von der Schauspielerin, was mir auch mir aufgefallen ist, sie hat ja Top-Billing in den Credits bekommen, dafür, dass sie so wenig Screentime hatte und das würde ich dem Film jetzt als letztes ankreiden, dass sie da irgendwas nicht glücklich gelöst haben.
Gibt andere Leute, wo ich ihn ankreide, dass sie den Leuten zu wenig Screentime gegeben haben.
Ja.
Rose zum Beispiel. Rose, so das ein fantastischer Charakter in Episode 8. Und jetzt, ja, sie musste irgendwelche Karten, also ich meine...
Die muss halt erstmal sich die read the fucking manual.
Ja, und ich meine, das Schlimmste ist, sie können sich am Ende auch noch rausreden, weil das war halt ihre besonders wichtige Rolle in der Rebellion, dass das jetzt im Film nicht so viel abgebildet wurde. Ja, gut. Aber sie hat eine sehr wichtige Rolle gespielt.
Es fällt auch optisch auf. Ich würde kurz was vorschlagen, weil ich spüre doch den Drang so ein bisschen, dass ihr schon sehr stark zum zweiten Punkt gehen wollt.
Nee, aber es geht bei Rose um Rose in diesem Film.
Ja. Aber ich höre immer wieder Episode 8 hier und da und das. Ich würde dann doch...
Ich würde jetzt aber gerne was Rose sagen.
Ja, lass doch Ralf mal reden.
Ja.
Also, es wäre überhaupt nicht schwierig gewesen, Rose im finalen Endkampf eine vernünftige strategische Rolle zu geben. Ja? Stattdessen hat man da halt dann noch irgendwie diese andere Amazone, die da jetzt durch die Gegend reitet, wo es auch irgendwie völlig unklar ist, wie stellt sich die jetzt eigentlich zu finden? Eigentlich hat man doch da auch so ein Beziehungskistending. Also Rose hat sich ja geopfert quasi für Finn im letzten Film. Davon scheint nicht mehr viel irgendwie übrig. Und stattdessen fährt er jetzt irgendwie da auf die Reiterin ab. Meine Güter, wie einfach wäre es gewesen, wenn sie also an irgendeinem Hacking-Terminal gesagt hätte, so, hier als Ergebnis meiner vielen PDF-Recherchen habe ich rausgefunden, ihr müsst aber noch nicht mal diesen einen Satz, darf sie ja irgendwie sagen. Ja? Also und das ist schon eine Ebene von Abstrafen, wo ich mich frage, was hat JJ da geritten? Und weil also das ist irgendwie einknicken vor der Fanbase, die sie jetzt also irgendwie alle gehasst haben, kann ich mir bei JJ dann auf der Ebene auch wiederum nicht vorstellen. Ja? Also das ist eine Ebene von Schlampigkeit und Schludrigkeit, die ich also ausgesprochen ärgerlich finde.
Ich finde auch, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, jetzt auch in Bezug, dass Damon Lindelof, der ja zusammen mit JJ Lost gemacht hat, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Doch. Und bei Lindelof merkt man halt, der lernt von Projekt zu Projekt immer mehr über Storytelling, über wie ich Narrativ aufbaue. Und ich habe jetzt halt hier nicht das Gefühl, dass JJ irgendwas aus den letzten beiden Star Wars Filmen, auch wenn er den letzten nicht gemacht hat, aber aus den Ergebnissen irgendwas gelernt hat, sondern er macht einfach den gleichen Scheiß nochmal in Grün. So von, wie gehe ich mit Fanwünschen um, wie gehe ich mit Nostalgie um, wie gehe ich mit, keine Ahnung, komplizierten Charakteren um.
Ja, da vertrete ich, glaube ich, in der Tat eine dezidiert andere Meinung. Ich finde das, also ich bin völlig verstört über dieses Argument, der Film macht irgendwie zu viel Fanservice. Ich fand die Fanservice-Momente episch und fantastisch und mit die besten im ganzen Film.
Welche haben dir denn besonders gut gefallen?
Chewie bekommt seine Medaille.
Ja.
Perfekt.
Ja.
Und am Ende, ganz im letzten Shot
hält er sie hoch und feiert noch mal hart ab.
Richtig geil.
So, er bekommt sie von der richtigen Person, nämlich hier von der, wie heißt sie?
Bas Kanata.
Genau, die ja in Teil 8 völlig abgeschossen wurde. Ja, die holt ja JJ wieder zurück, dankenswerterweise. Ja. Ja, also das ist dieser Film 8 mit Johnson, die sich gegenseitig ans Bein pinkeln, ist schon wirklich verstörend. Das kann man nicht anders sagen. Ja. So, und das andere halt, Luke holt endlich nochmal seinen X-Wing aus dem Wasser raus. Ja,
ja. Ja. Womit ich ja im 8. Teil schon gerechnet habe.
Also, wo wir gerade bei. Fand ich so schön. Ja, also vor allem, weil er das eben auch vom Gesichtsausdruck her, ja, weil er dann relativ auf ihn draufgehalten wird und ich dachte immer, komm, jetzt grinst doch mal ein bisschen. Endlich hast du es gemacht. Ja, und dann also noch 20 Sekunden, dann fängt er an zu grinsen. Ja,
ja.
Fand ich sehr, sehr schön.
Wo wir gerade bei bemerkenswerten Szenen sind, können wir ja vielleicht immer unsere Lieblingsbemerkenswerte erzählen.
Noch ein Nachklapp zu der Geschichte. Inszenatorisch, der bessere Film oder der Johnson-Film in der speziellen Szene wäre natürlich gewesen, dass Rey den X-Wing aus dem Wasser holen muss, was sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch mühelos geschafft hätte. Und dann Cut auf Luke, der ein bisschen angesäuert ist, dass schon wieder jemand anders das scheiß Raumschiff aus dem Wasser holt. Jetzt hätte er doch einmal noch selber rangekommen, ja?
Ja.
So, das wäre der clevere Film gewesen. Aber das ist halt aber nicht so, wie JJ die Sache gemacht hat, sondern der will dann halt wirklich den direkten, unmittelbaren Fan-Moment halt abholen.
Ja. So, Erik will liebste bemerkenswerte Szenen.
Das ist für mich eine der liebsten bemerkenswertesten Szenen. Ach. Für mich ist aber die top bemerkenswerte Szene ist, Rey zieht das Lichtschwert und es landet bei Kylo.
Ja.
Das ist top inszeniert, top geschnitten, top mit diesem Device umgegangen, was seit Episode 8 aufgebaut wird. Das finde ich mega.
Dann auch diese Bewegung von Kylo dann, der so, hey, was wollt ihr denn?
Ich fand das
sehr subtil schon.
Das hatte passt was von John Wick. Also ich finde auch super, wie man halt ganz genau erkennt an der Frisur und wie er sich hält und wie er aussieht, dass er jetzt nicht mal Kylo Ren ist, sondern jetzt ist er Ben Solo. Ja.
Mhm. Und hat mir sehr gefallen.
Und ich finde ja, Kylo Ren, der kann super schöne Schnuten ziehen und wie er da im Regen und diese Haare und er guckt einfach so pissig. Und dann ist er ein komplett anderer Mensch in dieser Kampfszene. Und dann kommen auch noch die Knights of Ren, die mich, wo wir vorher bei Herr der Ringe waren, sehr an die Ringgeister erinnert haben.
Ja.
Ohne ihre großen Drachenviecher auf jeden Fall. Aber und das war, wie gesagt, also das war auch eine der wenigen Elemente, die schön aus Episode 8 übernommen wurden, wo halt eine Kontinuität stattfand, wo wahrscheinlich auch JJ halt gedacht hat, ja gut, das kann ich ja Ryan geben, dass er das gut aufgebaut hat. Und ich fand generell die Konfrontation zwischen Rey und dem Imperator inszenatorisch wirklich sehr gut gemacht. Also diesen Moment, wo sie das zweite Lichtschwert dazu nimmt und sagt, und ich bin alle Jedi, das ist so der Ich fand das
Ghostbuster plagt, wo die Strahlen gekreuzt werden.
Ja, nee, ich fand das, da hat die Musik kurz ausgesetzt und dann kam sie mit voller Wucht zurück und dann haben wir Indiana Jones Moment, wo sein Gesicht schmilzt und dann haben wir einen Game of Thrones Moment und da ist im Grunde die komplette Popkultur des 21. Jahrhunderts kollidiert.
Strike und me down with all of your hatred and your journey towards the dark side will be completed.
Nee, und ich bin überzeugt, also dieses I'm all the Sith und sie sagt and I'm all the Jedi, das ist die Szene, die in 20 Jahren noch aus diesem Film zitiert werden wird.
Ja.
Neben Babu Frick, he's one of my oldest friends.
Ja.
Babu Frick, wir lesen auch später noch.
Ich habe ja noch eine dritte bemerkenswerte
Szene. Okay, dann mach du erst fertig.
Die aber wahrscheinlich einfach 1000-mal heftiger im Kino wirkt, denn das ist einfach die Force-Blitze, weil die so übermächtig kam. Das hatte schon, das hatte echt Thanos-Level. Das war echt gut inszeniert und der ganze Kinosaal hat gewackelt und man hat's gespürt im Bauch, die Bässe und das war einfach, das war geil. Das war ein geiler Kinomoment.
Richtigen Kino kommt es sehr, sehr gut, ja.
Das wäre schön, wenn man das im IMAX erlebt hätte, nicht, Ralf?
Ja. Das wär voll schön gewesen. Übrigens, verpasste emotionale Elemente hatte ich vorhin in meiner Aufzählung vergessen. C3PO, ne? Der also irgendwie Memory Wipe ist. Wollte schon vorher erzählen, sie haben einen Backup.
Vor allem, das Beste ist, Anthony Daniels hat J.J. Abrams drum gebeten, dass er jetzt den Heldentod in dieser in Episode 9 sterben darf. Und selbst dann hat es ihm J.J. nicht gegeben.
Ja.
Und wo wir gerade bei Lieblingsszenen oder bemerkenswerte Szenen sind, diese eine Szene, wo What are you doing, C-3PO? I'm taking a last look at my friends.
Oh.
Das war wirklich, also Chewie und C-3PO waren für mich die beiden
emotionalen. Ja, aber im
Trailer
versaut schon.
Ja, das stimmt.
Hab ich nicht im Trailer gesehen, von dem her war es mir egal. Chewie und C-3PO waren für mich die emotionalen Ankerpunkte dieses Films.
Also auf jeden Fall kann man festhalten, dass C-3PO ausgesprochen gut inszeniert ist in dem Film. So gut wie eigentlich irgendwie seit wirklich der Original Series nicht mehr. Der war saulustig, ja. Also da hat wirklich vieles sehr gut gepasst. So.
Humor ist ja auch immer ein großes Thema, wenn wir über Star Wars sprechen. Bei Episode 8 haben ja viele kritisiert, die Humorszenen wären zu abrupt und würden Stimmung rausnehmen und so weiter. Ich finde, das hat diesmal sehr gut funktioniert. Weil tatsächlich die Charaktere, die schon immer die Comic Reliefs waren, auch hier wieder die Comic Reliefs waren, weil das mit C-3PO so schön war, weil also Babu Frick. Also natürlich kann man jetzt Disney wieder vorwerfen, sie haben ein neues kleines Wesen geschaffen, das man als Merchandise verkaufen kann. Aber ich fand Babu Frick wirklich witzig.
Ja.
Meine Güte, wieder. Also was für ein witziger Typ, auch wie er am Ende noch in Zoris Fighter da hochguckt, als Zori ankommt bei der Schlacht am Ende und so. Ich fand den richtig gut.
Aber auch
gut.
Wieder dieser Moment, Kajimi wird zerstört und genau die zwei relevanten Figuren von diesem Planeten überleben zufällig.
Ja.
Wo sie noch dramatisch ihren einzigen Weg aus diesem Planeten
raus. Dann ging es halt doch auch ohne. Ja,
hey,
ist exakt, was ich sage. Es bleibt alles sehr konsequentenlos. Und das zog sich leider ein bisschen durch den Gesamtfilm durch. Auch die ganzen Konfrontationen zwischen Rey und Kylo. Die konnte ich eigentlich nicht ernst nehmen, weil ich von vornherein gewusst habe, so tun sich ja eh nix. Ja? Frage ist halt noch, kommen sie ins Bett oder nicht? Aber ansonsten sind die beiden eigentlich schon durch Episode 7 und Episode 8 so installiert, dass die eigentlich sich nicht ernsthaft irgendwo was tun werden. Ja? Und wie häufig sie sich dann wo irgendwie betteln, du merkst es ja auch beim Kampfstil. Ja? Also Kylo Ren hat ja schon eine ziemliche Lässigkeit irgendwie so in seinen Duellen drin. Also ganz exemplarisch der Anfang vom Todesstern-Duell, da weicht er ja überhaupt nur aus. Ja? Da macht er ja gar nichts.
Ja. Das hat mich auch gewundert, die Szene.
Aber ich finde das besonders gut, weil er hat ja gesagt, er will Rey nicht töten.
Ja, aber dann fehlt halt die Spannung, finde ich,
an der Stelle. Ich finde das genau spannend, weil das nicht quasi darauf hinausläuft, okay, wer sticht zuerst zu, sondern was passiert, wenn er mal das Lichtschwert, also wenn er die Oberhand gewinnt, was macht er dann, wie entscheidet er sich?
Mhm.
Und wie geht das Battle aus, wenn quasi nicht beide sich gegenseitig töten wollen, sondern er sie nicht töten will, aber sie ihn durchaus töten möchte? Und das fand ich doch sehr spannend und wo du gerade kommen sie ins Bett oder nicht angesprochen hast. Ich finde, also die Kurzszene hat mich, das war der Moment, der mich am Kino am meisten entrüstet hat, wo ich gedacht habe, da hätte ich mir lieber ein Pacific Rim Ende gewünscht, wo sie quasi nur die Köpfe zusammenstecken. Und so, umso länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr finde ich diesen Kuss richtig, weil ich finde das nicht als einen romantischen Kuss, sondern mehr so in Richtung von einem Bruder oder einem Geschwisterkuss, quasi, wo sie sagt, ich hätte so gern die Hand von Ben Solo genommen, aber da war nur die Hand von Kylo Ren und jetzt sind sie endlich mal auf einer Seite und endlich mal nicht zu bekämpfen und ist ein
natürlich
spontaner Ausbruch von Emotionen.
Der ist ganz, ganz, ganz wichtig natürlich, dieser Kuss, und ohne den funktioniert überhaupt gar nichts innerhalb der ganzen Saga, aber da würde ich jetzt mal Erik vorgreifen, das werde ich dann hinterher thematisieren, warum dieser Kuss Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Logik dieses Filmes ist, der dann nämlich an der Stelle doch funktioniert. Nämlich Wild at Heart, nee, nicht Wild at Heart, ach egal, ich zitiere jetzt nicht David Lynch-Filme.
Ich möchte auch noch eine letzte bemerkenswerte Szene einwerfen, und zwar die Dark Ray, die uns ja im Trailer so groß angeteasert wurde und alles sind ausgeflippt und so, oh Gott, was passiert? Und dann haben Leute schon angefangen, sich die Szene genau anzugucken und feststellen so, irgendwie sieht sie ja da im Gesicht irgendwie anders aus und das ist eine Vision oder was, und dann
das
wurde es ja irgendwie abgehandelt als,
das war auch eine Szene, die im Trailer total verschenkt wurde, quasi.
Apropos Vision, sie erzählt Leia, ich hatte eine Vision, dass Kylo Ren und ich auf dem Dark Lord des Sith stehen. Die
sehen
Vision sehen wir nie, das hätte so gut eingebaut werden können. Weil den Thron haben sie ja tatsächlich gebaut. Da hätten sie 3 Minuten eine Szene drehen können und dann hätten wir das einbauen können. Das wäre perfektes Showdown-Tell gewesen.
Ja, und dafür nicht diese Dark Ray-Szene, die niemand gebraucht hat.
Ja.
Man hat das Gefühl, die haben sie nur gedreht, damit sie in den Trailer ihre übliche wir verdrehen die Geschichte und lassen euch was Falsches denken einbauen
können. Ja, Fake-Szene.
Zum Humor noch mal. Also, wo wir das Pacing vielleicht kritisiert haben, ist es beim Timing, finde ich, genau umgedreht. Das Timing ist sehr gut. Das Humor-Timing, das funktioniert für mich. Also, ich habe sehr oft gelacht, sogar noch beim zweiten Schauen in der Synchro. Hat es gut funktioniert, besser als bei Episode 8 zum Beispiel. Hat für mich in der Synchro der Humor funktioniert. Und mich hat es auch nicht gestört irgendwie, dass der Humor zum Teil dann so ein bisschen die emotionalen, traurigen Momente so ein bisschen gebrochen hatte. Ich fand, die Bruchmomente kamen genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie kommen mussten.
Ja, also...
mach du erst.
Also den Humor in der deutschen Fassung fand ich, hat nicht gut funktioniert. Also da die Synchro zerschießt da schon, finde ich, eine Menge Detail-Timing. Gut macht, kann man das an der Szene festmachen, wo... ihr Poe und Rey sich gegenseitig vorwerfen, dass sie ihre Sachen demoliert haben. Die ist im Englischen extrem gut gesprochen. Ja. Das hat einen unheimlich guten Flow. Und auch im Deutschen ist sie total versandet irgendwie. Da denke ich, da lohnt es sich schon, das jeweils im Original anzuschauen.
Was mir auch bei Synchro aufgefallen ist, wo Maskanata Chewie die Medaille gibt, sagt sie in der englischen Original, Leia wanted to have, also Leia wollte, dass du das hast. Und im Deutschen sagt sie, das ist einfach nur, das ist für dich.
Das ist für dich.
Und da geht völlig der Sinn dieser Szene verloren, dass das quasi ein Rückgriff auf Leia ist. Und das verstehe ich nicht, warum, also wahrscheinlich hat es nicht auf die Mundbewegung gepasst, aber das ist schon sehr schade.
Aber vielleicht passt diese Überleitung, um nochmal über schauspielerische Leistungen zu sprechen in diesem Film.
Ja.
Also weil du gerade über die Szene mit Ray und Poe sprachst. Also mich hat schauspielerisch Oscar Isaac sehr abgeholt in diesem Film.
Mhm.
Ich fand, das war der stärkste Poe aus den drei
Filmen.
Viel
besser als in 8.
Diese Subtilität, der hatte so eine richtige Subtilität im Blick. Auch diese Szene am Ende mit Zori nochmal und diesen Blick am Ende, wo sie quasi einen ganzen Dialog nur über Blicke da über alle anderen hinwegführen. So, da habe ich gedacht, ja Mann, das ist der Oscar Isaac, den ich liebe, den ich da gerne hätte.
Dafür kackt John Boyega richtig ab in diesem Film. Also der, seine Rolle schrumpft quasi, habe ich
dazu
das Gefühl.
Dazu werde ich noch kommen. Das Gegenteil ist richtig. Aber dafür habt ihr den Film halt einfach nicht aufmerksam
gemacht. Ich würde hier wieder trennen Rolle und wie sie ausgefüllt wird. Und ich finde, vom Ausfüllen her bringen alle Schauspieler ihr A-Level. Die bringen alle ihre Top-Leistung. Also wenn ich so vergleiche über alle drei Filme, würde ich bei allen sagen, die bringen hier die beste Leistung vom Hauptcast und auch von den Nebenfiguren auch.
Also bei Daisy Ridley bin ich ein bisschen mehr bei Episode 8 im Herzen, weil ich finde, dass da dieser innere Kampf, den sie mit sich selbst ausficht, noch stärker ist. Aber ansonsten, also auch Adam Driver, es sind ja eh gerade irgendwie Adam Driver-Wochen gefühlt und jede Woche kommt ein neuer Film raus, wo Adam Driver Höchstleistungen bringt, Marriage Story und so weiter.
Na gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr auf die anderen geachtet, weil gerade Finn und Poe ja in Episode 8 etwas sehr kurz kam aus meiner Sicht. Und wir hatten ja schon in den letzten Talks so gesagt, Episode 7 ist Rey-Film, Episode 8 ist Kylo. Jetzt sind halt die endlich mal die anderen beiden am Glänzen.
Ja. Schauspielerisch.
Also, ja, schauspielerisch.
Also es hilft dem Film natürlich, dass einfach auch das Team mal zusammen ist. Ne? Das heißt also eben nicht diese Aufsplittung, also gerade Finn und Poe darf man natürlich nicht auseinanderziehen. Also es ist schon immer eine scheiß Idee gewesen, in Episode 8 irgendwie die Leute alle getrennte Wege gehen zu lassen. Wer jemals auf den Gedanken kommt, irgendwie als Filmemacher, dass man schon im zweiten Teil ein Erfolgstrio irgendwie auseinandersetzen muss und die dann in den letzten 2 Minuten nochmal wieder zusammen, lass es einfach bleiben. Wenn ihr eine gute Chemie habt, eine gute Chemie habt zwischen Leuten, dann lasst sie doch auch verdammt nochmal wirken, ja. Und alle Szenen, gerade so im ersten Drittel, wo die drei zusammen sind, funktionieren einfach echt gut, ja. Auch das ganze Timing von Poe und Finn ist viel besser, sehr, sehr viel besser als alles, was wir dann im achten Teil sehen. Und da ist es halt schon, bei JJ muss man wirklich sagen, er hat Sinn für Humor, ja, und wie er das setzt, und er hat halt Sinn für Charaktere und für Figuren und für Menschen. Ja, und Rian Johnson hat halt Interesse an einer Geschichte und an Plot-Twists, ja.
Aber Poe und Finn, das ist natürlich, hat doch eine sehr problematische Facette, denn die Chemie zwischen den beiden ist so gut, dass natürlich alle wissen, dass die beiden eigentlich das perfekte Paar abgegeben hätten und nicht der Kuss zwischen Unnamed Lesbian Fighter 1 und Unnamed Lesbian Fighter 2 am Ende, für den Disney noch eine extra PM verschickt, um zu sagen, guck mal, wie aware wir sind, dass wir und da
China
irgendwie
aber raus,
in Singapur rausschneidet, genau. Ja. Und wenn ich da diese beiden habe, ja, wo die Schauspieler beide sagen, das wäre das Geilste gewesen, was wir uns vorstellen können, das zu spielen. Wir hatten diese Chemie. Wo wir alle sehen, die hatten diese Chemie.
Ja.
Und das dann nicht zu tun, boah,
das müsste, das müsste ich mit einer Beispielszene aus dem Film unterfüttern, wo für mich die Chemie top rausgekommen ist wo Finn gerade das General-Amt übernommen hat und das zu Poe übergibt.
Szene.
Und oh ja, General. Und wie da die Chemie zwischen den beiden.
General,
ist so top.
Das war timisch im Moment auch so dieses, er will eigentlich was anderes sehen. Oh, ja, vielen Dank. Und dann redet er weiter. Und das war wirklich perfekt. Das war auch die beste Szene mit John Boyega in diesem Film.
Ja.
Noch andere Sachen zum Cast? Irgendwas zu den neuen Rollen oder so?
Die ja, Dominic Monaghan, der da plötzlich so, also irgendwie eine Hintergrundrolle mit einem prominenten Darsteller zu besetzen.
Immer ein Problem, also dieser Typ. Also in Herr der Ringe hat er halt irgendwie ordentlich große Füße gehabt und viel Maske, da ist es halt nicht so aufgefallen.
Daher kenne ich den.
Aber wenn man halt Lost so feiert, wie ich das ja normalerweise tue, dann weiß man natürlich, dass er in Lost genau eine gute Szene hat und das war seine Sterbeszene. Und die ist allerdings wirklich gut. Aber ihn vorher halt irgendwie fünf Seasons lang irgendwie ertragen zu müssen in seiner ganzen Paddeligkeit. Und leider spielt er exakt diese paddelige Rolle halt jetzt auch in diesem Film, ja. Er sagt nur Dummfug, er hat nur scheiß Ideen, ja. Irgendwie dieses so, ey, dann machen wir auch das Hodo-Manöver. Ja, genau, gegen 10.000 Sternzerstörer machst du das Hodo-Manöver. Super Idee.
Ich glaube, ich
das hätte man ruhig auch noch ein bisschen mehr in your face machen können.
Er hat
davor
wieder was eingeworfen. Das ist
und solche Szenen hatte halt nur, ja, und dann, also den Typen muss man dafür wirklich nicht besetzen.
Außerdem war doch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie offiziell das war, aber für mich gefühlt offiziell Matt Smith war doch eigentlich, oder?
Mit was war
angesagt?
Er? Wie? Als was?
Als, ja, weiß ich nicht.
Als Doktor.
Ja, nee, ja, also, nee, aber ich hatte irgendwie im Kopf, ja, Matt Smith spielt auch irgendeine Rolle.
Nee, das verwechselst du wahrscheinlich mit Terminator.
Nee,
da hab ich also ich weiß so, dass also verschenkteste Rolle in diesem Film Carrie Russell, die ich fünf Staffeln gesehen habe, was die in Americans alle für ein schauspielerisches Brett abreißt und dann bekommt sie 3 Augen Szenen, wo man ihre Augen sehen kann.
Und also, wer war denn das?
Zoe ist die Freundin von.
Ach so, ja.
Freundin.
ja, also
die alte Bekannte.
Die alte Bekannte. Die so verschenkt war in diesem Film, wo ich mich so drauf gefreut habe, die mal, also
ihre schauspielerische Leistung weiter sehen zu können, weil die ist wirklich gut als Schauspielerin.
Aber ich finde gerade damit, mit den eingeschränkten Möglichkeiten der Maske, hat man gerade gesehen, wie gut sie als Schauspielerin ist, weil sie es trotzdem zu viel trotzdem noch rübergebracht hat.
Ja, aber...
Ja, es hat ja halt innerhalb des Star Wars-Universums eine gewisse Tradition, dass halt viele Typen mit Maske rumlaufen.
Also auch jetzt Mandalorian.
Mandalorian ist der Hauptdarsteller halt die ganze Zeit nur mit Maske unterwegs.
Das ist aber doch der Hauptdarsteller Baby Yoda, oder wie habe ich das falsch verstanden?
Ja, darüber müssen wir auch nochmal einen Podcast machen über diese Serie. Ich hab's da ja so.
Mach doch hier McSider morgen.
Genau, diese beiden Figuren, also Jenna und Zuri Bliss.
Wer ist Jenna?
Das, also es gibt
die Freundin von
Finn.
Das sollte übrigens
die Amazone.
Die Tochter von Lando sein.
Ja, also wurde angedeutet.
Aber Erik wollte doch gerade was über die beiden sagen.
Ich finde die beiden Figuren in ihrer Anlage gut, auch wenn man kritisieren könnte, dass sie nur so ein Plot-Device sind, so eine Folie, wo gegen Finn und Poe halt spielen können und nochmal ein bisschen Hintergrund kriegen. Aber gerade den Fakt an den beiden finde ich gut, dass das Finn und Poe noch mal ein bisschen mehr Hintergrund und noch ein bisschen mehr Tiefe
aber
kriegen
das,
und jemand und noch einen anderen Gegenpart als das übliche Trio.
Aber das war halt auch wieder so, gerade bei Poe war das so. Und wenn ihr wissen wollt, wie Poes Geschichte als Spice Runner ausgesehen hat, dann lest die Poe Adventures Ausgabe 23.
Und wenn ihr wissen wollt, wie die ganzen verschiedenen Stormtrooper an ihren Ort kamen, dann lest folgende.
Ja, da wird wahrscheinlich jeder Sturmtruppler nochmal einen eigenen Roman bekommen.
Das ist übrigens ich weiß nicht, ob wir schon so beim Abschnitt verschenkte Möglichkeiten oder verschenkte Chancen sind. Ich hatte eigentlich fast erwartet, nachdem sie diesen Plotfaden aufmachen mit, da ist eine ganze Kompanie Sturmtruppler desertiert, dass sie das im Finale mit einbringen.
Ja, es ist
ja ohnehin ein etwas logistisch fragwürdiges Unternehmen, 10.000 Sternzerstörer plötzlich irgendwie bemannen zu können. Ja. Da hätte sich natürlich vielleicht schon so eine Konstruktion angeboten, zu sagen, die sind jetzt irgendwie automatisierter und da sind jeweils nur 10 Typen drauf und die steuern das Ganze. So, und in einer der entscheidenden Szenen im Finale desertieren die, weil sie merken, das sind Zivilisten, die uns da angreifen. Das ist keine Armee. So, das ist The World versus
Das wäre so gut gewesen.
Und dann sagen sich diese 5 Leute im Cockpit von jedem Stern, okay, nee, wir machen es jetzt irgendwie wie die anderen auch, wir desertieren, wir machen das nicht mit. Palpatine zuckt einmal mit der Wimper, ja, es fährt hinten irgendwie Deck auf, MG, alle werden niedergeranzt und die Schiffe fahren auf Automatik nach dem Motto, wäre sowieso die von vornherein die bessere Idee gewesen. Ja? Gleich noch so eine Eskalationsstufe irgendwie mit reinzunehmen, wäre einigermaßen zwingend fast gewesen, so wie es vorbereitet war.
Vor allem dieses, werden nicht Klone besser, die Andeutung hatten wir in Episode 7, ne? Dingens kurz.
Was jetzt auch in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert wird, dieses moralische Dilemma. Wir haben seit Episode 7 den Fakt, dass die Sturmtruppler nicht Klone sind, sondern Menschen, die auch in diesen Kampf gezwungen wurden, die als Kind irgendwie konditioniert werden und auch diese Konditionierung von selbst aus wieder verlieren können. Und wir ballern trotzdem weiter lustig Sturmtruppler ab und lassen sie lustig in sich drehenden Jetpacks auf Bergen explodieren, damit jeder nochmal drüber lachen kann, wie doof diese Sturmtruppler sind. Aber gleichzeitig haben wir dann auch wieder in diesem Film desertierte Sturmtruppler und dieses moralische Dilemma wird einerseits thematisiert, aber dann auch nicht thematisiert.
Wenn man ein Herz für Sturmtruppler hat, muss man wirklich The Mandalorian gucken und dort die ersten 5 Minuten von Episode 8. Das ist die lustigste Sturmtruppen-Szene, die Star Wars bisher hervorgebracht hat.
Brauch nächstes Mal Sticker mit ein Herz für Sturmtruppen.
Weil da sieht man wirklich mal so Alltag, Sturmtruppler-Alltag. So, was passiert eigentlich zwischen den Szenen, wenn die Helden irgendwie die abschlachten? Ja? Das also so als Hint, da muss man mal reingucken. Das ist wirklich episch.
Ja, wir werden es dann im März alle sehen, wenn wir dann die Serie.
Sind wir mit dem Cast soweit durch? Was denkt ihr?
Ich hätte noch eine
Cast-Sache?
Also, nee, noch mal eine kurze Nachfrage zu der Poe-Gewürzschmuggler-Sache, weil ich habe das nicht mehr im Kopf, wie das im Englischen war, aber ich glaube, dass es da doch noch mal gewitzter war. Also, dass es da so zwischen den Zeilen eher klang wie, der hat doch da Drogen verschifft. Würdet ihr das auch so sehen?
Das ja, heißt, das ist ja, halt. Ich muss mal kurz fragen, wie dieser Zettel hier funktioniert. Entschuldigung. Also auf jeden Fall Chunk, und soll der Chunk mit Flora oder mit Club machen?
Ja, genau.
Okay, gut. Das ist also eine Unverknüpfung.
Ja. Leute, das weiß ich.
Wir kriegen hier, für alle, die nicht da vor Ort sind, wir haben einen Chunk-Engel, der uns gleich mit Chunk versorgt.
Ich glaube, diese Spice-Drogen-Analogie ist halt, haben alle noch aus Dune im Kopf.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das im Star Wars-Universe auch jetzt Kanon ist, dass Spice Drogen ist oder dass er da wirklich Zimt und Koriander verschifft hat.
Ja, also im Deutschen sitzt er halt da so, ja, was hat er denn? Er war nur Gewürzschmuggler. So. Ja. Also
ich meine, es wurde irgendwo mal in den Clone Wars schon mal als Spice-Schmuggler installiert. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wo genau welche Episode.
Also wenn
ich meine, ist es Kanon.
Also wenn das, dann war es wirklich die schlechteste Synchroleistung dieses Films.
Ja.
Das einfach mit Gewürzen zu übersetzen.
Ja, ja. Ja. Ich meine, diese Pfefferkörner.
Ich würde gerne gleich noch über Setpieces reden in diesem Film.
Ja.
Ich habe aber vorher noch einen Moment, weil ich kam vorher nicht dazu, meine bemerkenswerteste Szene zu bringen.
Oh ja, bitte.
Es gab nämlich einen Moment, in dem ich mich als Fan sehr abgeholt gefühlt habe. Ich habe verstanden, warum Rey Rey heißt. Ihr auch? Damit man sagen kann, Rey the Force may be with you.
Oh Gott.
Weil es sich wie May the Force, Rey the Force anhört. Ja. Der Moment, als die ganzen Jedi-Stimmen hinter ihr kommen und als letztes kommt Luke, der sagt, Rey the Force will be with you. Und
es
ich gibt, dachte, ja,
ja. Es gibt übrigens,
war ein guter
ich hab
Name.
Ich schon gesehen einen schönen YouTube-Clip, wo diese Sequenz überarbeitet ist mit den ganzen Jedi-Stimmen, wo man auch gleich eingeblendet sieht, wer sie spricht.
Also ich habe,
McGregor hat man auf Deutsch besser verstanden als auf Englisch.
Ich habe auch bei der zweiten Sichtung habe ich Ahsoka noch rausgehört. Kanan habe ich nicht gehört.
Hier Hayden Christensen hat man in Deutsch auch besser erkannt
als
in Englisch.
Ja.
Ich habe noch einen kleinen Punkt zu der Szene, die sich auch anschließt an den Punkt vermisste Cameos, weil ich habe wirklich gedacht und hätte es auch besser gefunden, wenn man die Figuren gesehen hätte,
als
weil ich hätte gerne noch mal Hayden Christensen tatsächlich gesehen.
Also.
Der hat wahrscheinlich gesagt, niemals.
Und vor allen Dingen hätte ich sehr gerne gesehen, Ewan McGregor, der seine Version des Obi-Wan Force Ghostes, der von Alan McGuinness gibt.
Also,
den hätte ich sehr gern gesehen.
Jetzt kommen wir langsam in der Tat ans Eingemachte. Das hört man ja recht viel in diesem Podcast da draußen. Dass also gesagt werde, das ist schon alles ein bisschen uncool, die Rey macht das da jetzt wieder alles mit ihrem Ghostbusters, wir kreuzen die beiden Lichtschwerter-Trick und dann fallen die alle um und holt sich vorher nur so ein bisschen Motivation durch die ganzen toten Jedi. Das wurde uns doch alles anders versprochen. Es gab doch The Prophecy of the One, ja, und das muss doch, Anakin muss das doch machen, der muss doch den Imperator umbringen. Da würde ich mal sagen, was ist das denn wieder für eine sexistische Kackscheiße, ja? Da müssen wir die Kerle ran, so. Also beispielsweise hier bei Star Wars, wie heißt er, eine Radio Tatooine, wo dann gesagt, sei doch perfekt, wenn man das gesplittet hätte. Physisch macht ihn Rey kaputt, ja, und dann ist sein Geist wieder, schwirrt durch die Gegend und wir wissen ja, die Sith-Geister können nicht so lange ohne Körper leben und dann hätten sich aber die ganzen Jedi und Anakin vorne waren, die ganzen Force-Projections, hätten sich ihm in den Weg gestellt, bis er dann zerfallen
so
ist und Rey Geonosis steht daneben Szene. Und darf zu
die
darf
fand
zuklatschen,
ich auch sehr
wie nee, das ist eine Scheiß-Idee.
Ich finde das großartig.
Rey hat die Sache jetzt zu Ende gebracht, ja, so ein Mädchen, die entgegen ihrer Blutlinie und entgegen von irgendwelchem biologischem Scheiß sich gestellt hat, die eine freie Entscheidung getroffen hat, wie sie das zu Ende bringen will.
Ja.
So eine Frau hat das gemacht. Nicht irgendwelche Typen, die von irgendwelchen Wasserschlampen, das ist jetzt ein Zitat von Ritter der Kokosnuss, in irgendwelchen Zeremonien eine Prophecy vor 2000 Jahren erzählt bekommen haben, dass irgendwann der eine kommen wird. Diese ganzen Jedi, das ist doch alles so ein Scheißkonstrukt. Das hatten wir doch schon irgendwie bei Episode 8. Das ist völlig richtig, ist, dass die Jedi vor die Hunde gehen. Die haben nun mal alles falsch gemacht, ja? So, und dann muss ich doch dann nicht noch irgendeine Prophecy wieder rausholen, wo dann die Jedi angeblich doch noch alles gerade rücken. Nein, sie haben versagt, die Jedi. Und warum haben sie versagt? Weil sie die Liebe ausgeklammert haben, ja? So, das heißt also, jeder, der sagt, so muss man das machen wie die Jedi, da findet auch die römisch-katholische Kirche als Kinderficker super, ja? So, das muss man mal wirklich klar auf den Punkt bringen hier. Die Jedi sind gescheitert wegen ihrem Zölibat-Quatsch.
Da stimme ich auch voll mit dir überein, dass Rey das macht.
Ich bin noch lange nicht fertig mit diesem Rand.
Aber du bist schon wieder so weit weg von dem einen Film.
Das mag irgendwann mal eine gute Idee gewesen sein, ja, dass irgendwie Jedi nicht lieben dürfen. So. Aber Rey, und darum ist auch diese Kussszene so eminent wichtig, ja, die überwinden das eben gerade. Das heißt, die bringen eben dieses Machtding jetzt auf den nächsten Level und genau darum haben sie auch zusammen den Imperator bewegen können, weil die Liebe besiegt den Dämon. Ja? Um mal bei Wild at, nicht Wild at Heart, egal, zu bleiben. So, das ist der entscheidende neue Clou. Und wo ich auch sagen würde, da setzt JJ dann in der Tat auch eine einigermaßen überraschend inhaltliche Note rein. Dass er eben nicht sagt, so, und jetzt deklarieren wir noch mal die Prophecy mit Anakin durch. Die Prophecy ist einfach mal am Arsch. Die Leute haben sich einfach geirrt. Die hatten keine Ahnung. Vielleicht haben die Prophecy, sogar die Sith-Leute dem irgendwie die Prophecy reingegeben. Nach dem Motto, hier, versucht's doch ruhig mal. Ja? So, so sieht's aus. Und wenn jetzt Rey hingeht und irgendwas Neues aufzieht, dann wird sie mit Sicherheit nicht sagen, so, niemand darf sich mehr irgendwie verlieben und darf sich mehr irgendwie sein Herz an andere Menschen reinhängen. Das ist das, was die ganze Sache letztendlich überhaupt zu einem guten Ende gebracht hat.
Ich hätte die Force Ghost hat trotzdem gern gesehen, und zwar nicht als aktive Parts, sondern eher so wie bei, Harry Potter, als er den Stein einsetzt in Deathly Hallows, wo er dann nochmal die ganzen Geister der Vergangenheit aufruft, die ihn dann quasi motivierend nochmal angucken, und auch so ein bisschen als Gegenprogramm zu diesen ganzen tausenden Sith-Geistern, die da stehen.
Einfach cool, nochmal Typen, die da einfach so irgendwo
einen spirituellen Gegenpol zu setzen, sein, die einfach gucken, ja, du hast uns alle hinter dir. Jetzt geh, mach es.
Zu diesen Sith-Geistern. Es gab ja von SNL diesen grandiosen Sketch mit Kylo Ren, der sich als Starkiller Base Technician verkleidet, so Undercover Boss mäßig.
SNL ist Saturday Night Live für alle, die das nicht.
Und ich hätte gerne eine Folge, wo Ian McDermott Saturday Night Live hostet, wo sie dann einen Sketch machen, wie der Imperator mit so einem Sith-In-Einrichter durch seine Steinhöhle läuft und sagt, und hier hätte ich gerne einen großen griechischen Chor und hier bitte ein Loch. Und dann sagt er, wofür hätten sie ein Loch? Da werfe ich dann Leute rein. Das macht später Sinn. Und hier bitte ein Force-aktiviertes Skylight. Und hätten sie gerne Force-aktiviertes Skylight, ist doch eh immer bewegt. Das macht dann später Sinn. Und ich finde, und hier bitte legen Sie mir dieses Satar-Hemd bereit. Das brauche ich dann für meine große Regenerationsszene, dass er Teile dieser Regenerationsenergie nutzt, um sein schickes Hemd zu regenerieren, was er irgendwie seit Episode...
Dieses Hemd!
Das Hemd ist, das macht echt für mich aus, nee. Wo ich denke, das ist, und ich habe für mich diesen Begriff jetzt geprägt, Sith-Kitsch.
Und hier bitte noch einen eisernen Thron, aber macht's nicht ganz... Hier bitte noch einen eisernen Thron, aber macht's nicht ganz so offensichtlich.
Genau, mach so, you can copy my homework, but make it different.
Sehr gut, damit sind wir ja jetzt bei Setpieces angekommen. Denn jetzt mal im Ernst. Also wir haben den Thronraum in Episode 8 gesehen.
Ja.
Dagegen kackt dieses Abschluss-Setpiece in Episode 9 für mich sowas von ab. Wirklich, da ist es so dunkel die ganze Zeit, man sieht überhaupt nicht die Gesichter der Leute.
Ah, das sehe ich ganz anders.
Also mich nervt es, also wirklich auch beim zweiten Mal sehen, hat es mich noch mehr genervt. Da ist diese sandige Fläche, man sieht nichts, man sieht nur diese übertriebenen, die ihr so cool findet, diese übertriebenen Sith-Geister, die da rumhängen.
Ist das jetzt Sand oder ist das Schnee?
Ja, fehlt noch, dass einer sagt, I don't like sand.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich finde das aber dramaturgisch ganz wichtig und sinnvoll, weil also dieses Snoke-Teil, das ist halt alles sehr selbstverliebt. Ja, das ist so dieses so Show-off.
Aber
ja,
ist
Palpatine
nicht selbstverliebt?
Nee, das ist gar nicht der Punkt. Aber er ist nun mal dazu verdammt, auf diesem scheiß Sith-Planeten abzuhängen. Ja, er kommt von da halt nicht weg aus dollartechnischen Gründen, weil nur dort ihm irgendwie die Rest-Sith-Energie am Leben hält. Und das ist mal ein verdammt beschissener Ort. Da hat keiner gute Laune, ja, das ist alles dunkel, ja, ich guck nicht tausend Typen an, ja, diese Blitze sind auch nicht wirklich hilfreich. Ich fand, das hat wirklich eine Ebene von Beklemmung so, da ist dieses Sith-Sein ist eben nicht mehr cool.
Ja,
das macht nicht mehr Spaß. Das ist auch nicht mehr der Throne Room aus Episode 6 mit diesem stylischen Fenster und sowas, sondern das ist ein Ort, an dem wirklich kein Spaß mehr zu Hause ist.
Man hat keine Opa.
Und das ist halt schon sehr in Kanon, weil ja auch Darth Vader nach Mustafar extra sein Schloss gebaut hat, um sich tagtäglich an sein Scheitern und seine Niederlage gegen Obi-Wan zu erinnern und warum er sich ja angeblich auch gegen eine modernere Rüstung gewehrt hat, die ihm weniger Schmerzen bereitet, weil er braucht halt das alles, diesen Hass, um sein Sith-Sein irgendwie auszuspielen, kennen wir ja alles. Und da in dieser Logik funktioniert dieser Planet für mich ganz hervorragend. Ich fand, das waren sehr ungemütliche Szenen, die waren sehr, hatten was sehr Verstörendes, was sehr Gruseliges, so, das ist eben nicht cool, ja, Sith zu sein. Und das haben die super transportiert, fand ich.
Ich finde auch nicht den ganzen Planeten problematisch. Ich finde zum Beispiel die Szene, also mein Lieblingsshot des ganzen Films ist der, wo Rey unter dieser Decke langläuft und es so hell wird und sie läuft so von links nach rechts einmal durchs Bild. Das ist mit Abstand mein Lieblingsshot im ganzen Film. Das sah schon gut aus, als Kylo Ren am Anfang unter diese Decke sozusagen geht, um da reinzugehen. Aber da haben wir es noch nicht so von links nach rechts gesehen und dann bei Rey dieses hin. Das fand ich fantastisch, großartig, sah toll aus. Aber ich finde wirklich, für mich ist es dann vielleicht an der Stelle nicht blockbusterig genug gedacht, sowas Dunkles an den Schluss zu setzen. Ist nicht der Kanon mein Argument.
Den Lore-Aspekt. Ich finde schön, dass dieser Film so lore-heavy ist. Also, dass der so viel Mythologie in diese Welt reinbringt, wo ja Episode 8 sehr reduziert war, was die Mythologie angeht und wirklich auch destruktiv mit der eigenen Mythologie umgegangen ist. Und ich fand halt auch schon bei der Clone Wars Serie so spannend, wenn die dann halt in diese Force-Mythologie so tief reingegangen sind. Also wer die Serie gesehen hat, da gibt es ja ein paar Folgen, wo sie auf diesem Force-Planeten sind, wo dann Anakin und Obi-Wan irgendwelche Challenges bestehen müssen, um da halt so ein Vorgriff auf das Gleichgewicht der Macht gebracht wird. Und das finde ich halt wirklich schön, dass man halt sagt, wir haben diese große Welt mit dieser Tiefmythologie und jetzt greifen wir mal ganz tief rein und holen diesen komischen Sith-Planeten da raus. Also die verborgene Welt der Sith, also auf dem Papier klingt das alles super geil, aber selbst wenn das so düster ist und wenn das wirklich ein Fegefeuer auch für den Imperator sein muss, dann merkt ihr auch, umso mehr die Macht des Imperators schwindet, umso besser wird das Wetter dort. Also er hält diese schlechte Stimmung auch irgendwie aufrecht. Nee, das meine ich gar nicht so lustig, sondern halt so als, er will sich diese Qualen bereiten. Aber trotzdem hätte das ein bisschen ästhetisch geschliffener sein können und da ist ja auch nicht viel los. Also da ist diese große Steinhalle und da steht halt dieser große Steinthron rum und irgendwo ist ein Loch und da ist halt, und dieser Thronsaal in Episode 7, Episode 8, da stehen halt die Wachen rum und die haben coole Waffen, die haben coole Rüstung. Die Wachen gibt's nämlich auch in dem anderen Thronsaal, die sieht man nur nicht, weil es dunkel ist. Und das ist halt, was mich stört.
Vielleicht habt ihr ja aber auch ein Projektionsproblem gehabt, weil also ich habe schon von etlichen gehört, die das als zu dunkel empfunden haben. Da mag dann jetzt irgendwie so die Laser-Kinoprojektion vielleicht doch nochmal einen Unterschied machen. Also
ja, das kann
sein. Ich hatte keine Probleme, da alles gut und perfekt zu erkennen. Ganz anders als hier, was weiß ich, bei Game of Thrones da die Nachtschlacht, wo ich also auch der Erste bin, der sage, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Das war alles also sowohl im IMAX als auch da in dem anderen Cinemax, wo ich dann einen Tag drauf war das eigentlich alles super schön zu sehen, die ganzen Details.
Ja, das Sehen war nicht, also es ging mir viel darum, dass es so fad ist, einfach so langweilig, so es ist alles dunkel, so glatte Steinflächen, also da hat so visuell passiert da hauptsächlich das meiste dadurch, dass es ständig blitzt. Und das wird halt auch das ist quasi am Anfang dieser Effekt, mehr auf dem Gesicht ist das wunderbar, aber dann irgendwann nervt es nur noch und denkt sich so, okay, was passiert, also das langweilt das Auge einfach, finde ich.
Und fand ich nicht so.
Ja, ich fand, da hat der Throne Room in Episode 8 einfach mehr gepoppt und irgendwann wurde es auch mehr langweilig und dann der Imperator an dem Arm ist mal kurz cool, aber
das hat mich wirklich sehr an Davros aus Doctor Who erinnert. Also das ist so Davrosig war nie.
Was mich da an Setpiece mehr frustriert hat, war, dass wir reiten auf der Flanke eines Sternzerstörers.
Das fand ich so cool. Geil.
Das ist so ein typischer Fall von, wo ich dachte, so, das ist nur eine Idee, die hört sich nachts um 2 nach einem Kistenbier total cool an. Ja, wir nehmen irgendwelche Pferde und reiten mal da einen Sternzerstörer.
Vor allem,
das hat aber im Film für mich überhaupt nicht funktioniert.
Als der Trailer mit dieser Szene kam, haben alle Leute so, warum reiten die im Weltraum auf einen Todesstern, auf einen Sternzerstörer? Und das war halt
inhaltlich hat mich das gar nicht so gestört, ja. Also das wird ja einigermaßen hergeleitet, warum sind da auch auf den Tieren, weil sie die halt nicht, wenn sie Speeder genommen hätten, wären sie sofort abgeschaltet worden.
Weil sie sowas im Orbit sind.
Kann ich alles irgendwie nachvollziehen.
Ich hab
alleine die Größenproportionen fand ich schlecht in dieser Szene.
Ich möchte an dieser Stelle unseren Freund Jan Zwangsdemokrat zitieren, der sagte: Die Verwendung der geilen Lamas in der Endschlacht. Droiden im Wald hatten wir schon 1000 Mal, aber sowas endlich mal die reimhafte Inversion des Natur- gegen Technik-Themas. Und ich finde, es trifft's. Es trifft's wirklich. Es ist endlich mal andersrum, dass die Natur mehr einfällt auf dieses ganze technische Raumschiff-Gedöns, ja, was wir da haben.
Vor allem kommt ja die Szene mit, ja, blockiert ihre Speeder so, die haben keine Speeder.
Ich hab ja einen Hot-Take, warum sie die Szene so drin haben.
Erik hat einen Hot-Take, das ist immer
ich glaube,
ein guter Moment.
Ich glaube, das sind einfach Leute im Crew-Team gewesen, die Tor 3 mega die Szene abgefeiert haben, wo dann die Valkyren mit den Pegasussen da runter sind auf die Rainbow Bridge und haben gedacht, oh, das müssen wir in Star Wars auch haben. Und haben es aber eher so umgesetzt.
Ja, aber die Szene war halt schon quasi komplett im Trailer zu sehen. Ja. Und wieder das Problem. Ja, die hätte auf mich, glaube ich, auch anders gewirkt, wenn man sie nicht schon gesehen hätte.
Du kannst jetzt auch nicht alles
der ganze bewerten,
weil es im Trailer war.
Naja, beim ersten... Also der ganze Scale funktioniert irgendwie nicht so. Also man hat überhaupt nicht erkannt, dass es überhaupt ein Sternzerstörer ist. Wie groß ist das Ganze eigentlich? Oder wie nicht groß? Also da fehlten mir irgendwie so ein paar Shots, die irgendwie
die Dimension
cleverer gebaut sind. So. Und es ist dann auch alles sehr kurz, ja, weil sofort kommen irgendwie die Landungsboote und dann geht es nur noch darum, irgendwie den Turm oben umzuschießen und so. Also da hatte ich den Eindruck, okay, da hättet ihr irgendwie mal 3 Wochen mehr Feinschliff mal in dieses ganze Setup reinstecken müssen, so, damit das Ganze plausibel wird irgendwie so beim Schauen.
Um mal bei der Szene zu bleiben, die roten Stormtrooper fand ich geil. Wo ich mich gefragt habe, so, ehemals Leibgarde oder, also... Fand das nochmal schön, nochmal irgendwie neue Stormtrooper zu sehen, auch noch offensichtlich auch nochmal eine Elite-Einheit. Irgendwie.
Ja, gut, weil Schwarze hatten wir jetzt dann halt schon, jetzt haben wir Rote, nämlich
und jetzt fliegen
Gelb,
sie auch
Gelb,
noch.
Jetzt fliegen sie auch noch. Das war in der Tat dann noch ganz lustig so, dass sie dann auch fliegen, aber die konnten, ansonsten haben die ja wenig jetzt irgendwie dem Lore hinzugefügt, dass sie jetzt halt rot sind, ne?
Sind wir mit dem Visuellen durch? Ich würde eigentlich nochmal eine kleine kurze Quickburst-Runde machen und dann weitergehen zum nächsten Thema. Quickburst-Runde, die Zero. Wie finden wir den neuen Droid?
Sehr
hat er uns gefallen?
Ja.
Was fandst du niedlich?
Dieses Stottern sah sozusagen.
Ja, dass er sprechen konnte. Das ist ja für eigentlich eher nur C-3PO vorbehalten gewesen bisher.
Aber es ist auch sehr rudimentär. Es scheinen nur ein paar wenige Wörter in sein.
Aber gerade das auch fand ich so.
Nein, danke.
Hello. No, thank you.
Danke, aber nein, danke.
Ich fand den Story-Arc zwischen ihm und BB-8 so schön, weil der so subtil eingebaut ist. Weil das ist nämlich ein ganzer Plot, der da aufgebaut wird. Da ist nämlich Rey heilt die Schlange und sagt dann zu BB-8, fragt sie irgendwas und sagt, ja, du hättest das wahrscheinlich das Gleiche auch getan. Und dann kommt nämlich die Szene, wo er D.O. findet und quasi seine eigene Lebensenergie in D.O. überträgt und die Batterie von ihm wieder auflädt. Und da, wo man sieht, okay, BB-8 hat was von Rey gelernt, und quasi haben eine mutual beneficial Beziehung miteinander. Und dann adoptiert er mehr oder weniger BB-8 diesen Druiden und nimmt ihn so auf seine eigenen Abenteuer mit, so wie er von Rey auf die Abenteuer mitgenommen wurde.
Optisch erinnert er mich so ein bisschen irgendwie an diesen kleinen gelben Vogel aus den Peanuts.
Nee, optisch ist es natürlich die Pixar-Lampe.
Ja, genau. Nein, ich finde, also... Ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich verliebt bin in ihn, aber er hat mich auch überhaupt nicht gestört.
Also es ist halt kein knuffiger Ball, sondern eine Lampe auf Rädern. Das ist nicht so spannend.
Das Lego-Set wird nicht so oft verkauft werden
wie BB-8. Und die zweite und letzte Quickburst-Runde.
Ganz kurz, unsere Chunk-Runde kommt. Yay. Vielen Dank, Leute.
Sind die alle mit Flora?
Nee, er bringt Flora.
Ich hatte einen
mit Flora.
Ich hatte Club-Mate.
Danke.
Entschuldigung, Dank. Stream, dass wir euch mit sowas nerven. Ist zu, keine Sorge.
Genau.
Soll ich den abnehmen?
Die letzte Quickburst-Runde starte ich mit Ralf. Musik. Wie fanden wir die Musik?
Oh ja, haltet.
Da habe ich mir zu nichts aufgeschrieben, weil ich wusste, Ralf hat da schon was vorbereitet.
Kurze Vorbemerkung dazu. Erik schrieb uns noch oder sagte uns gestern, passt bei der Musik gut auf. Wenn Ralf wieder sagt, könnt ihr das und das summen, dann müsst ihr es summen können.
Ja, das kann man ja aber sehr kurz halten. Es gab nichts zu summen. Ja. So, ich habe mir auch in der Tat den Soundtrack von John Williams, wenn man ihn als solchen bezeichnen möchte, habe ich mir auch nochmal komplett durchgehört. Womit wir es hier zu tun haben, das lässt sich, glaube ich, sehr gut auf einen einzigen Begriff runterbrechen: Arbeitsverweigerung.
Ich habe ein Déjà-vu.
Es gibt kein...
Es war nichts Neues dabei, ne?
Es ist exakt kein einzig relevantes neues Thema, was irgendwie vernünftig eingesetzt wurde, ja. Und in Episode 8 war das schon ein Problem, ein großes Problem. In Episode 7 ging es noch so gerade eben. Da hatten wir irgendwie für Kylo Ren zumindest irgendwie ein Thema und für Rey sogar ein sehr, sehr gutes Thema. Ja. Wir hatten am Schluss noch irgendwie das Abschlussthema, was auch ganz schick war.
Rose hatte immerhin so ein bisschen ihr Thema.
Rose, ja, aber wobei das auch schon keine wirklich bemerkenswerte Musik mehr
war. Wir hatten noch den March for the Resistance. Der auch wieder gut eingesetzt wurde, finde ich.
Ich finde, das einzig gute Musikstück, was ich auch gerne höre, ist Scherzo for X-Wing. Dieser Angriffssong aus Episode 7, wo die X-Wings dann über das Wasser gleiten bei Mas Kanata. Das fand ich richtig schön.
Aber halt alles. Genau, das können wir mal mitsingen. So, und jetzt summe jemand irgendeine Melodie aus Episode 9.
Ja? Layers Theme war sehr
gut.
So, und kann man ja auch sagen, ja, okay, wir hatten jetzt schon 8 Filme, ja, da haben wir auch mal einfach Repertoire genug und dann nehmen wir halt die alten Kamellen. So, und genau das haben sie ja getan. So, und inhaltlich sind die natürlich auch einigermaßen an den richtigen Stellen. Was ich hier aber JJ jetzt wirklich brutalst vorwerfe, und das muss man aber, glaube ich, einfach mal so akzeptieren, ganz anders als George Lucas arbeitet, oder nicht ganz anders, also George Lucas ist deshalb so exzeptionell in seinen Visionen, weil er halt sowohl die visuelle Ebene als auch die reine Effektebene als auch die Musikebene als auch die Soundeffektebene alle 4 auf extremst hohem Niveau künstlerisch bespielen kann. JJ fehlt einfach diese Musikebene. Das hat man in Episode 7 schon gemerkt. Er vermag es nicht ansatzweise eine Szene mit Musik aufzuladen. Es wird immer was gesprochen und es sind immer zu viele Effekte drumherum, aber einfach die Musik für sich alleine stehen zu lassen, das kann er nicht. Und wenn er es versucht, dann geht es auch noch dramatisch schief. Wie nämlich das Jedi-Thema, wenn Luke das Laserschwert, was Rey eigentlich in den brennenden TIE Interceptor reinwirft. Das ist eine eher humoristische Szene, die ist eigentlich eher lustig, ja.
Ich habe auch sehr gelacht.
Und stattdessen macht er der da. Haha, lustig. Nein, ist nicht lustig gerade, ja. Funktioniert nicht. Und das ist leider die Sith-Themen sind ganz gut eingesetzt, das funktioniert, aber alles andere würde ich wirklich sagen, JJ, wenn du es nicht kannst, setz wen anders dran. Das ist eins der großen Schwachpunkte dieses Films. Aber
eine Ausnahme möchte ich nennen, wo Luke den X-Flügler wieder hochholt aus dem Wasser, finde ich den Einsatz vom Yoda-Thema sehr gut gesetzt.
Ja, das ist aber auch halt so Captain Obvious, ja. Also was willst du denn in der Szene, die ja nun mal wirklich eine 1:1 Hommage ist, was willst du denn da sonst spielen? Ja.
Ja.
Das wäre alles anders natürlich Schwachsinn.
Und?
Lucas hätte das John Williams nicht durchgehen lassen, so einen Soundtrack. Ja? Man kann diese Ebene an Arbeitsverweigerung wirklich nur nochmal, haben wir leider schon mal gesehen, und es war hier die Hobbit-Trilogie, ja, wo wir auch dachten, what the fuck hat Shaw mit Herr der Ringe einen grandiosen, fantastischen Soundtrack über 3 Filme abgeliefert. Ja, das Beste, was wir seit wirklich John Williams Star Wars jemals gehört haben an Filmmusik. Und dann kommt Hobbit und er hat nochmal 3 Filme und er schafft es 3 Filme lang, kein einziges relevantes Thema zu schreiben. Kein einziges, ja. Über irgendwie eine Laufzeit von, ich glaube, 6 Stunden oder so, 7 oder 8 Stunden, ja. So, und auf exakt dem, das ist also ein Zusammenbruch von Kreativität und von Schaffenskraft, der wirklich verstörend ist. Und exakt, naja, das ist jetzt John Williams.
Aber passiert. Kein einziges würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben schon 3 genannt vorhin.
Ja, nicht in Episode 9.
Ja, aber über die 3 Filme.
Ja gut, aber ich rede jetzt von Episode 9. So, und John Williams hat definitiv nichts Bemerkenswertes zu Episode 9 mehr geschrieben. Der Mann ist einfach durch.
Aber er durfte Bild spielen, Ralf.
Ja. Und dann muss man aber sagen, dann muss man halt wen anders an den Job
dran. Ich würde auch zur Ehrenrettung von John Williams sagen, das ist ein alter Mann, von dem habe ich nichts großartigen neuen großen Wurf mehr erwartet.
Das Problem, also wollte ich gerade sagen, das Beste ist wahrscheinlich sein Cameo in diesem, der beste Beitrag zu diesem Film ist sein Cameo als Barkeeper. Ja. Und vielleicht, wo du meinst hier Howard Shaw und jetzt John Williams, man sieht es ja gerade so ein bisschen bei Hans Zimmer, der macht nicht mehr so viel selber, aber der hat jetzt wahnsinnig viele Schüler.
Der hat guten Geschmack.
Always two there are. Wo man weiß, okay, hier Junkie XL, der hat irgendwie, da macht so Hans Zimmer Musik, aber halt hat noch so diese junge, kreative Energie. Und vielleicht hat einfach John Williams jetzt niemanden, an dem er jetzt quasi diesen Staffelstab von
ich mache John Williams Musik weitergeben ja. kann.
Ja, also ich habe mich auch.
Zimmer ist in der Tat ein interessanter Vergleich, weil man natürlich weiß, so, okay, der hat halt irgendwie eine Crew von 20 Leuten und die schreiben ihm den Kram, aber er zeigt halt immer noch extrem guten Geschmack. Ja, was ist das für ein Soundtrack zu Dünkirchen? Ja, mit das Beste, was wir die letzten Jahre überhaupt gehört haben. Sowas extrem Verstörendes. Ja. Total fantastisch, ja.
Das so, ist davon, mir aufgefallen, die ich sonst nie auf Soundtracks
und davon ist John Williams halt einfach mal Lichtjahre entfernt und jetzt werde ich etwas härter in meinem Urteil. Sowas darf sich Star Wars auch im Jahr 2019 einfach nicht erlauben, ja. So, Star Wars ist nun mal angetreten, die besten Melodien des Filmuniversums zu schaffen. So, und wenn ich das in einem Teil mit dem mir gegebenen Komponisten nicht schaffe, muss ich es dann halt machen wie Stanley Kubrick, der sagt, okay, hier ist dein Geld, aber nein, wir nehmen komplett andere Musik. So läuft das hier nicht, ja.
Wo war ich habe mich aber auch ein paar kleine
2001.
Ein paar kleine Details haben mir auch gut gefallen. Gerade beim zweiten Schauen an der Musik, was so die Arbeit ist mit, wir nehmen bekannte Themen und geben denen neuen Kontext. Zum Beispiel das ein Beispiel, was mir total beim zweiten Schauen nochmal Gänsehaut gemacht hat, ist das Imperator-Thema, aber in dem Gewand vom Rey-Thema. Das kam überraschend und das hat mir, ja, wie gesagt, dieses Themen so ein bisschen umdrehen. Oder auch das Rey-Thema von einfach mal dann aufs Licht geschiftet quasi, von Moll auf Dur oder wie man es nennen will. So ein paar intelligente Kniffe finde ich sind dabei.
Ich fand auch sehr schön, wie sie quasi die Variation des Imperial March eingesetzt haben, als Rey den kaputten Todesstern betritt. Und man quasi durch die Gänge geht und einfach diese Szene, wo dann diese Original-Sturmtruppler-Helme liegen und da noch ein kaputter TIE Fighter rumhängt und man quasi nochmal an einen besseren Film erinnert wird und diese Variation des Imperial March hört und sich auch daran erinnert, wie cool das damals war. Das fand ich schlau eingesetzt.
Ja. Ich prangere das an.
Okay, aber
wir vermerken es im Protokoll.
Damit sind wir durch, oder?
Ja.
Und damit übergibt Erik mir den Staffelstab, hat er vorhin gesagt.
Es gibt ja noch die zweite Einstiegsfrage, die stelle ich noch.
Hallo, du hast gesagt, ich soll den zweiten Teil moderieren.
Ja.
Nee, aber er hat
war vor zwei Stunden.
Vor allem hat er es gesagt, weil er sagt, er hat so eine starke Meinung, die er
ab der Einstiegsfrage. Sei froh,
wenn die Pläne sich nicht noch weiter
ein
ändern.
Klassischer Imperator-Move.
Oh mein Gott, bist du der Imperator, Erik?
Ab der Einstiegsfrage, die schicke ich natürlich trotzdem selber los.
Na dann schick sie los.
Und zwar, die Einstiegsfrage ist, hat funktioniert der Film für euch als Abschluss der neuen Trilogie? Und diesmal gehe ich diesen Weg. Christopher, du startest.
Nein.
Doch.
Nein, das ist die Antwort.
Also ich finde, er funktioniert also von diesen drei Teilen als Film selber, als Abschluss der Trilogie und als Abschluss der Enanologie, so heißt das, wenn man es richtig aussprechen will.
Du meinst die Skywalker-Saga.
Die Skywalker-Saga ist wahrscheinlich der schlauere Begriff dafür. Funktioniert der Abschluss der Trilogie am schlechtesten, aber auch, weil es keine Trilogie ist, sondern mehr eine Anthologie von Filmen, wo zufällig die gleichen Hauptdarsteller mitspielen.
Ralf?
Tja, also ich hatte das vorhin schon mal gesagt, so dieses, der Level, in dem sich Johnson und Abrams gegenseitig irgendwie gegen die Kniescheibe treten, ist schon verstörend, aber auf der anderen Seite hat er auch was Faszinierendes. Ja, ich kann mich nicht entsinnen, dass man so ein Szenario so schon mal hatte. Und das finde ich an sich schon ganz interessant und grundsätzlich finde ich, macht J.J. einen guten Job, seine ganzen Mystery Boxes wieder zuzupacken. Kommen wir hinterher aber hoffentlich noch zu. Ich finde so innerhalb der Trilogie funktioniert das eigentlich ganz gut.
An diesem Punkt kommt meine Zerrissenheit diesem Film gegenüber am stärksten zu tragen. Denn natürlich finde ich, er funktioniert gut als Ende dieser Trilogie. Weil er viel richtig macht, weil ich viele Fäden gut zusammengewoben finde. Aber es ist einfach nicht mein Abschluss dieser Trilogie. Und an der Stelle ist es halt so schlimm, weil so will ich eigentlich nicht argumentieren. Das ist, wie die ganzen komischen Fanboys argumentiert haben, die gesagt haben, Episode 8 ist nicht mehr ihr Star Wars, weil es nicht das geworden ist, was sie wollten. So, und Episode 8 war halt mein Star Wars. Und jetzt ist das nicht das, was ich wollte. Also ich habe mir ganz was anderes gewünscht. Und ich würde den Film gerne nur für das bewerten, was er ist. Und da muss ich sagen, er ist ein guter Abschluss der Trilogie. Aber wenn ich ihn danach bewerte, was er hätte sein können, dann kann ich nur enttäuscht sein.
Ja, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt. Für mich funktioniert der Film als Abschluss der neuen Trilogie nicht komplett gut. Ich habe auch schon gehört, was Leute gesagt haben zu diesem Ding, dass Rey eine Palpatine ist, dass das so ein bisschen, ja, sie sich jetzt erst für den Film ausgedacht haben und nicht schon über länger geplant hatten. Und ansonsten haben sie halt dafür die Erklärung, woher kann Rey irgendwie die Sachen, die sie kann, also warum kann sie irgendwie den Falken fliegen, als hätte sie nichts anderes getan, woher kommen ihre Machtfähigkeiten und das, da haben sie sich dann halt auch gedacht, ja, dann machen wir sie zur Palpatine so und haben noch so einen Schockmoment im Film und
aber ihrem, nein, das, wir sind in der Einstiegsrunde. Erik ist noch dran.
Ja, meine Frage, also meine Antwort auf die Frage ist klar nein. Und zwar klar nein, vor allen Dingen in dem Hinsicht, dass es ja auch ein Anschluss an Episode 8 ist. Und als Anschluss an Episode 8 fällt der Film für mich komplett durch. Ich meine, wir haben davor gesagt, da hast du mich auch sehr überzeugt, letztes Mal.
Wer ist
mit
du?
Also Ralf. In JJ We Trust. Und ich muss jetzt aber sagen, JJ betrayed my trust. Also aus meiner Sicht, Episode 8 ist jetzt nun mal gesetzt. Alles, was in Episode 8 passiert ist, ist Kanon. Das, was JJ da aber in vielen Sachen macht mit seinen Zurückdrehen, ist für mich ein Fake-Out. Um mal Christophers Lieblingswort zu bemühen. Das ist null mutig, das ist einfach nur ein Fanpleaser, irgendwie Fanfiction von Reddit irgendwie in den Film reingekübelt. Das ist. Nee.
Aber dann wäre JJ Paul und Finn zusammengekommen.
JJ, you failed. 6 Sätzen.
Ich finde aber.
Aber warum? Also, das sind jetzt erstmal harsche Statements, aber ich hätte jetzt mal gerne ein paar Beispiele, die das am Detail aufdröseln. Dann könnt ihr euch da ja vielleicht widersprechen.
Ich will noch. Ja, sag du. Hast du ein Beispiel? Ich will ein anderes Thema anfangen.
Also etwas, was mich zum Beispiel offensichtlich gestört hat an Anschlussfähigkeit von 8 zu 9. Am Ende von 8 waren wir uns eigentlich alle einig, die komplette Rest-Resistance sitzt jetzt im Falken drin und besteht aus irgendwie 8
Leuten. Ja.
Und jetzt hat man plötzlich wieder so einen Trupp von Leuten, wo man ohnehin dachte, die waren doch eigentlich schon tot, inklusive Planet und Infrastruktur, und man hat wieder irgendwie 200 Leute. Wo kommen die denn alle wieder her?
Das habe ich mich ja auch gefragt.
Ja, aber da muss man auch die Frage stellen, woher hat Palpatine die Infrastruktur, um 5 Milliarden Sternenzerstörer zu bauen?
Ja, die hat er in den 30 Jahren irgendwie aufgebaut nebenbei.
Ja, aber das ist genauso wie die Apollo-Verschwörung. Wenn es so viele Leute gibt, wie hält man sowas geheim? Also das so Logistikfragen, ich glaube, die möchte ich ausklammern. Was ich mir die Frage gestellt habe, es gibt ja, also die Frage ist so, JJ, Rian Johnson, aber es ist ja noch eine dritte Person im Raum, nämlich hier Colin Trevorrow, wie heißt der? Also der ursprünglich diesen Film machen sollte. Dem sie ihn ja dann weggenommen haben. Wo ich gedacht habe, was wäre eigentlich, wenn das jetzt eigentlich er gemacht hätte ursprünglich, und so ein Mittelding, so, ja, er macht das von Rian Johnson weiter, aber er geht auch so ein bisschen in die Nostalgie-Richtung, und ich finde das eigentlich die Option, das hätte ich die schlimmste Option gefunden, wenn das einfach ein mittelmäßiger Film geworden wäre, wo jeder sagt, ja, kann man machen, war ganz nett, aber so viel reden können wir jetzt aber nicht, und da ist mir diese Variante, am liebsten wäre mir natürlich, wenn Rian Johnson es gemacht hätte, aber da ist mir diese Variante mit JJ fängt jetzt offenen Krieg mit einem anderen Regisseur in einem Millionen-Dollar-Film an, noch die liebere Variante, wo man wenigstens irgendwie ein bisschen Action so auf der Metaebene hat.
Es ist halt, also was mich stört, sind gar nicht so sehr die großen Plotpoints, sondern mehr so die Kleinigkeiten, wo man wirklich das Gefühl hat, jede Kleinigkeit ist wieder ein Arschtritt. Sei es, dass die Maske wieder zusammengebaut wird, sei es, dass Luke plötzlich sein Lichtschwert wieder wichtig ist, von dem er sich in Episode 8 verabschiedet hat. Das sind alles so Sachen, die sind nicht sonderlich relevant für die Handlung dieses Films in Gänze. Aber man merkt so, ah ja, da kann ich noch eine Sache machen, wo ich wieder was rückgängig mache, was Rian Johnson etabliert hat. Also, und hier kann ich noch was. Das macht mich richtig wütend.
Zu der Maske hatte ich aber übrigens gelesen, es ist ja eine gute Tradition, dass die Evil-Masken in Star Wars nach japanischem Samurai und sonst wie Teilen gestaltet sind. Sowohl die von Darth Vader war das, als auch die von Kylo Ren. Und es gibt wohl in Japan noch eine Tradition der sichtbaren Reparatur. Das heißt also, die Maske von Kylo Ren ist ja nicht nur irgendwie wieder zusammengeschweißt, sondern die ist ja, diese Schweißnähte glühen ja die ganze Zeit weiter. Und das ist wohl in der Tat auch eine japanische Kunstfertigkeit, Dinge, die kaputt sind, so zu reparieren, dass man aber jederzeit sieht, dass sie mal zerstört und zerscherbelt waren und daraus quasi wiederum einen Metaplot abzuleiten. Das ist also nur ein eigentlich schönes Weiteraufgreifen hier von echt japanischen Mythologie.
Ja, so würde JJ wahrscheinlich auch argumentieren, jetzt, weil er nicht recht sagen würde, er hat es gemacht, um Rian Johnson in den Arsch zu treten. Keine Ahnung, wie Hux abgehandelt wird und plötzlich weg vom Fenster ist, weil Richard E. Grant sich umdreht und ihn abschießt und ja, dann war es das jetzt mit
für
ihm.
Für mich fühlt sich halt sehr vieles an dem Film als Einknicken vor dem Shitstorm von Episode 8 an. Am prominentesten natürlich das Rose-Beispiel, was ich unter aller Sau finde, zu was für einen kleinen D-Nebenfigur sie gemacht wird.
Also auch optisch, dass sie irgendwie so konservativ plötzlich angezogen ist und halt in der Masse der Resistance-Leute da untergeht und gar nicht mehr auffällt.
Fand ich sehr, einer der wenigen Tweets, die Rian Johnson so in letzter Zeit gemacht hat, war einer von der Darstellerin von Rose auf der Premiere der neuen Episode und ja, er war, glaube ich, auch traurig.
Das, also ich hatte auch so das Gefühl, die hat gerade genug Szenen in diesem Film, dass sie diesen Film noch in ihr Highlight Reel für eine andere, bessere Rolle aufnehmen kann. Das ist wirklich, wo ich mich frage, warum JJ das gemacht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Leuten im Internet irgendwie sich vorschreiben lässt, wie er ein Drehbuch macht. Also hat er was persönlich gegen die Schauspielerin oder fand er ihre Rolle auch nicht gut? Ich verstehe nicht, warum sie so eine kleine Rolle bekommen hat. Einfach nur, weil er seine Vision durchsetzen wollte und Rose eine Vision von Rian Johnson war. Das finde ich so kleinlich, dass ich gar nicht glauben möchte, dass es deswegen passiert ist.
Wiederum das, was man dem Film vielleicht am meisten als eine Abkehr von der Rian Johnson-Vision vorwerfen könnte, ist natürlich die Familiengeschichte von Rey. Und alle, die unsere The Last Jedi-Folge gehört haben, wissen, dass mir das auch Luftsprünge in Episode 8 entlockt hat, dass sie No One war. Und das wird ja
nun... Das habe ich nie geglaubt.
Ja, aber ich schon. Und es ist ja auch egal, ob man es geglaubt hat oder nicht. Es war erstmal ausgesprochen so. Und es war etwas, worüber man sich Gedanken machen musste. Und das wird natürlich nun, ich nenne es mal, zurückgenommen oder anders gedeutet, hat mich auf den ersten Moment richtig aufgeregt. So als sie sagte... oder als Kylo sagte, du bist deine Palpatine. Aber das ist wiederum etwas, wo ich immerhin einen Dreiklang in den Filmen lesen kann. Also so, es ist halt, in der erste Teil hat sozusagen die Geschichte wegen meiner Wurzeln. Also ich bin auf der Suche nach meinen Wurzeln, damit die mich definieren und mir sagen, wer ich bin und was ich machen muss. Mhm. Der zweite Teil ist dann Mist. Da sind gar keine Wurzeln. Jetzt muss ich das irgendwie selber mit mir ausmachen, was ich bin und wer ich bin. Und der dritte Teil treibt es jetzt mit trotz der Wurzeln auf die Spitze sozusagen. Also da ist eine Blutlinie, eine Familiengeschichte, nach der man sich richten könnte.
Kann mich aber auch von ihr emanzipieren.
Genau, ich kann mich davon emanzipieren und es ist jetzt ein trotz der Wurzeln. Da bin ich okay mit. Hätte mir dann aber schon gewünscht, dass sie am Ende den Namen dennoch trägt und ihn nicht ablegt, weil es ja nicht am Namen lag. Ja,
am Schluss hätte ich mir gewünscht, dass sie sagt, einfach, ich bin einfach Rey, also weder Palpatine noch Skywalker. Weil sie hat doch gerade eben.
Rey the Force.
Sie hat doch gerade eben. Ich bin Rey Force, genau. Sie hat doch gerade eben die Lichtschwerter von Luke und Leia begraben und das wurde doch gerade abgeschlossen. Mir hat nur persönlich gefehlt, dass sie nicht die Power Converter von Tashi Station abgeholt hat, aber okay. und dann und dann wirklich sagt, wo die alte Frau, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, soll das irgendwie der Force Ghost von hier der Mutter von Anakin sein? Nee. Keine Ahnung.
Das war einfach random Schrottsammlerin.
Ja, aber auch irgendwie halt bekannt. Also mir kam sie auch irgendwie bekannt.
Na, auf jeden Fall hätte ich mir halt gewünscht, dass er sagt, I'm just Ray, wie halt auf dem Burning Man Festival.
Ja, also was ein Detail, was mich bei der Palpatines Enkelin-Geschichte ein bisschen gestört hat, ist, was sind denn das wieder für Eltern, die sie da irgendwie in die Sklaverei verkaufen? Also hätte man da nicht ein bisschen eleganter erzählen können im Sinne von, so, die Eltern wollten sie in Sicherheit bringen und haben sie einem Schmuggler übergeben und der hat sie aber hintergangen und hat sie dann da auf diesem Planeten das ist dasselbe Setup wie irgendwie Luke da jetzt irgendwie auf Tatooine, wo nur Anakin selber irgendwie schon war. War das so clever, ihn dann da irgendwie direkt auf denselben Planeten irgendwie in die Wüste zu setzen? Das ist aber von daher schon wieder so doof, das ist halt klassisch Star Wars doof ist, weil genau diese Momente haben wir in allen Filmen, ja, dass man
sich stimmt.
So, ist das so clever, was ihr da gerade tut, irgendwie, ne, Leia wird stattdessen in eine Adelsfamilie reingesetzt, so, wo ist da der Sinn, ja, auf Alderaan, also von daher, no shocking news, war halt schon
aber
mal bescheuert.
Ist das so clever, ist doch das Motto des Jedi-Orden.
Ja, in der Tat.
Aber bevor ich weiter auf JJs Nicht-Fortführung bashe, möchte ich natürlich den einen sehr positiven Aspekt rausgreifen nochmal, den er sehr sinnvollerweise und sehr sinnig weitergeführt hat, und das ist der Force Time Call, der quasi in Episode 8 kriegen wir den Setup und kriegen schon mal so ein bisschen gezeigt, was das alles kann, und ich finde, in Episode 9 wird jetzt erst nochmal wirklich damit gespielt und so ein bisschen die Grenzen davon ausgetestet und probiert, ja, was bedeutet denn das noch? Also in Episode 8 gibt es schon mal diesen Phaser-Schuss, der schon mal so ein bisschen andeutet, oh, offenbar kann man damit ja auch Materie transportieren, und das wird dann immer peu à peu weiter aufgebaut, bis halt hin zu dieser epischen Klimax mit dem Lichtschwert, die auch, finde ich, sehr verdient war, weil es so gut also aufgebaut war.
Das fand ich auch sehr gut, dieses Fortführen des Force-Time-Calls sozusagen und dann der Erkenntnis, okay, sie können sich nicht nur sehen, sondern auch Dinge können angefasst und transportiert werden. Angefangen mit der Kette bis hin dann zu, sie können sich über die Ferne hinweg bekämpfen.
Ja. Vor allem fand ich das spannend in der Hinsicht, dass es etabliert wurde, dass Palpatine erst diese Verbindung geschaffen hat. Also erst sagt der Snoke, ich habe das geschaffen, aber wir wissen ja, dass Snoke gleich Palpatine ist. Mhm. Und dass quasi Palpatine diese quasi sein eigenes Ende heraufbeschworen hat, indem er diese beiden, also die wahrscheinlich die mächtigsten Jedi der Galaxis zusammengebracht hat in seiner Hybris, dass er dadurch ewig leben kann.
Weil er die Liebe unterschätzt hat.
Ja. Genau, wo wir wieder diesen Harry Potter Moment haben, wo ich mich sehr in Harry Potter gefühlt habe, so ihre Eltern haben sich geopfert, dass sie durch die Macht der Liebe Lord Voldemort besiegen kann. Und das finde ich, ja, also auch wenn es von Harry Potter geklaut ist, finde ich, wie du schon gesagt hast, einen sehr schönen Moment, wo endlich mal auch der Jedi, also wo sowohl die Sith als auch die Jedi ihr Fett wegkriegen mit dem Moment so Love triumphs over everything, und nur so können wir quasi auch das Gleichgewicht zur Macht bringen, nicht indem wir quasi an beiden ausgestreckten Armen jeweils ein Gewicht haben, sondern indem wir beides miteinander verbinden, was ja dann schlussendlich besiegelt wird mit dem Kuss, also die Verbindung zwischen der guten und der dunklen Seite der Macht, zwischen den Skywalkers und den Palpatines, zwischen allen Elementen in der ganzen Saga. Und dann stirbt halt quasi eine Figur und es bleibt quasi nur noch eine Einheit übrig.
Ich fand auch als Abschluss dieser Trilogie, fand ich dieses Romeo und Julia Finish. Seid ihr jetzt eigentlich alle mit euren Mobil-Devices irgendwie unterwegs?
Ich glaube,
irgendwie,
ich trinke meinen
Schon. Die Aufmerksamkeit scheint hier zu schwinden insgesamt. Fand ich eine relativ elegante Lösung, weil, sagen wir mal realistisch, Kylo Ren und jetzt Ben Solo durfte natürlich nicht davon kommen mit seinen Missetaten, ja. Er hat höchst selbst irgendwie den Tod von irgendwie ein paar hunderttausend bis paar Millionen Menschen zu verantworten oder sonstiger Lebewesen der Galaxis.
Ist er nicht irgendwie ein Schlechter von irgendeinem Planeten? Wurde doch bei Force Awakens etabliert.
Zu sagen jetzt irgendwie, dass, war jetzt alles nicht so schlimm und jetzt ist er ja auf der guten Seite, das hätte alles nicht funktioniert. Das heißt also, dass der am Ende dote ist, das macht schon Sinn. Aber dieses Setup, erst ist die eine tot und dann ist der andere tot und zwischendurch haben sie noch einen ganz kurzen Moment irgendwie, wo sie zusammen sind. Das fand ich schon recht zwingend. Auch das mit dieser Heilforce-Geschichte einzuführen, wo jetzt auch das Fandom irgendwie Sturm läuft, war nicht Kanon. Ey Leute, wir haben irgendwie bei jedem Film irgendwelche neuen Force-Geschichten dazu bekommen, ja. Und Heilung war überfällig.
Ja.
Das haben wir in den Spielen seit 30
Danke.
Jahren. Ja, und,
Do you know the story of Darth Plagueis so wise?
Ja, selbst da war es, ich denke anders. Ich glaube nicht, dass er da sowas praktiziert hat, aber da kann ich mich also nicht für eine Sekunde drüber aufregen, ja, dass wir jetzt hier so eine neue Facette der Macht plötzlich nochmal irgendwie finde, die also nur wirklich auch so machttypisch ist wie nichts anderes. Mhm. Ja? Völlig legitim. Von daher finde ich, haben sie diesen Kylo Ren und Rey Bogen extrem gut eigentlich zu Ende geführt. Auf eine, da hatte ich fast nicht gedacht, dass sie so elegant und so stimmig die Geschichte sich eingefangen bekommen.
Aber ansonsten finde ich natürlich, was ich im ersten Teil viel kritisiert habe mit Pacing-Problemen, kommt natürlich daher, dass das gefühlt für mich der Einstieg, also die erste halbe bis dreiviertel Stunde, fühlt sich für mich an wie Episode 8,5, dass da JJ einfach alles noch reingepresst hat, was er eigentlich in seine Episode 8 Vision hätte gesehen hätte und auch gerade diese Schatzsuchen-Mission und generell vieles von den Stories, von den B-Stories, fühlt sich für mich auch mehr an wie Storylines, die eigentlich so in so einer Mitte von so einer Trilogie stattfinden. Auch das mit den beiden Nebencharakteren zu Poe und Finn fühlt sich für mich eher an wie Charaktere, die man eigentlich so auf der Mitte der Reise.
Naja, aber JJ hat halt auch das Problem, das hatten wir letztes Jahr auch schon gesagt, dass halt Rian Johnson mit Episode 8 eigentlich gefühlt einen Abschluss gedreht hat. Ja, so, der wollte genau, dass irgendwie die Szene mit dem kleinen Jungen und dem Besen, dass das Ende der kompletten Saga ist. Ja, so, überall wird die Macht nachwachsen und macht euch mal keine Gedanken, hier läuft schon irgendwie. So, und da, was willst du denn da machen, wenn du noch einen Film danach zu legen hast, der nun mal irgendwie dann doch noch kommen musste? Wenn der vor dir aber sagt, so, eigentlich ist schon alles auserzählt hier.
Deswegen finde ich auch die, was jetzt Kathleen Kennedy gesagt hat, so gut, dass jetzt, dass sie gesagt hat, es wird in weiter Zukunft keine Trilogien mehr geben, sondern wenn dann Einzelfilme überhaupt, wenn es irgendwann wieder einen Star Wars Film geben sollte. Und das finde ich, die, also hat sie so mal angedeutet, dass sie überlegen, jetzt überhaupt von diesen Trilogien Abstand zu nehmen. Mhm. Und dass es keine Rian Johnson Trilogie geben wird, auch keine Benioff und Weiss Trilogie wurde, aber weil man halt merkt, okay, das ist so ein aufgeladenes Franchise. Mein Original Star Wars hat ja auch nur deswegen die sind ja auch upwards gefailed mit ihrem Film. Also dass Darth Vader Lukes Vater ist, das haben sie sich ja auch nicht von Anfang an überlegt. Und wenn man dann von den Dreharbeiten von Episode 4 hört, da haben alle gedacht, das wird der größte Scheiß überhaupt, aber wir machen es halt wegen dem Geld. Und Carrie Fisher hat halt Spaß in der Wüste.
Und da gibt's dann noch die Story, dass der im Editing erst gerettet wurde.
Genau. Und das Problem ist halt, wenn man sich das mal komplett über, ich weiß, wir sind noch nicht so weit, aber wenn man sich das komplett über alle Filme jetzt anschaut, alle Hauptfilme anschaut, hat seit Episode 6 kein Film wirklich, also die Prequel-Trilogie hat nicht so wirklich gut funktioniert, auch wenn es jetzt in immer weiterer Sicht immer besser bewertet wird. Und das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Ich glaube einfach, dass alle versucht haben, an diesen Originalerfolg von Star Wars anzuknüpfen, und das hat einfach nicht funktioniert, weil das nie geplant war als so ein erfolgreicher Film. Und jetzt haben wir halt Regisseure, die diese Star Wars als Kinder miterlebt haben und das so wahnsinnig aufgeladen haben mit ihrer eigenen Vorstellung, dass jeder im Grunde Return of the Jedi drehen will, aber man muss halt eine Trilogie drehen, und dann kann man vielleicht auch Rian Johnson ankreiden, dass er da nicht mitgespielt hat, dass er zwar einen wahnsinnig guten Einzelfilm gemacht hat, aber nicht mit den anderen Kindern im Kindergarten das Spielzeug teilen wollte.
Ja, aber da muss man letztendlich natürlich dann den schwarzen Peter schon eindeutig zu Disney rüberschieben. Ja, ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch gesagt. Das ist mir völlig schleierhaft, wie man so ein Projekt, das quasi geldwertigste Projekt der Filmgeschichte, nicht von Anfang an komplett durchschreiben kann. Ja, es ist mir also zu sagen, ach ne, wir setzen mal drei Autoren dran und denen wird schon irgendwas einfallen. So, im Laufe der Jahre haben wir ja früher auch so gemacht. Finde ich völlig unverantwortlich.
Vielleicht, und da tritt meine Theorie in Kraft, dass Disney vielleicht einfach so ein bisschen im Panikmodus ist und das halt sehr gut verstecken können, aber vielleicht auch dann doch nicht gut verstecken können, dass sie halt, die haben irgendwie LucasArts gekauft und haben gesagt, wir haben jetzt die größte IP der Geschichte gekauft und was machen wir jetzt eigentlich damit? Und dann haben gesagt, ja, dann machen wir eine neue Trilogie, okay. Und wer soll die schreiben? Und dann wollte niemand irgendwie derjenige im Meeting sein, der force-gechoked wird, weil er den falschen Regisseur vorgeschlagen hat. Also das ist ja, also ich finde, der Film ist auch so ein Metafilm über sich selber, dass dann alle so sitzen und denken so, okay, schlage ich jetzt Rian Johnson vor oder schlage ich, komm, wir machen J.J. Abrams. Aber wollte auch niemand sein, der dann vorgeschlagen hat, dass J.J. Abrams diese ganze Trilogie planen soll. Und am Schluss ist sie dann scheiße und dann wird der gefeuert, weil er J.J. Abrams vorgeschlagen hat. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wir machen jetzt so ein Komitee und genau, also im Grunde ist das eine Komitee-Trilogie, die halt nicht so wirklich funktioniert hat deswegen.
Also zu der Trilogie, da habe ich auch meinen bisher einzigen Tweet dazu, weil ich ja noch nichts hier spoilern wollte für diese Sendung zu abgesetzt. Was ich JJ hoch anrechne, ist, dass er sich seinem persönlichen Dämon überhaupt gestellt hat, mal etwas zu Ende zu bringen. Ja, weil also, hatte ich bei Episode 7 lang und breit thematisiert, JJ ist für mich der talentierteste Regisseur, der derzeit lebt, wenn es darum geht, die ersten 30 Minuten zu gestalten. Ja, das hat er also bei Episode 7 fantastisch, wir erinnern uns, diese ganzen Ray-Sequenzen am Anfang sind einfach Gold, sind pures Star Wars und Filmgold. Ja, das hat einen dermaßen fantastischen Flow. Die ersten Poe-Finn-Szenen fallen da drunter. Also die ersten 30, 40 Minuten von Force Awakens.
Unbedingt.
Perfektes Star-Wars-Kino. So, danach geht's halt nur noch bergab. Und das ist bei JJ halt leider häufig so. Ja? Hier Video 8 ist auch ein absolutes Paradebeispiel für einen...
Meinst du Super
8? Super 8. Für einen fantastischen Einstieg. Erste 30 Minuten, dann wird der Film schwächer und immer schwächer. Und hier hat das zum ersten Mal in seiner... Lost halt genauso. Und hier hat das zum ersten Mal in seiner Karriere überhaupt geschafft, dass der Film immer besser wird nach hinten raus. Ja? Und die Endsequenz auf Tatooine, finde ich, hat schon sehr viel Klasse und Stil. Auch wenn man da semantisch drüber diskutieren kann, können wir vielleicht hinterher noch machen. So, also von daher, danke JJ, dass du dich diesem persönlichen Dämon gestellt hast.
Und, falls du zuhörst.
Ich glaube, du bist sehr gewachsen an diesem Film. Insbesondere auch, weil ich weiß nicht, ob ihr diesen TED-Talk gesehen habt, habe ich auch schon zitiert bei Episode 7, dieser Mystery Boxes von JJ, die er so über alles liebt, wo er gar nicht wissen will, was da drin ist, sondern er baut halt irgendein Mysterium auf und dann findet er das Mysterium spannender als die Auflösung. Und dass er sich jetzt schon wirklich hingestellt hat und bei Episode 9 Box um Box um Box um Box aufgepackt hat und gesagt hat, was da drin ist. Mit einer einzigen Ausnahme.
Na?
Und die sagt ihr mir jetzt.
Was Finn Ray sagen wollte.
Ja.
Natürlich, das. Und
aber was ist es denn?
Was er sagen wollte?
Ja.
Dass er
Force-sensitive ist.
Genau.
Das glaube ich auch, ja.
Also Finn wird der erste Jedi der quasi Rey-Trainings-Ära werden. Das ist sicher wie das Abend in der Kirche.
Ja.
Und völlig unterthematisiert da draußen, weil es, glaube ich, viele Leute einfach nicht mitbekommen haben. Ja, das aber also,
ich hab ja das aber dabei hätte man es schon beim allerersten Trailer vermuten können, dass das, also da wurde es ja auch noch theoretisiert, dass Finn wahrscheinlich irgendwie ein Jedi ist, weil da...
Erster Trailer für Episode 7 oder Episode 9? Erster
Trailer für Episode 7 sieht man ihn ja schon im Wald mit dem blauen Lichtschwert stehen.
Was? Und dass das JJ wiederum so Ultra-Piano spielt, ja, dass es also irgendwie selbst zwei Drittel des Fandoms nicht wirklich mitbekommen haben und das selbst auf Reddit, such mal auf Reddit, da spricht kaum jemand drüber, ja, da gibt's glaube ich ein oder zwei Threads auf Reddit dazu. Das ist auch völlig unlike JJ Abrams, ja, so eine einzige Mystery Box hat er sich noch erlaubt und die schiebt er da so ganz subtil rein und die Leute denken, ja, das geht nur auf diesen Gag raus, dass Poe jetzt nie erfahren wird, was Finn ihm sagen wollte. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass Finn wirklich eigentlich Jedi werden wird.
Ja, das passiert auch viele Sachen in dem Film, die nur damit erklärt werden, dass er Force-sensitive ist. Zum Beispiel das mit dem, dass er weiß, wo dass Chewie da auf dem, auf dem Frachter ist. Also, dass Chewie weg ist, dass Chewie entführt wurde. Oder auch mit dem, ja, wo gehen wir hin? Keine Ahnung, folgt mir. Ich habe so ein Gefühl.
Genau, und es ist der Sternzerstörer, der jetzt irgendwie das Kontrollzentrum hat. Das ist hinterher noch auch die Szene, wo er weiß, so das.
Und vielleicht lässt sich dadurch auch die Sturmtruppler Theorie erklären, nämlich dass diese Konditionierung nur gebrochen werden kann, wenn man halt Force-sensitive ist und dass nur die Sturmtruppler desertieren, die eins, also die quasi die Macht spüren. Was er dann auch, was er seine Freundin auch erzählt, wo sie dann sagt, wir haben einfach die Waffen niedergelegt und wir wussten gar nicht, wie das passiert ist. Und er so, ja, ich weiß ganz genau, was da passiert ist. Die Force hat irgendwie in euch gewirkt. Und dass man halt so erklären kann, na gut, aber so nur nach 15 Sturmtruppler, den wirst du halt nicht davon überzeugen können, jetzt für die Resistance zu kämpfen.
Kurze Frage zu ihr. Habt ihr die Familienbande gespürt?
Jetzt mit Lando, meinst du?
Ja, habt ihr generell Familienbande gespielt?
Nee. Ja, gibt's im Vision.
Nicht, ob es egal also ist oder nicht. Es ist rübergekommen.
Nee, es gab da noch eine Szene, die haben sie wohl aber rausgeschnitten und dieser Spruch von Lando, wo er fragt und so, ja, woher kommst du? Und sie sagt so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und er sagt so,
Let's fight out.
Das war im Film drin, das haben wir gestern Abend gesehen.
Ja, die ist drin, aber es gab noch eine andere Szene, die wo er erklärt, dass es da eine Verwandtschaft gibt.
Dadurch, dass die
fehlt, wirkt die Szene irgendwie sehr merkwürdig. Irgendwie.
Nee, die Szene passt super zu der Aussage des Films, dass es egal ist, was man für Blut hat und dass man anders rausfinden kann, wo man herkommt. Dass es da nicht darum geht, seinen Vater oder seine Mutter oder was auch immer zu finden, sondern zu gucken, wo komme ich her
als Person? Aber es ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass das Landos Tochter ist, weil im Visual Dictionary steht nämlich, dass Lando, also da wird nämlich erklärt, was Lando die ganze Zeit gemacht hat, bevor er quasi bei Burning Man gelandet ist, dass er nämlich eine Familie gegründet hatte und das dann auch schlimm geändert hatte, weil nämlich seine Tochter von der First Order entführt wurde. Und wenn man das weiß und dann diese Schlussszene sieht, dann weiß man ganz genau, dass das seine Tochter sein soll.
Genau, aber es ist doch egal.
Genau, die Lando-Teils habe ich nämlich auch nicht gespürt. Ich habe interessanterweise bei einer ersten Sichtung habe ich gedacht, das ist doch jetzt die Schwester von Finn. Das Feeling habe ich irgendwie die ganze Zeit gekriegt, dass die insgeheim irgendwie eine geschwisterliche Ebene haben.
Nee.
Dann hätte er das schon vorher erzählt irgendwie.
Ist Finn vielleicht auch der Sohn von Lando.
Also am Ende sind alle.
Alle verwandt.
Ja, stimmt, wir sind bei Star Wars, habe ich vergessen.
Jetzt sind alle Kinder von Lando.
Aber das.
Geister.
Lando würde ich sowas zutrauen.
Lando in seiner ersten Appearance habt ihr auch sofort erkannt.
Ja, ja, klar, weil das die Verkleidung ist, die er schon in Jabba's Palast hatte.
Ja,
das war offensichtlich.
Es ist eine ähnliche, aber es ist nicht dieselbe.
Es reicht, um es zu erkennen.
Ja, also, wo wir gerade auch beim Thema Lando sind, ich fand, er hatte so den schönsten Auftritt, ich fand ihn von diesen ganzen alten Gardentypen noch den besten, weil er hatte, ich finde, Harrison Ford wirkt immer so, als hätte er nicht so wirklich Lust am Set zu sein, und bei Lando merkt man wirklich, der hatte wirklich Bock drauf, und auch wenn er sich nicht mehr so gut bewegen kann, also hier Billy Dee Williams geht da mittlerweile am Stock und ist halt nicht mehr so mobil. Und dann hat er diese geile Szene, wo er dann quasi aus dieser Höhle rauskommt und sagt, wo dann Poe so fragt, ja, wie hast du das gemacht, Leia, wo er dann an ihrem Totenbett sitzt und betet, mehr oder weniger. Und er sagt, wir wussten damals auch nicht, was wir so genau gemacht haben, aber wir waren halt gemeinsam, wir haben uns irgendwie aufgerafft. Und das fand ich so schön, also dass er einer der wenigen war, der wirklich von dieser alten Garde diesen Staffelstab wirklich weitergegeben hat an Poe jetzt und nicht irgendwie in eigenen Erinnerungen oder der eigenen Rolle quasi geschwelgt hat.
Und dann nochmal in der Schlacht mit seinem Millennium Falcon zusammen mit Chewie.
Ich finde auch, dass so vom Gefühl her, dass Billy Dee Williams sich sehr viel von Donald Glover abgeguckt hat. Also er hat nochmal sehr viel quasi von dem, was in Solo-Story erzählt wurde, in seine Performance mit reingelegt.
Ja.
Ja, aber wir waren ja noch vorhin bei Disney, und da will ich mal kurz einen Vergleich ziehen zum anderen Disney-Franchise, wo sie bei Star Wars vielleicht auch noch ein bisschen von lernen können, ist, dass sie bei Disney einfach, also bei Star Wars, auch einfach so eine Kevin Feige-Figur brauchen, die dann im quasi übergeordnet über alle Stories drüber guckt und quasi den Kanon und die Timeline und alles Mögliche sauber hält. Und dann können sie nämlich auch wieder anfangen, Drehbücher an verschiedene Leute zu verteilen, solange sie nur eine Person wie Kevin Feige halt haben, die das kann, die das stark genug ist und die das Ganze zusammenhält.
Ja, da hatte ich auch schon mal gehört, wäre das nicht Kathleen Kennedys Aufgabe gewesen, das Ganze zusammenzuhalten?
Tja.
Hat sie offenbar nicht gemacht.
Ja, also genau, also wie Ralf schon sagte, da ist auch so der Hauptfehler bei Disney. Also es war quasi auf konzeptioneller Ebene schon falsch.
Und sie sind halt so ein bisschen, habe ich den Eindruck, bei der Trilogie und bei den Filmen, die bisher aus Disney rausgekommen sind, bei den Star Wars Disney-Filmen, so ein bisschen rangegangen mit ihrem iterativen Herangehensweise, indem sie auch an die MCU-Filme rangegangen sind, dass sie immer von Film zu Film gucken, ja, was hat funktioniert, probieren wir mal noch das aus, probieren wir mal noch dies aus. Und beim MCU kann man sowas machen, finde ich, weil da kommen einfach 2-3 Filme im Jahr raus und wenn halt mal einer nicht so gut ist wie Thor the Dark World oder sowas, dann ist es ein Film von dreien im Jahr. Aber bei Star Wars kann man sich so eine Herangehensweise nicht erlauben, weil jeder Star Wars Film, jeder Episodenfilm wird im Vorfeld wahnsinnig hoch gehypt. Der muss stehen, da ist wenig Raum für irgendwie solche Experimente. Ja, in welche Richtung gehen wir jetzt?
Ja.
Wie verbessern wir uns jetzt inkrementell?
Aber Marvel hat auch so ein bisschen die Weltenformel gefunden, wie man einfach einen halbwegs funktionierenden Film macht. Und das haben sie sich natürlich auch durch sehr viele schlechte Filme erkauft. Und wahrscheinlich muss jetzt Star Wars euch durch diese Phase gehen, wo jetzt erstmal ein paar mittelmäßige Star Wars The Dark World Filme rauskommen, bevor die Star Wars Weltenformel gefunden wird, wie man einfach blind einen halbwegs funktionierenden Film bei Star Wars machen kann.
Aber ich glaube, dieses, was du auch schon gesagt hattest, was Kathleen Kennedy schon mitgespielt hat, dass sie von diesen Trilogien wegkommen wollen, ja. Täte dem Franchise, glaube ich, gut.
Und ich glaube, die sind heilfroh, dass The Mandalorian gerade so funktioniert, dass sie da jetzt anknüpfen können.
Ja, und aber bitte auch keine irgendwie weiteren half-baked, half-assed irgendwie Backstories von Leuten, die keiner braucht.
Aber
entdeckt was Neues, bitte.
Ich hätte gerne Hoff-Stories.
Dieses Universum ist so groß.
Ja. Was hättest du gerne?
Ja, weil er hat doch Hoff und ich habe Hoff verstanden. Ich hätte gerne Hoff.
David Hasselhoff.
Oh Gott. Nein.
Space Baywatch.
Ja. Wollen wir zum dritten Teil übergehen?
Ja.
Ist jetzt denn in die Macht gebankt? Haben wir noch gar nicht
diskutiert. Nee, wir gehen jetzt zum dritten Teil.
Okay. Na, das ist ja vielleicht auch gar nicht so, also es ist ja vielleicht auch ein dritter Teil.
Mhm. Gut, dann die Abschlussfrage, also die Einstiegsfrage zum dritten Teil. Schließt denn der Film die Skywalker-Saga für euch schlüssig ab?
Ich fange diesmal an.
Ja.
Ja! Ich finde, das ist die Ebene, auf der der Film am besten performt. Nein. Von den drei Ebenen, die wir hier haben. Mit dem Gefühl bin ich sofort rausgegangen. Ich finde das sehr rund. Ich finde, der Film ist im Prinzip auch der Abschluss für die Prequels, auf den wir immer gewartet haben. Also der versöhnt uns mit den Prequels oder mich zumindest. Und also ich kann das nur mit Ja beantworten. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl zu dem Film.
Ja, ich habe das ja eben auch schon skizziert. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich finde die Lösungen, die hier gefunden werden, ausgesprochen befriedigend. Insbesondere, dass Rey das Ganze dann auch wirklich durchzieht und nicht halt nochmal irgendwie Anakin wieder aus dem Jenseits rausgezogen wird, um irgendwelche Prophecies zu erfüllen, sondern dass sie das jetzt einfach mal durchzieht. Ich finde auch das komplette Ende auf Tatooine sehr schön, in der Tat. Fand ich einen sehr, 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 sehr versöhnlichen Runden ein, auch ein bisschen die Details runter, dass so diese Lichtschwerter so wirklich beerdigt werden und so in den Sand runtergezogen werden, fand ich inszenatorisch schön, wie sie dann hinterher dann da vor den Sonnen sitzt und so. Auch, dass es offen gehalten wird, was macht sie da jetzt eigentlich? Also im Soundtrack wird die Stelle als A New Home beschrieben, der Track, was natürlich impliziert, dass sie jetzt da leben will. Das mag ich mir nicht so recht vorstellen. Nee, auf der anderen Seite wird es natürlich auch schon Sinn machen, dass sie quasi auf dem Schicksalsplaneten der Skywalkers dann jetzt irgendwie erstmal sich ihr Leben fristet, wo ja nun mal doch irgendwie eine Menge relevanter Dinge passiert ist. Vielleicht macht sie dann da wieder irgendwie eine Jedi oder Nachfolger der Jedi. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie Jedis wieder aufleben lässt. Dafür müsste sie zu viel gelernt haben eigentlich. Ja, dass sie also die Sache jetzt eben schon anders angeht, mit irgendwie Liebe und so weiter, hatte ich eben schon alles thematisiert. Aber auch, dass das so offen ist und dass man sich darüber jetzt Gedanken machen kann, finde ich, ist eine große Stärke von dem Film. Von daher finde ich, als Abschluss der Gesamtserie, würde ich Becky dir da recht geben, ist das eine der Aspekte, die mit am besten funktionieren. Da bleibt für mich jetzt richtiggehend kein Wunsch offen. So, die Jedi sind gescheitert, die Sith sind gescheitert und jetzt ist es offen für etwas Neues und was das aber ist, das muss jetzt jeder von uns auch für sich selber erstmal finden. Das finde ich hervorragend.
Ich kann mich da nur anschließen und ich finde, dass Episode 9 sogar am besten als Abschluss der Prequels funktioniert, noch besser als quasi als Abschluss der eigenen Trilogie, nämlich, dass wir endlich, also wenn wir, ich hab mal ein Gedankenexperiment für euch, stellt euch mal quasi vor, Episode 1 bis 9 kam genauso auch in dieser Reihenfolge raus und es existiert in einem Vakuum, also so die erschienen so hintereinander weg und wir wissen gar nicht so diese ganzen Querelen und Prequels und George Lucas hat irgendwelche Theorien, sondern die sind einfach existiert, so von 1 bis 9 durchweg. Und dann finde ich quasi, im ersten Film erzählt der Palpatine diese Geschichte von Darth Plagueis the Wise und die Macht, die das Leben erhalten kann. Und da wird dann so viel aufgebaut und das geht so durch in 9 Filme durchweg. Und jetzt im 9. Film wird quasi da die Schleife wieder draufgesetzt. Und das finde ich wirklich sehr schön. Und wenn man quasi diese ganze Metaebene ausblenden kann, ist das quasi perfektes Storytelling, dass wir da über 9 Filme eine mehr oder weniger kohärente Geschichte erzählt bekommen, wo vielleicht zwischen dem 8. und dem 9. Film so ein bisschen Probleme entstehen, aber im Großen und Ganzen über 9 Filme hinweg ist das doch eine sehr stringente Geschichte. Und wir haben hier 3 Generationen, die quasi versuchen, irgendwie Frieden in die Galaxis zu bringen und irgendwie diese Macht zu verstehen. Man kann das auch Ganze als eine große Sinnsuche in dieser Macht sehen, wo viele verschiedene Leute versuchen zu verstehen, was man jetzt mit dieser Kraft anfängt überhaupt. Mhm. Wo ja auch der Imperator nicht so wirklich einen Plan hat, was er mit dieser Kraft anfängt. Er weiß nur, dass es sehr viel Kraft und er will die haben und er will die Galaxis unterjochen. Aber was macht er denn, wenn die Galaxis unterjocht ist? Also der hat ja nicht irgendwie einen Plan von...
Die nächste Galaxis unterjochen.
Er hat ja nicht so wirklich einen Plan von, keine Ahnung, ich will hier einen Genozid an Volk XY ausführen oder ich möchte eine Stufe der Transzendenz erreichen, sondern er möchte einfach unterjochen und zerstören und unterjochen. Und das ist so ein bisschen so, also es ist natürlich vielleicht eine Drehbuchlücke, aber ich sehe da vielleicht auch so als die große Frage, okay, was stellt man mit dieser Macht an? Und Rey hat das quasi die Lösung gefunden, quasi die Macht muss mit Liebe eingesetzt werden. Und wie ich mir jetzt vorstelle, wie das weitergeht, ist, sie macht nicht so eine neue Jedi-Schule aus, sondern so eine Art, macht jetzt so eine quasi Force for All, so eine Volkshochschule auf. Jeder kann da hinkommen und quasi von der Macht erfahren und sie reist so rum und bringt halt random people die Macht bei und nach einem 100-jährigen Leben hat sie dann die ganze Galaxis mit Macht erfüllt und das ist so ein bisschen dann wie bei Harry Potter und jeder hat so ein bisschen Macht bei sich und so stelle ich mir vor, wie jetzt die nächsten 50 Star Wars Filme aussehen.
Schreibt das alles auf und schickt das ein. Die warten auf diese Idee.
So laufen wie in den USA. Jeder hat plötzlich irgendwie eine Maschinenpistole zu Hause im Schrank.
Ja. Ich mach mal weiter mit meinem Einstiegsstatement zu dem letzten Segment. Also ich finde es im Endeffekt versöhnlich über den Spann der 9 Filme. Ist zwar nicht so mutig, wie ich es mir insgesamt gewünscht habe als Film, sehr viel Standardkost, aber wir sind ja immer noch in der Saga. In der Zukunft wird sich dann zeigen, ob irgendwie die großen Themen letztendlich, ob man sich von den großen Themen der Saga letztendlich mal lösen kann und auch mal irgendwie und neue Sachen anpacken kann. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, was mir im Rewatch...
Ganz kurz, du meinst mit den neuen Sachen, dass es jetzt wieder um die Taxation of the Trade Routes geht?
Ja, was mir im Rewatch wirklich aufgefallen ist, ist, dass das mit diesen Poetry und den Rhymes schon durchaus gut funktioniert, auch auch über den Spann der 9 Episoden jetzt hinweg und ich würde es auch nicht so irgendwie so harsch sehen, wie zum Beispiel ein Christian Steiner, der ja knallhart sagt, Star Wars, das sind für mich die 3 Teile und alles andere, Episode 1 bis 3 und auch diese neue Trilogie, das ist für mich B-Kanon. So würde ich es nicht ausdrücken wollen. Also für mich ist die neue Trilogie genauso wichtig wie die OT und genauso, na gut. Die Prequels würde ich mal ausklappen.
Ich knall das noch dran.
Ja, also während ich euch jetzt so gelauscht habe, bin ich auf den Zug aufgesprungen.
Du wolltest eigentlich ganz was anderes sagen.
Ich würde aber gern trotzdem dein Ursprungsstatement hören.
Also, ja, ich ähnlich wie Episode 6 endet jetzt eigentlich Episode 9 auch. Man fragt sich so, okay, was machen jetzt eigentlich noch alle, die da noch irgendwie dem Palpatine gefolgt sind oder beziehungsweise der First Order gefolgt sind? Das fehlt jetzt noch, muss ich mir wieder, wie du vorhin gesagt hast, irgendein Spiel, Buch, Comic, irgendwas kaufen oder auf einen Film oder auf eine Serie warten, hoffen. Und ja, so ein paar Sachen, also da ich, der Zug hat mich mitgenommen. Ich stehe aber noch am Fenster und bin noch mal am Überlegen. Also es ist so.
Was für ein schönes Bild.
Und das, aber um das aufzugreifen, was McSnyder gesagt hat, das meine ich halt mit Taxation of the Trade Routes. Ich hätte jetzt gern quasi eine Geschichte, wie die Galaxis jetzt damit umgeht, dass wir hier eine Riesenmasse an Leuten haben, die von einer fanatischen Sekte konditioniert wurden. Und wie gliedern wir die jetzt wieder in die Gesellschaft ein? Und dann hätte ich gerne so ehemalige Sturmtruppler, die ausgegrenzt werden, weil sie halt bei der First Order waren und nicht so richtig in die neue Gesellschaft mit einfinden. Und solche Geschichten hätte ich jetzt gerne mal erzählt. Also so.
Ich bin auch der Meinung, dass ich, vielleicht war es auch nur ein Schiff von der Klasse, denn das Schiff vom Mandalorianer gesehen habe in der Schlacht und hab mir dann heute die Frage gestellt, so, wenn ja, wäre er dabei gewesen, solche Sachen halt.
Und, und deswegen fand ich auch Rebels so spannend, was ja auch kritisiert wird, dass es schon wieder eine Chosen One-Geschichte ist, aber ich finde halt die spannendsten Teile von Star Wars Rebels, also dieser
Animationsserie.
Die Geschichte, wo sie auf diesem Planeten einfach nur versuchen, dass dieser neue TIE Fighter da nicht gebaut wird und da irgendwelche Pläne stehlen und so. Also ich finde, dann hat er so ein reiches Universum jetzt aufgebaut und da kann man jetzt so viele verschiedene Geschichten erzählen und da kann man jetzt auch sowas machen, wie es halt bei Marvel mit Logan oder bei Marvel mit Logan passiert, als also vielleicht irgendwie mal nicht nur ein Märchen, sondern mal irgendwie eine Noir-Geschichte oder einen wirklich klassischen Liebesfilm oder eine Sitcom, keine Ahnung. Und ich finde, das wurde auch schon versucht, aber das wurde halt immer so belächelt, weil halt gesagt haben, naja, es ist aber nicht die Haupttrilogie. Und um auf das Thema Christian Steiner zurückzukommen, ich finde, das kann man machen, kann sagen, okay, für mich gibt es quasi nur Episode 4 bis 6 und das ist quasi so meins und damit fühle ich mich wohl. Aber dafür, dass Christian Steiner nur Episode 4 bis 6 als A-Kanon bewertet und alles andere für ihn so Nebengeschichten ist, ist er doch sehr involviert in die anderen Geschichten auch. Also da fehlt mir so ein bisschen die Distanz, die er dann zu den anderen Sachen auch war, die er vorgibt
zu
haben.
Ich hab einen Tweet gesehen, den ich doch als Fan irgendwie aller Filme doch sehr lustig fand, 4 bis 6 Meisterwerk, 1 bis 3 Mord, 7 bis 9 Störung der Totenruhe.
Naja, also ich finde, sowas kann man immer alles nicht so richtig ernst nehmen, wenn Leute sowas raushauen. Also mit irgendwie nur 4 bis 6 ist irgendwie Kanon und alles andere interessiert mich nicht. Also es kann niemand, der irgendwie ein bisschen ein Herz für Star Wars hat, kann beispielsweise nicht The Clone Wars gucken und nicht hinterher sagen, dass das zu 70% Star Wars Gold ist, was da präsentiert wird.
Also die Serie,
ja?
Nicht der Film.
Die Serie, genau. Also alleine der ganze,
ist ja Attack of the
Clones. Der ganze Ahsoka-Arc, ja. wie das hochgezogen wird, so eine der geilsten Figuren im Star Wars.
Die es quasi überhaupt schon verstanden hatte, bevor Rey überhaupt
bevor
existiert
alle,
hat.
Bevor alle anderen hatte, die schon genau die Checkung, was da eigentlich Phase ist.
Und
ne?
Obwohl sie die Jedi verlassen hat, war sie am Schluss dann doch im Jedi-Kanon mit dabei.
Und ist bei Rebels ja auch noch irgendwie mit am Start. Wo ich mich allerdings gefragt habe, müsste sie nicht vielleicht sogar noch leben eigentlich in Episode 9? Also ist sie eigentlich, wie ist sie dann gestorben? Weil am Ende von Rebels lebt sie ja de facto noch und geht ja auf die Suche nach Eisa, aber egal. Also sowas kann ich ehrlich gesagt gar nicht ernst nehmen, solche Leute. Ja, also wenn ich den auswähle, so ich nehme jetzt mal die 10 besten Clone Wars Episoden und zeig uns die und danach guckst du mir ins Gesicht und sagst mir, dass das nicht A++ Kanon sein soll, dann hast du Star Wars nicht verstanden. Tut mir leid. So,
ich
also
kann
von
das
daher,
schon ernst nehmen. Ich finde nicht, es gibt das eine, so muss man Star Wars verstehen. Es ist halt nicht, wie ich Star Wars verstehe, aber auf jeden Fall kann ich es ernst nehmen, wenn jemand sagt, mein Herz ist Episode 4 bis 6 und alles andere, da will ich mich gar nicht so viel mit beschäftigen, weil das zerstört vielleicht das, was das für mich ausmacht.
Ja, aber dann tun sie es halt doch. Also ich will jetzt gar nicht so spezifisch auf Christian Steiner rumhacken, weil er jetzt auch nicht da ist, aber so die Idee halt, also wenn man sagt, für mich ist 4 bis 6 so das, was mich glücklich macht, dann wieso kommen die dann in den Episode 9 Diskurs rein und machen alles, also und
das ist doch klar, weil man versucht darin noch das zu sehen, was zu dem passt, was für einen das ausmacht.
Ja.
Ich kann das menschlich gesehen total verstehen.
Ich habe
auch
ein
wenn
Monster
ganz
erschaffen.
Sehe.
Lieber Christian, das war nicht gegen dich gerichtet. Ich wollte das jetzt nicht so in die Richtung driften lassen. Ich wollte dich einfach nur als Beispiel für, also deine Meinung als Beispiel für, so solche Hardliner-Meinungen gibt es halt auch da draußen, mal abbilden und dass ich das nicht so sehe.
Wollen wir, also ich...
Ich würde gerne noch über Poetry reden eigentlich.
Na, dann mach das erst.
Weil da ist noch ein Punkt zum Beispiel drin, den ich eigentlich in Part 2 schon bringen wollte, weil der ist einfach perfekt umgesetzt von der Poetry, und zwar die Inversion der Brückenszene mit Kylo und Ben in Episode 7 und Episode 9. Einmal im dunklen neuen Todesstern, einmal im total kaputten an der Küste irgendwie Todesstern, und einmal bringt er ihn um und das andere Mal schmeißt er sein össeliges, rotes, komisches Lichtschwert endlich weg, und er sagt beide Male genau denselben Satz: Ich will frei sein von diesem Schmerz, kannst du mir helfen? Und das ist einfach das, was für mich diese Star Wars Poetry ausmacht, und das ist das auf den Punkt gebracht, und das ist auch die natürlich die Stärke darin, dass es beides vom selben Autor und Regisseur kommt, dass J.J. das war. Das, denke ich mal, ist wirklich eine Szene, die J.J. am Anfang schon geplant hat, dass sie am Ende noch einen Payoff kriegt und sie bekommt...
Aber dann halt mit Leia.
Die ganze Sequenz ist halt einfach sehr, sehr dicht. Da passiert einfach richtig, richtig viel. Ja, weil also wir haben erst einen relativ spektakulären Kampf doch. So dieses Setting so in dem Meer ist schon ziemlich cool.
Ja.
Mir ist überhaupt nicht klar, warum dann da unbedingt in dem Moment Finn rumlaufen muss. So, das finde ich eher ein Störfall so. Auch von der Logik, wie er da hin und wieder zurück und so weiter. Wie ist eigentlich Kylo oder dann Ben Solo eigentlich vom Todesstern wieder
weggekommen? Haben wir uns gestern auch gefragt.
Man sieht ganz kurz so einen ganz alten... Legacy TIE Fighter rumsteht.
Der noch irgendwo rumläuft.
Ja.
Okay, na gut.
Ja.
Aber also wenn man sich diese ganze Sequenz mal, also relativ cooler Kampf so, dann hat Kylo Ren die Oberhand und überlegt sich eigentlich, was er jetzt mit Rey macht, so die am Boden liegt. Dann greift Leia ein, stirbt im selben Moment. Ja, das ist auch völlig klar, dass das, also sie hat auch eben ihre letzte Macht aufgebraucht, so wie eben Luke Skywalker für seine Force Projection. Genauso hat sie jetzt ihr letztes Stück Leben quasi in diese eine Aktion reingesteckt, was aber genug reicht hat, um ihn abzulenken. Rey geht für eine Kurzzeit komplett auf die Dark Side und ersticht ihn, ja. Wiederbelebung, sie haut ab, er liegt rum, ist echt mies drauf, guckt in den Regen, Vater erscheint. Da passieren so viele Sachen innerhalb von irgendwie 5 Minuten, 6, 7 Minuten ungefähr. Das ist schon, da ist ganz schön was am Start.
Und
ja,
wo wir gerade bei Porsche sind, Kylo Ren will ja immer Darth Vader nachstreben. Und er hat es endlich geschafft, denn wie Darth Vader stirbt er auf dem Todesstern, und Darth Vader quasi stirbt auf dem Todesstern und steht als ganz kurz als Anakin Skywalker wieder auf. Und auch Kylo Ren stirbt auf den gleichen Todesstern und steht als Ben Solo wieder auf. Und das ist wirklich, das ist für mich die Poetry in dieser Szene,
dass muss aber auch
beide dort ihren Tod finden und dann doch wieder aufstehen.
Ich muss aber auch nochmal kurz über gute Poetry und schlechte Poetry reden, weil zum Teil haben wir in der neuen Trilogie beides. Ich finde, die Prequels zur OT machen das zum Teil durchaus besser, weil was ich mir hier so kritisch angemerkt habe, ist halt so ein bisschen, dass in der neuen Trilogie schon so ein bisschen zum Teil so Poetry drin ist, im Sinne von dasselbe Wort mit demselben Wortreim oder so, also oder irgendwie Zweckreime würde ich manches nennen.
May und Ray etwa?
Ja, oder das mit dem, dass hier Ben nochmal zu Ray das Gleiche sagt, was Anakin schon zweimal sagt. Hier einmal zu Padme und einmal zu Luke sagt er: Lass uns den Imperator töten und gemeinsam regieren wir die Galaxis.
Mhm.
Einmal halt als Frau und Mann, als Vater und Sohn und jetzt wieder als Frau und Mann.
Wie du klingst dabei, Erik.
Das ist irgendwie dasselbe Wort mit demselben Wort für mich gereimt.
Also so ähnlich fand ich die Szene, wo Rey den Satz von Leia wiederholt. Das schätze niemals einen Druiden, wo ich mich gefragt habe, so, wem sagt sie den Satz jetzt? So, warum hat sie es wiederholt? Das hätte sie ihn nicht tun müssen.
Das ist halt Leia-Würdigung.
Das hätte einfach nur so ein kurzer Blick zu BB-8 sein müssen, und er macht irgendwie so ein virtuelles Nicken, so, ja, danke,
aber
weiter.
Schau mal in meinen ersten Letterboxd-Review, der war ja sehr kurz, aber für mich war das mit der Satz des Films irgendwie. Also, never underestimate your droid.
Vielleicht
kommt
auch
in der
deutschen Synchro irgendwie komisch rüber, ich weiß nicht.
Also, meine Poetry des Ganzen ist tatsächlich, also da, ich finde, wir haben noch zu wenig über Leia geredet. Also ist wirklich, wie auch Leias Geschichte zu Ende geführt wird in diesem Film, wie sie nochmal eindeutig als Jedi auch gekennzeichnet wird durch das, wie sie die Macht einsetzen kann, wie sie quasi, also natürlich ist es irgendwie Rey, aber es ist auch Leia, die Ben am Ende umschwinken lässt und die ihm erlaubt, zurückzukehren. Das, was er nie gedacht hat, dass es möglich sein könnte nach den Taten, die er begangen hat. So. Also Leia hätte mit ihrem letzten Stück Macht auch irgendwas anderes machen können, aber sie hat sie dafür genutzt, um Ben zu sagen, du darfst zurückkommen. Das ist in Ordnung. Und das ist für mich so, so, also ich bin irgendwie Team Leia seit Episode 4 gewesen und das ist, hat sich durchgezogen und ich finde, dass dieser Bogen schließt sich einfach auch ganz wunderbar mit dem Film. Ganz besonders, wenn ich mir angucke, dass es wahrscheinlich extrem anders geplant war, und sie es trotzdem mit dem, was sie noch zur Verfügung hatten, so hingekriegt haben.
Ich habe die Szene sehr gefeiert in beiden Watches, als Rey ihr Training beendet für den Tag und dann sich noch eine Weisheit abholt und Master Organa.
Mhm. Ja.
Ja, es ist so gut, es ist so verdient, es ist, ach, das, ja, das ist Liebe.
Ja.
Ja, sie ist quasi Princess und dann ist sie quasi in Episode 7 ist sie dann General Organa und jetzt ist sie auch noch Master Organa. Und ich finde es genau auch spannend, dass sie zu keinem Moment auch quasi als Skywalker, sie ist eigentlich Teil der Skywalker-Saga, aber sie ist weiterhin ihre eigene Person und quasi auch immer noch die Prinzessin von Alderaan und ich sag mal Alderaan, aber ist ja falsch, Alderaan und ich finde, wenn man sich auch überlegt, also Luke ist ja schon in Episode 4 ein ziemlicher Lauch und
Christopher wollte nochmal Lauch sagen, glaube ich.
Ich sag gerne Lauch. Gerade bei Schauspielern in ihrer frühen Phase. Und ich finde, sie ist halt von Anfang an, auch wie Padme, von Anfang an die, also ist auch Anakin ist am Anfang ziemlicher Lauch.
Und, ja. Bleibt es aber auch. Seine allerletzte Sekunde.
Und sowohl Padme als auch Leia sind eigentlich immer die Fähigkeit haben, die haben diplomatische Fähigkeiten, die können dann auch noch gut kämpfen, die sind sehr klug, sehr gerissen und eigentlich diese ganzen Geschichten auch immer tragen, aber dann geht's dann trotzdem immer noch um irgendwelche Väter und Söhne, die sich gegenseitig bekämpfen und das jetzt quasi in diesem schlussendlichen Film ist endlich mal um im Grunde eine Mutter und eine Tochter, wenn es auch nicht so wirklich ist, aber quasi um so ein Verhältnis geht, das finde ich quasi auch, dass diese Leia-Geschichte da wirklich sehr schön eingesetzt wird, mit den Mitteln, die sie halt hatten.
Ja, ich finde das auch gut erklärt mit dem hier, dass sie ja schon das Training gemacht hat mit Luke und dann, dass sie aber das mit Ben gespürt hat und deswegen das Lichtschwert zur Seite gelegt hat, aus der Hoffnung vielleicht da irgendwas noch dran zu verändern oder zu bewirken und jetzt aber dann ihr Jedi sein oder ihr machtgefühlig sein quasi nochmal voll auslebt jetzt am Ende und ja auch als Force Ghost ja auftaucht, was ja auch schon zeigt, dass sie eine Force-sensitive Person ist.
Ja.
Ich glaube, wir ändern uns auch dem Ende dieser Saga.
Ja. Ja, ich habe noch ein kleines quirky Detail, habe ich halt noch aufgeschrieben, dass mit dieser In-Universe-Entwicklung der Technik ist mir in der aktuellen Trilogie sehr aufgefallen, dass es nicht irgendwie wie bei Star Trek vielleicht aussieht, dass die Technik sich so super weiterentwickelt hätte, sondern das ergibt für mich Sinn irgendwie, dass es halt aber trotzdem weiter noch diese Displays sind, die aussehen wie irgendwie, ja, 3D gedruckte, so Gittergrafen und ich finde die Technik von der Gesamtentwicklung über die neuen Filme ergibt tatsächlich Sinn und
Ich fand auch,
es ist immer ein Schnitt irgendwie.
Ich fand auch sehr lustig, dass Lando so eine Armbanduhr hatte, die halt also das Star Wars-Äquivalent zu so einer Casio-Taschenrechneruhr ist, die halt wirklich altbacken aussah und wo man auch so ein bisschen gemerkt hat, okay, das ist halt so ein Ding, was Lando halt noch übrig hatte und was auch in der im Star Wars-Universum nicht modern ist sozusagen. Mhm. Und klar hat auch die Resistance nicht die neueste Technologie, weil wo sollte sie die herbekommen? Und es ist halt die First Order und dann auch die Last Order, die halt diese coolen Räume haben. Ich fand auch übrigens Kylos Kinderzimmer ziemlich cool, weil das so auf einmal so hell war.
Ja.
Das wirkte so wie die alten Star Wars-Filme, wo die auch alles weiß auf einmal war.
Ja, ich fand es in der Tat dramaturgisch auch relativ clever, diese weitere Miniaturisierung der Death Star-Technik, ja, dass sie also jetzt ihre Todessternstrahlen so weit miniaturisiert haben, dass man sie unter einem 0815 Sternzerstörer drunter montieren kann.
Die Namen auch mal Ehre dadurch, machen. Ne?
Damit sie jetzt auch endlich mal das machen, was sie vom Namen her schon immer hätten tun können sollen. Fand ich ganz, ja, vielleicht nicht unbedingt charmant, aber einen einigermaßen brauchbaren Kniff, um trotzdem noch eine veritable Bedrohung aufzubauen für die Galaxis, die aber nicht noch in Todesstern Nummer 75 resultiert hat. Und gerade dieser Schwarmgedanke dahinter, selbst wenn wir jetzt irgendwie einen von denen kaputt kriegen, haben wir immer noch 99.999, die irgendwo durch die Galaxie durchschweben und darum müssen wir sie an der Wurzel jetzt nochmal erwischen.
Ich fand auch schön, dass quasi...
hätte schlimmer kommen können.
Ich fand auch schön, dass sie darauf verwiesen haben, dass diese Starkiller Base wirklich nicht die schlauste Idee war, wieder eine Basis zu bauen, die halt super mächtig ist und gesehen hat, die kann über Sternsysteme hinweg mehrere Planeten zerstören, aber halt auch super einfach zu zerstören war und das jetzt mit dieser Flotte halt nicht so ist. Also genau dieser Gedanke nochmal auch im Film vorgebracht wurde. Übrigens, wenn ich jetzt ganz kurz nochmal gerne sprechen würde, ist Richard E. Grant. Auch natürlich, es ist gute Tradition, total verschenkt als Schauspieler in diesem Film. aber da fand ich halt, ich habe zu Becky gesagt, das ist der Spion.
Weil er ist Richard E. Grant.
Ja.
Das war seine Begründung.
Und ich finde, sie haben da versucht, so Grand Moff Tarkin reinzubringen, ohne Grand Moff Tarkin nochmal digital animieren zu müssen.
Ja.
Und ich fand ihn... Ich fand ihn einfach spannend als Charakter, weil ich wirklich am Anfang wirklich gedacht habe, und es gibt ja auch so Shots, wo er so wirklich so gezeigt wird und dann hätte er nur so einen verstohlenen Blick noch gebraucht oder so irgendwie sowas, wo sie auch wirklich wollten, dass man denkt, dass er jetzt der Spion der Resistance in der First Order ist. Und es hat mir dann ein bisschen verleidet, dass er dann General Hux so ein bisschen abserviert hat, der wie er so sagt, ich bin der Spion, wo man so gedacht hat, der konnte das gar nicht mehr an sich halten. Er wollte endlich sagen, ich bin der Spion.
Das war, das war im Englisch sehr viel besser Timing als im Deutsch.
Ja, klar, natürlich. Ja. Da ist er so richtig raus, da brach ja seine Stimme so fast, wo er endlich sagen kann, ich bin der Spion.
Halt dich bei.
Und ich finde, Richard E. Grant war eine spannende Wahl für diese Rolle.
Ja, aber das mit dieser Sternenzerstörerflotte ist vielleicht auch so ein bisschen noch ein Kritikpunkt, den ich habe. Das ist so ein bisschen, ja, viel Getue und dann stehen die aber dann doch die ganze Zeit nur rum. Warum schickt der Imperator die dann nicht einfach irgendwann los, schwärmt aus und verbreitet Chaos über das ganze Universum? Ich kann eh nichts aufhalten.
Naja, weil sie ja nicht starten konnten ohne das Funksignal, ne? Sind sie ja halt nicht da aus dieser Atmosphäre rausgekommen.
Ganz locker dann unter das Kommandoschiff legen konnte.
Das ist halt so Star Wars Logik, ne? Mich hat halt mehr gestört, dass insgesamt der Raumkampf sehr schlapp war. Zum wiederholten Male. Also wir haben lange keinen wirklich guten, also ich glaube sogar der in Rogue One hat mir noch am besten gefallen.
Ja. Das war das Einzige, was an Rogue One
insgesamt so, also mir fehlte jetzt deutlich auch der Raum und der Space, so irgendwie von, was, wo ist oben, wo ist unten, was ist links, was ist rechts, wer kämpft eigentlich gegen wen, das war alles immer sehr in der Totalen und insbesondere hat mich gestört, als dann die Flotte der freien Welt arrived ist, dass man die immer nur so als Brett von vorne gesehen hat, anstatt dass man da wirklich auch mal so eine Minute durchfliegt und es überhaupt gar kein Ende nimmt, diese endlose Armada, ja, und dann dreht die Kamera und man ist auf derselben Geschwindigkeit und da sieht man, huscht man unterm Falken durch. Mein Gott, die haben doch ein Budget bis zum Abwinken, da sollen sie doch mal ein paar 3D-Techniker halt eine Woche einschließen, bis sie
so eine Sequenz durchhaben. Im 3D hat das noch besser gewirkt.
Aber wer musste da noch an Serenity denken, den Firefly-Film?
Ach ja, die Szene mit dem
mit der
Piratenflotte.
Ja, ja, genau. Aber da war das so ähnlich dargestellt.
Aber noch so ein Punkt Style over Substance ist natürlich was, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, weil irgendwie war es auch so sinnlos, dass sie es noch eingebaut haben, sind diese Knights of Ren. Die sehen zwar mega badass aus, aber im Endeffekt laufen die auch bloß rum und
aber ganz ehrlich,
sehen böse aus.
Ganz ehrlich, und dann ich hab's jedes Mal gefeiert, wenn die zu sehen waren, weil die hatten auch immer so Power-Posen. Und dann, und dann fuhr auch also diese eine Szene in dieser Wüste, wo die Kamera um sie kreist und sie stehen da einfach nur bedrohlich und sie machen ja wirklich nichts in diesem Film.
Und, überhaupt nicht.
Und ich sag mal so, das ist hier jetzt wieder Kylo Ren und seine Boyband. Und ich hätte ja gerne so eine Nummer, wie jetzt in Frozen 2 Christoph sie bekommen hat, wo sie dann nochmal so einen Sith-Song zum Besten geben können. Aber
Also
auch wenn sie nichts zu tun hatten, ich habe es immer gefeiert, wenn die zu sehen waren. Aber ich werde mich immer wieder freuen.
Das ist einer der Punkte, die ich nicht kapiert habe. Einfach, vielleicht könnt ihr mich dabei jetzt auch enlighten, weil ihr schon wieder noch mehr irgendwie gelesen habt. Ich hatte damals in Episode 7 die Sache so verstanden, dass die Knights of Ren andere wenige Abtrünglinge der Jedi-Akademie waren, die sich Kylo Ren in seiner Rebellion angeschlossen haben. Das heißt, das müssten eigentlich auch alles Pseudo-Jedis gewesen sein. So war meine Interpretation.
Ja,
und jetzt die Typen schienen jetzt aber sehr analog unterwegs zu sein.
Die fanden halt einfach diese große, diese Keule einfach. Die hatten auch Waffen, das war also wirklich so, was haben wir noch in der Prop? Okay, wir haben hier so eine Keule und dann noch so eine Axt. Und einer hat bestimmt noch so einen Bogen bekommen.
Hat's die eigentlich auf dem Planet mit zerlegt? Waren die noch da, oder?
Na, der hat ja Kylo Ren fertig gemacht.
Vom Aussehen her hätten die schon diese roten Palastwachen aus Episode 8 nochmal sein können, aber die haben halt nicht so delivered wie die Palastwachen aus Episode 8.
Die sie aber auch nicht lange gemacht haben.
aber die haben sich wenigstens den Kampf geboten.
Also das war schon eine Herausforderung für die beiden. Also, dass da Kylo Ren alleine fünf andere oder wie viel das waren, abgeschlachtet hat. Und da hätte ich gerne für jeden Einzelnen nochmal so eine dreiteilige Romanserie. Ja. Oder irgendwie so eine Mortal Kombat. Ja, wie gesagt, also bei Mortal Kombat
also können die bestimmt noch im auftauchen. Prinzip, ja, gegen die Szene aus Episode 8 war es natürlich alles nur ein müder Abklatsch, aber war an der Stelle auch gut, dass man das schnell abgehandelt hat, weil die eigentliche Konfrontation war dann eben mit Pelpi und sich dann noch lange mit Subschergen aufzuhalten, ist noch einfach mal keine gute Idee.
Die waren einfach nur da, dass es halt diese eine Szene mit diesem Lichtschwert gab und das war halt wirklich gut. Und
die kam es an, die war perfekt.
Die war ziemlich gut, feiern.
Das war teuerste Plot-Device der Geschichte. Weil
dafür, dass die auch so als Elite-Einheit aufgebaut werden, also zumindest in meiner Wahrnehmung, sind die doch auch erschreckend schlecht, irgendwie ihre Tracking-Mission zu erfüllen.
Ja, aber wir können, glaube ich, auch festhalten, bester Laserschwertkampf der gesamten Saga, eindeutig Episode 8, Thronraum.
Ja,
oder?
Klar. Ja. Mit Abstand.
Das war einfach, das gab's nur einmal, das kommt nie wieder.
Und danach Episode 9, Thronraum mit der Force Projection-Übergabe.
Ja, aber das ist halt ja nur ein 10-Sekunden- Kniff halt, ja, aber nicht
mit dem Kampf. Die ganze Choreografie, die dieser Fight in Episode 8 hatte, das war schon besonders.
Diese Palastwachen, auch wenn sie irgendwie nur 5 Minuten Screentime hatten, hatten ja irgendwie dadurch eine Personality, dass jede irgendwie ihre eigene Waffe hatten und dann haben die nochmal gezeigt, was
sie
ihre
Waffe
konnte.
Nein, das waren immer zwei Pärchen, habe ich mir doch aus dem Visuals-Teil Guide hergeleitet.
Ja, aber und hier, die machen ja auch nie was mit ihren Keulen, wo sie gesagt haben, oh, diese Keule, die hat doch irgendwie so eine Elektroschock-Funktion und er kann seine Klinge werfen und
ich
so.
Ich mag generell auf die Schwertkampfästhetik der neuen Trilogie eingegangen und im Vergleich zu dem, was bisher war, finde ich einen sehr guten Blend aus allem, was davor war, wo die Prequels halt total überchoreografiert waren, so wie in der Realität wahrscheinlich nie jemand kämpfen würde. Die OT ist halt ein bisschen an manchen Stellen lahm wegen technischen Sachen.
Das war, weil es ursprünglich hieß, die Lichtschwerter sind so schwer wie normale Schwerter und deswegen.
Und hier ist es halt so, so könnte ich mir es auch vorstellen, dass so Leute irgendwie kämpfen.
Das hatte ich auch schon bei sowohl Episode 7 als auch 8 gesagt. Ich mag den Schwertstil von Kylo Ren sehr gerne, weil es eigentlich so ein mittelalterliches Breitschwert-Kämpfen ist. Ja, wo du also merkst, der hat Wucht, der will irgendwie wehtun, nicht dieses, es gibt eine schöne Analyse von Episode 3, Blue versus Blue, also Anakin versus Obi-Wan, mhm, dass sie 90% der Zeit nur auf den Raum zwischen ihnen hauen und hacken. Ja. Und keine, irgendwie die allerwenigsten Schläge so ausgelegt werden, dass man irgendwie überhaupt mal den Gegner treffen würde. Ja. Und sieht halt auf den ersten Blick spektakulär aus, aber auf der gleichzeitig, mhm, auch so ein bisschen gravitätslos und sinnlos, was da so veranstaltet wird. Und da demgegenüber sind die ganzen Kämpfe in 7, 8, 9 deutlich sinnvoller und gehaltvoller irgendwo. Ja. Was mir bei dem, hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, bei dem Kampf von Rey versus Kylo auf dem Todesstern im Wasser sehr gut gefallen hat, ist das Moment der Erschöpfung.
Ja, ja,
die hatten super. Irgendwann beide echt keinen Bock mehr.
Wo sie ihre, ja, Hand noch so ausstreckt und merkt, oh, das ist auch, das muss ja auch, so, du musst ja das richtig festhalten, dass es nicht abrutscht, weil alles und nass ist.
Sie sieht auch, man sieht auch, dass sie beim Kämpfen auch noch was anderes probiert, ja, ne? Ja, dass, ja, sie irgendwie wechselt und
ich und eher das Schwert so mal nach unten
nimmt. Haben wir noch nie gesehen, ja. Bisher war es immer so dieses Ding so, I could make this the whole day, ja, Captain America, ist mir egal, wie lange das jetzt hier dauert. Ne? Und nee, die hatten echt beide eigentlich keinen Bock mehr am Ende.
Ja, ja. Das ist nicht mehr Star Wars Kitty.
Ja. Das fand ich schick.
Ich finde auch sehr schön, war das eigentlich ein Zitat, dass wenn Kylo, also Ahsoka hat ja diesen sehr eigenen Kampfstil, dass sie die Lichtschwert immer so nach unten hält und dann so von, mhm, unten her kämpft. Und Kylo nimmt ja sein großes Breitschwert auch irgendwann mal so nach unten.
Nach hinten
und
so.
Genau, und kämpft dann auch so. Also ich finde das auch sehr spannend, weil es gibt ja auch anscheinend unterschiedliche Kampfstile bei den Lichtschwertern, was ja schon bei Count Dooku anfing. Er
die
hatte
acht
ja so ein,
Formen sind.
Er hat ja so ein gebogenes Lichtschwert, ja, und das, genau, macht man, was er dann Ventress in Clone Wars auch übernimmt, so etwas mehr so gelockert. Und das finde ich halt super spannend. Also ich hätte auch gern eine Serie, wo so die Jedi Kampfschule VHS-Tapes irgendwie
das,
so,
das
wo dann nochmal erklärt wird und so kämpft man mit dem
Lichtschwert. Da ist in der Tat das Internet ein großer, ja, Fundus. Also es gibt 8 oder 9 Formen und es gibt Charts, welche Form gegen welche andere Form besonders effektiv oder ineffektiv
in, da ist
alles
dieser,
ausdefiniert.
Da ist dieser, wie bei Pokémon. Da ist dieser Anfangscut natürlich auch so ein bisschen Highlight-Reel an Kylo Ren Kampfstilen, weil den einen nimmt er so von vorn, beim anderen klappt er das Schwert eigentlich komplett an den Unterarm, knockt erstmal mit der Faust aus und zieht dann mit dem Schwert am Arm so drüber und...
Aber ja, der Rey-Move mit dieser Drehung mit den Beinen vorne weggesprungen, der spielt ja auch oft eine große Rolle, ja, in diesem Film.
Da ist komplett eine Körperlichkeit drin.
Ja.
Und ich find's auch schön, dass die Kämpfe so lesbarer sind. Man sieht echt, der ist jetzt gerade am Struggeln hier zu verteidigen oder gerade in Episode 7 bei dem Kampf zwischen Rey und Kylo, wo erst Kylo am Austeilen ist und dann am Ende, wenn Rey quasi das erste Mal ihre Darkseid-Moves auspackt, mit Anger und Aggression kämpft, wo er sich dann gerade noch so halten kann.
Ich finde auch, da hat auch, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, das Gefühl, so durch Game of Thrones ist auch so quasi der Anspruch des Zuschauers, was Schwertkämpfe angeht, auch sehr stark gewachsen. Also es gibt ja irgendwie so die Geschichten, dass jetzt dieser Schwertkampftrainer aus Game of Thrones jetzt zum Beispiel für The Witcher verpflichtet wurde und dass man halt sofort sieht, dass da halt jemand ist, der halt weiß, wie Schwertkämpfe funktionieren. Und vielleicht auch, dass sich dann schon in Episode 8 sich so ein Vorbild genommen wurde, okay, wie inszeniert man moderne Schwertkämpfe, sodass die nicht aussehen wie Styropor.
Das würde ich jetzt in der Tat aber nicht bei Game of Thrones sehen, sondern beispielsweise Herr der Ringe hatte auch schon extrem gut choreografierte Sachen, bis hin zu der Ebene, dass dann da auch noch quasi das Fantasy-Element sinnvoll mit eingebunden wurde, mit Gimli, der dann so im Rotationsmodus mit seiner Axt irgendwie durch die Schergen durchgeht und sowas. Also es ist nicht so, dass die moderne Filmgeschichte arm wäre an spektakulär super choreografierten Schwertkämpfen. Das würde ich jetzt nicht sagen.
Habt ihr das Gefühl, wir kommen langsam zum Schluss? Denn wenn wir mit dem Film an sich und der Trilogie und der Saga an sich durch sind, wäre mir gelegen an einer Abschlussrunde, in der wir nochmal darüber sprechen, was unsere gemeinsamen Gespräche über Star Wars mit euch und eurem Verhältnis zu Star Wars gemacht haben, ob das irgendwas daran gemacht hat. Weil bei mir ist es so, aber vielleicht schiebe ich mein Statement dann ein bisschen ans Ende. Möchte jemand was dazu sagen? Also ich bin ja erst seit Rogue One dabei. Ihr habt ja schon vorher angefangen, was die alten HörerInnen wissen.
Lustigerweise könnte ich mich jetzt so, wenn ich jetzt, ich habe jetzt die Podcasts auch in Vorbereitung nicht nochmal gehört oder so, und ich kann mich auch selten an eigene Aufnahmen erinnern, aber ich habe das Gefühl, so ganz intuitiv, dass unsere Gesprächsrunden immer schon sehr viel dazu beigetragen haben, mein Bild von den Star Wars Filmen zu prägen. Ich glaube am stärksten sogar bei Rogue One, wo ich, glaube ich, das erste Mal war, dass wir wirklich so kontrovers diskutiert haben. Weil ich glaube, bei, ich weiß nicht, wie es war.
Da war ich, glaube ich, nicht dabei. Ne?
Bei der, ja, da war stimmt, nicht das war der, wo du nicht dabei warst.
Da habe ich, glaube ich, bitter gefehlt. Das ist ja der schlechteste Star Wars Film aller
Zeiten. Ja, aber da waren wir auch wirklich sehr kritisch.
Na gut.
aber ich glaube halt, bei The Force Awakens waren wir uns doch relativ alle einig, was so den Film angeht. Und ich glaube, das war jetzt wirklich ein guter Abschluss, auch jetzt diese Runde. Dadurch, dass der Film auch so viel Futter gibt, das meinte ich am Anfang. Ich mag es so sehr, dass der Film so schlecht, oder dass der Film so viele Probleme, also ich finde ihn nicht schlecht, aber er hat viele Probleme. Und das hat uns nochmal die Gelegenheit zu geben, nochmal wirklich über alle 9 oder alle 3 Filme hinweg einen Rundumschlag zu geben und nochmal alles auszudiskutieren, was jetzt uns auch diese Trilogie gegeben hat. Und ich habe auch so überlegt, das ist jetzt wahrscheinlich nach, keine Ahnung, Harry Potter, die nächste große popkulturelle Saga, die eine neue Generation prägen wird. Also wie wird das jetzt wahrscheinlich für Leute sein, die jetzt mit, also die jetzt quasi mit diesen Filmen aufwachsen? Also Personen, die jetzt geboren werden und in 6, 7, 8, 9 Jahren diese komplette neuen Filmsaga sehen, ohne diese ganze Diskussion überhaupt mitbekommen zu haben. Wie werden die das aufnehmen? Und werden wir, die wir dann uns jetzt wie vor 10 Jahren sich andere Leute über die Prequels die Münder zerrissen haben, wie werden wir dann dastehen? Und das finde ich halt so spannend, dass jetzt quasi ich, der ja so die Prequels nicht so wirklich diskutiert hat, weil ich da noch viel zu jung war, quasi das jetzt an dieser neuen Trilogie durchexerzieren konnte und das an so einem großen und ausgiebigen Rahmen wie einer 5-stündigen Diskussion über jeden Film.
Also mir haben die Runden sehr geholfen, die emanzipatorische Kraft jetzt insbesondere der Prequels, Sequels.
Sequels.
Vernünftig zu würdigen und zu sehen. Das war bei Episode 8 schon sehr stark, so wo ja auch hier
L
ein grandioses Auftritt hatte. Schade, dass sie nicht hier sein kann. Aber Becky, was du gerade eben definiert hast mit diesem Dreiklang der Emanzipation von Rey mit Episode 7, so okay, wie ist eigentlich mein Standpunkt und wer bin ich überhaupt? So die Suche. Episode 8, oh, ich bin niemand, wie gehe ich mit dieser Situation um, Episode 9, oh, ich bin doch jemand und will es aber nicht sein. Das ist, glaube ich, exakt die Lesart, die sowohl diese Trilogie als auch die das Gesamtwerk jetzt doch nochmal auf ein sehr vernünftiges, schönes Niveau raufhebt. Einfach dieses auch diese Selbstermächtigung am Ende zu sagen, so Skywalker ist ein Titel und den kann man sich auch einfach mal nehmen, ja, und das ist eben nicht an eine Blutlinie gekoppelt, dann passt das alles schön zusammen mit irgendwie der Liebeskombination. Ich bin damit sehr glücklich und von daher bin ich auch immer über diese Runden hier ausgesprochen zufrieden, weil da, glaube ich, dann am Ende doch eine sehr runde Sicht der Dinge durch entsteht.
Ja, mir geht's da ähnlich. Also das ist vor allem auch so ein schöner Meinungsaustausch und ich tue mich ja auch immer so ein bisschen schwer mit neuen Podcasts finden. Ob jetzt Radio Tatooine habe ich gehört, dann so ein leichter Ableger Panaka Papers. Und werde jetzt noch den Podcast, der vorhin erschienen ist, von der Second Unit hören. Und ja, ansonsten war dann halt immer dieser Podcast so die Selbsthilfegruppe sozusagen und auch immer so ein bisschen so schon fast mehr die Angst vor, wie gefällt den anderen der Film, als wie gefällt mir der Film, so. und Rogue One zum Beispiel ist vielleicht dann auch für die Zukunft so ein schönes Beispiel, dass Einzelfilme vielleicht besser funktionieren, hat bei mir, weil es die Erwartung, die ich hatte, erfüllt hat, gut funktioniert. So als einzelner Film, also jetzt insgesamt gesehen, sieht man da schon Probleme. Han Solo hat das größte Problem, glaube ich, der Zeitpunkt, zu dem er ins Kino kam. Und ansonsten hat man es auch immer
sehr viel Spaß gemacht. Find's auch schade, dass Al nicht da ist. Oder Jan.
Grüße.
Sven war ja auch bei den ersten beiden Runden dabei.
Stimmt.
Ne?
Ja, bei Rogue One auf jeden Fall.
Und Florian war bei der ersten Runde noch über Skype, glaube ich, damals
Florian
sogar noch geschaltet.
Skype dabei.
Übrigens, weil du gerade nochmal Rogue One sagtest, warum ich diesen Film vor allen Dingen so hasse, ist ja eine einzige Szene. Und die führt jetzt leider in ihrer Wiederholung auch zur schlechtesten Szene in Skywalker Rises. Nämlich, wir wissen es alle, die Motivationsrede vor der Schlacht. Diese Motivationsreden haben in Star Wars nichts zu suchen. Ja, in Star Wars stellt sich nicht jemand hin und sagt, wir müssen jetzt XY, wir müssen alle zusammenhalten und startet die Engine und niemand wird uns... Nein, das ist nicht Star Wars, das war es nie. Ja, und Rogue One hat diesen Scheiß eingeführt. Schlechteste Motivationsrede der Filmgeschichte, um in eine überflüssige Schlacht zu ziehen. Und genau der Mist ist jetzt in 9 eingeführt worden.
Aber es war eine gute Motivationsrede.
Nein, es war eine...
Aber die Person war auch wieder nicht von sich selbst überzeugt. Dann,
ne? Wie auch immer, wir machen jetzt keine Rogue One Abschlussrunde.
Ja.
Die haben wir schon gemacht.
Ich muss ja jetzt mal die Bombe platzen lassen.
Oh Gott, Erik.
So, du fandst doch... uns schon immer scheiße.
Nee, zu Star Wars.
Der Imperator.
Star Wars
darf Erik.
Star Wars hat mir
noch nie gefallen.
Hat mir vor Episode 7 eigentlich gar nicht so sonderlich viel bedeutet. Also ich hab's nicht gehasst oder so, aber es war mir halt mehr oder weniger egal. Ja, nette Filme irgendwie gibt's halt mal, guckt man mal, wenn's auf Pro7 läuft oder so, aber ansonsten, ich hab's auch relativ spät erst überhaupt gesehen, so, lass es 2007, 2008 rum gewesen sein. Und vor Episode 7 habe ich das erste Mal die Machete Order als Machete Order komplett durchgeguckt. Weil ich davor natürlich schon viele Podcasts gehört habe, die irgendwie darüber geredet haben und ja, die Reihenfolge ist besser oder Prequels ist besser. Also hier, Machete Order ist besser und jetzt habe ich das erste Mal, bevor ich Episode 9 Film gesehen habe, habe ich das erste Mal wirklich komprimiert in der Woche die Filme in der Episodenreihenfolge durchgeguckt und das erste Mal die OT innerhalb von 2 Tagen konzentriert durchgeguckt und hab da doch nochmal einiges für mich rausgewonnen und auch aus den Gesprächen so mit uns und also mit euch habe ich da so einiges draus gewonnen, was ich jetzt einfach über die Zeit an dieser Saga ja für mich lieben gelernt habe und deswegen habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen undogmatischen Blick, dass ich nicht so verbissen auf die OT gucke, weil ich nicht mit der OT oder auch nicht mit den Prequels aufgewachsen bin, sondern ja, die aktuelle Trilogie ist halt meine Trilogie, mit der ich reingewachsen bin und die anderen Filme habe ich halt über die Zeit auch lieben gelernt. Mit ihren Stärken und auch mit ihren Schwächen zum Teil. Und auch die Prequels haben für mich Stärken und auch die OT hat für mich Schwächen und das ist alles, das führt aber alles zu einem tollen Filmgefühl. Und dann ist nochmal die Podcast-Besprechungsebene. Ich meine, wie viele Folgen machen wir das jetzt insgesamt? Also wir haben ja nicht nur die Star Wars-Besprechungen gehabt, wir hatten ja letztes Jahr schon 2 Besprechungen zu, also im Verlauf des letzten Jahres hatten wir 3 Besprechungen insgesamt mit den MCU-Talks noch mit dazu und wir sind einfach so als Fünfer-Team sind wir einfach so zusammengewachsen, wir haben so eine gute Fühlung jetzt mittlerweile, sind so gut aufeinander abgestimmt, wissen ja, wie wir miteinander spielen können, wie wir gut funktionieren. Dann kommen natürlich noch manchmal ein paar Leute von außen dazu, die uns auch immer gut bereichern, also Die L hätte heute noch einiges, also was in dem Film was in dem Film alles an Force Lore noch irgendwie angedeutet wird, da hätte ich schon gerne irgendwie die L noch referieren gehört, was da noch alles dahinter steckt. Haben wir jetzt halt leider nicht, aber dafür haben wir halt nochmal konzentriert in unserer Kernrunde diskutiert, was auch nochmal irgendwie wichtig war.
Ja, da passe ich ja jetzt ganz gut dran. Ich war ja auch überhaupt nicht so ein Star Wars Mensch vor diesen Runden. Beziehungsweise, ich bin ja 2016 zu den KulturpessimistInnen gestoßen im Herbst, um dann im Winter gleich beim Rogue One Talk dabei zu sein, voll ins kalte Wasser geworfen. Und da habe ich gedacht, so, puh, das, ich weiß noch gar nicht, ob ich mich traue, bei allem so mitzusprechen. Wie könnte das? Das passt gerade überhaupt nicht. Entschuldigung?
Menschen
später
gucken um uns herum und suchen irgendwas.
Ich war schon so ein bisschen. Also ich wusste nicht, ob ich mich trauen werde, alles zu sagen, was ich sagen will, so zu dem Film, weil ich kann ja gar nicht mitreden bei den ganzen Hintergrundgeschichten und dies, das. Ich habe bis heute die ganzen Serien nicht gesehen. Ich kenne Ahsoka nur aus Forces of Destiny.
Schnappatmung.
Ich hab dir
aber doch vor 2 Jahren schon gesagt, du musst Clone Wars gucken. Verdammt nochmal.
Und ich habe mich davon emanzipiert.
Das ist
einfach nicht.
Und das ist kein Mansplaining, sondern das ist muss.
Nein, aber worauf ich hinaus will ist, wir haben dieses Jahr bei den Kulturpessimistinnen eine Folge über Lieblingsfilme aufgenommen und jeder durfte nur 5 nennen und ihr wisst alle, wie schwer es ist, sich auf 5 Lieblingsfilme festzulegen und bei mir ist Episode 8 drin gelandet und ich habe einfach durch unsere Gespräche, die wir hier so geführt haben, besonders zu Episode 8, aber auch zu den anderen Teilen, gemerkt, wie sehr mich das abholt. Also ich weiß nicht, ob ich das gemerkt hätte ohne diese Gespräche, wie sehr das genau das ist, was ich brauche, was mir auch die Möglichkeit gibt, überhaupt erst Episode 4 bis 6 so zu verstehen, wie es so viele andere Leute gemacht haben und so sehr in Leia mich dann dort halt wieder zu finden und so. Also das ist einfach was gebraucht hat. Vielleicht auch, weil dahinter halt ein Fandom steckt, was schon sehr, ich will nicht sagen ausschließend ist, aber sich doch sehr festlegt in bestimmten Bereichen. Und wenn man dann irgendwo Sachen anders sieht und keine Ahnung, ich finde Jar Jar Binks nicht so schlimm wie alle anderen zum Beispiel. Das sind halt so Sachen, so mit bei euch kann ich das halt sagen. So, natürlich kriege ich trotzdem die Blicke von der Seite. Genau. Und das war einfach schön. Und das hat mich richtig zu einem Star Wars Fan gemacht, das Ganze hier. Und ja, ich werde das gucken, lieber Ralf.
Ja.
Es steht dann auf dem Plan.
Und unsere
Runde hat ja schon einiges an Meinungen shiften lassen. Also, ich meine, ich habe in Episode 8 Besprechung nochmal von Ralf den Punkt gehört irgendwie, wo du gesagt hast, ja, jetzt muss sich Star Wars irgendwie mit sowas wie die Avengers vergleichen lassen. Und da bist du ja auch sehr in der Richtung irgendwie von der Meinung geschiftet.
Bei 7 war das, oder?
Nee, bei 8 war
echt?
Das. Ja, das war bei 8. Weil danach Solo kam und ach, das so im Avengers näher war.
Also die Frage für mich ist halt auch ein bisschen, wie wird das denn jetzt mit Star Wars noch irgendwie weitergehen? Ja, also gibt es jetzt noch ein Leben nach Episode 9?
Bestimmt.
Und
dafür verdienen sie noch genug daran.
Und aus 2 Perspektiven bin ich da sehr optimistisch, weil zum einen glaube ich, Rey wird ihren Job einfach mal gut machen. Ja, das ist eine patente Frau, die kriegt das schon hin. Das heißt also, in Universe mache ich mir da jetzt gar keine Sorgen. Und was jetzt so die Medienseite angeht, kann ich also nur noch mal empfehlen, sich Mandalorian anzuschauen. Nicht, weil da die beste Star Wars Geschichte aller Zeiten erzählt wird, aber ich glaube, dass das eine Richtung ist, wo innerhalb der Disney Spielregeln und innerhalb von dem, was das Star Wars Universum noch so hergibt, glaube ich, gerade eine gute Tür aufgemacht wird, die einen breiten Konsens produziert und die trotzdem nicht trivial ist. Und wo sie aus dieser Falle, wir hatten es ein paar Mal eben schon angesprochen, von wir müssen große Saga-Trilogien drehen. Ich glaube, dass die Zukunft von Star Wars zu einem guten Teil im TV liegen wird. Und ich glaube,
wir
da wird
eine Obi-Wan-Serie,
die schon fertig abgedreht ist.
Die Obi-Wan-Serie?
Ja.
McEwan McGregor.
Die ist schon fertig. Also gedreht, wahrscheinlich noch Special
was
Effects.
Ursprünglich ein Film werden sollte. Und jetzt eine Serie, ja.
Ja.
Ja, wir bekommen noch eine Cassian Andor-Serie, die noch namenslos ist, mit derselben Besetzung, die irgendwann davor spielen soll.
Untitled Cassian Andor Project.
Ja, wird Dreharbeiten beginnen, glaube ich, nächstes Jahr, oder?
Und ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht so drauf gehypt, ehrlich gesagt.
Und ja, dazu kann ich mich nur Ralf anschließen, was Mandalorian angeht. Wer es nicht über andere Wege gucken will, kann, der muss halt leider bis März warten, aber kann es dann am Stück gucken. Ich finde es es ist irgendwie die erste Serie, die nur das erzählt, was sie erzählen will, und die Folgen halt so lang sind, wie sie lang sind, und dann ist halt auch mal eine Folge irgendwie 33 Minuten lang und nicht so Game of Thrones irgendwie eine Stunde 10 so.
Und dazu machst du ja für alle, die uns live hören, auch morgen hier auf dem Kongress noch einen Podcast, den man sich anhören kann.
Genau, um 14 Uhr.
Genau.
Ich bin jetzt erstmal mehr gespannt in die Zukunft guckend in das andere Star-Franchise. Also ich bin jetzt mehr gespannt, was jetzt Discovery Staffel 3 macht mit dem, nach dem Timeskip irgendwie. Ich bin jetzt mehr gespannt, was Picard bringt. Da passiert einiges 2020 in dem Franchise.
Ja, ich denke, in Star Wars Film können wir jetzt auch erstmal die nächsten Jahre hoffentlich nicht erwarten.
Ja.
Der nächste, also zumindest aktuell geplant ist irgendwie für was, 22?
Was für mich, für meinen Geschmack schon zu früh ist.
Warten wir ab, was uns da erwartet.
Ach, es war sehr schön mit euch, liebe Leute.
War's.
Ja.
Habe ich nicht mal mehr was zum Anstoßen, aber...
And this concludes our season.
Wir sehen uns zu anderen Besprechungen wieder, wenn es keine Star-Wars-Projekte gibt, oder?
Was machen wir nächstes Jahr?
Wir sind ja nächstes Jahr nicht hier.
Achso, Cats.
Was?
Der große Cats-Talk.
Oh Gott.
Du hast ja leider deine Medaillenübergabe schon am Anfang der Sendung gemacht. Ansonsten würde ich jetzt noch sagen... Ralf, du bist offiziell medaillengeehrt als Ehrenkulturpessimist.
Oh, das ist eine Medaille, die ich mit Stolz und Ehre versuchen werde zu tragen. Mindestens auf diesem Kongress. Vielen Dank.
Insgeheim ist dieses Podcast-Projekt ja auch so ein bisschen ein Hack gewesen, Ralf so regelmäßig wieder zum Podcasten zu bringen. Es hat gut funktioniert.
Wenigstens auf jährlicher Basis.
Ha 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 ha!